Fiasco!
Fide Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Sebastian E. Merget und Tim Mälzer.
So, wen haben wir heute? Lukas Mrath?
Hä? Wie kommst du auf?
Weil ich gestern mit dem gedreht habe und ich habe ihn gefragt und dann gucke ich so auf 10 Uhr morgens. So, also ich glaube, ich weiß, wer der Gast ist, Lukas Mrath, weil es gibt Menschen, die können nicht lügen. Ich habe gestern mit Lukas Mrath gedreht. Eine tolle Sendung. Ich kann leider nicht über den Ausgang sprechen.
Darfst du nicht sagen, was für eine Sendung?
Nee, da bin ich auch noch nicht.
Okay.
Und dann denke ich so, irgendwie gucke ich auf so meinen Timer für den nächsten Tag und dann steht der Podcast 10 Uhr. Und da habe ich ja, welch geistig umnebelte Person macht denn mit mir bitte einen Laber-Podcast um 10 Uhr morgens, wo ich wirklich einfach rein von der biologischen Zusammensetzung einfach nur scheiße drauf bin.
Ja.
So, also, und dann frage ich ihn so.
Ja, oh.
So, wann fährst du eigentlich morgen ab? Ja, so morgen Mittag so. Und sag, ja, bist du morgen zufällig bei mir im Podcast? Und er so, nee, was für ein Podcast denn? Und wenn Lukas Mrath nicht mehr weiß, dass ich diesen Podcast hast, dann lügt er mir ins Gesicht.
Okay, also bis...
Und auch egal, was er jetzt gleich erzählt.
Bis hierher, lieber Tim.
Ja.
Sehr gut kombiniert. Wir sind ja hier ein durchsichtiger Podcast. Heute ist der 7. Februar 2024 und wie immer wird in Deutschland gestreikt.
Schon krass momentan.
Und Lukas Mrath weiß ich deswegen, weil wir ihn angefragt haben für dieses Jahr. Er sagte mir, dass er in Hamburg ist und dass er heute könnte. Konnten wir aber nicht, weil wir einen anderen Gast haben. Und der ist gestern direkt geflogen, weil heute gestreikt wird.
Wirklich?
Ja.
Schwör.
Ja, schwör alle. Deswegen kann er nicht hier sein.
Wenn du jetzt noch sagst, du küsst mir die Augen, ne? Dann gibt's Ratzingeballer, das weißt du, ne?
Lustigerweise habe ich gerade ein Foto von dir gesehen. Ich google ja immer Tim Mälzer News, bevor wir uns sehen.
Ja.
Das erste war ein Foto mit dir und Kida Ramadan.
Ja.
Vielleicht kam daher jetzt noch hier mal.
Warum?
Weiß ich nicht, der sitzt im Knast.
Sitzt er?
Ja.
Ist er drin?
Ja, der wegen...
Ich hatte noch kurz vorher mit ihm telefoniert und da hat er noch Hoffnung, dass er noch abgewinkt.
Ja, jetzt kannst du weiter mit ihm telefonieren, hinter Glasscheibe.
Ist er wirklich?
Ja, so wie ich das gelesen habe, muss der in den Knast.
Irgendwie, ich mag den ja.
Ja.
Ich mag auch solche Leute. Ich kann's ja nicht, ich weiß, es ist nicht in Ordnung. Und ich bin ja auch wirklich ein sehr gesetzestreuer treuer Bürger, ne? Aber irgendwie mag ich auch solche Chaoten.
Ja.
Ich meine, ganz ehrlich, der ist 30 Mal erwischt worden mit Fahren ohne Führerschein. Ich bin in meinem Leben noch nicht 30 Mal, also ich bin in meinem Leben vielleicht 5-mal kontrolliert worden. Was muss das für ein beschissener Fahrer sein, wenn er 30 Mal beim Fahren... Ach,
das ist auch der Grund, warum er ins Gefängnis kommt.
Ja.
Oh Gott, ich will nicht lachen, da gibt es bestimmt Ärger.
Ja, und dann noch eine etwas unangenehme Geschichte, über die man nicht lachen sollte.
Ah, wow.
Da hat er jemanden bedroht. Das muss man wirklich nicht machen.
Genau, das habe ich mitbekommen.
Ja, das muss man, aber 30 Mal bei Fahren und im Führerschein erwischt zu werden, was für ein schlechter Fahrer muss du denn bitte sein?
Hast du die neue Serie gesehen?
Ich habe sie angeguckt, ist ganz geil.
Also, was ich interessant finde, moin Richie. Was ich interessant finde, ist die Folgenlänge, dass das immer so zwischen 14 und 20 Minuten ist. Aber du findest sie richtig, richtig gut. Ich war mir nicht sicher. Ich fand die zu brutal.
Ich musste mich reingucken. Was ich nicht ganz so gerne mag, ist, wenn es immer derselbe Cast ist.
Ja, das ist ja
der. Aber die
Jungs sind Freunde, das sieht
man. American Horror Story, das ist so, da funktioniert das gut, weil die komplett in andere Rollen reinschlüpfen. Jetzt so bei denen, ich habe diese eine Szene, wo er ihn anschreit, weil sein Kollege in der Bank durchdreht und zu aggro ist und wie so. Da habe ich ja so ähnlich die Szene, habe ich auch schon bei Vorblocks
gesehen. Ja, und auch wenn er
das macht,
denke ich mir auch so, hör doch auf.
Ja, aber es ist so, wie es ist. Vielleicht ist es einfach, weil sie glaubwürdig in ihrer Rolle sind und deshalb wieder so, also ich mag das schon.
Frederik Lau gefiel mir sehr gut.
Der gefällt mir immer.
Also, den könnten wir gerne mal hier einladen. Grüße an die Redaktion, Frederik Lau. Und ich fand es ein bisschen, wenn sein Sohn im Taxi zum Fußballspielen kommt, das fand ich ein bisschen drüber. Also da, hä, was ist das denn?
Ich glaube, das ist sogar echt.
Wie blöd kannst du eine Polizei darstellen? Auch die Polizeipräsidentin. Das tat mir ein bisschen leid. Ich
habe alles gesehen. Das
okay, also fand ich nicht schlecht. Also so viel dazu.
Aber nochmal 30 Mal erwischt zu werden, das ist doch...
Weißt du, was lustig wäre?
30 Mal, ich meine, der fährt Auto und 30 Mal fährt er so Auto, dass er rausgewunken wird. Ja,
und es wäre doch eigentlich lustig, wenn er rausgewunken wird und am Führerschein gefragt wird, dass er dann zu dem Polizisten sagt, also langsam müssten Sie so wissen, dass ich keinen Führerschein habe, muss er rumgesprochen haben, oder was?
Aber ansonsten finden wir sowas natürlich nicht gut.
Nein.
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 Bist du, nein.
Hast du einen Führerschein schon mal verloren?
Nein.
Gehabt? Noch nie?
Nein.
Was ist denn, wenn du in eine Polizeikontrolle kommst? Ich kennt ja jeder.
Ja.
Also ich erinnere an alle, die erst heute anfangen, uns zu hören. Tim Melzer hat eine...
Das ist ein Fernsehstar-Koch.
Eine gestützte Bekanntheit von 98% und eine ungestützte von 99%. So.
Ja.
Also was passiert denn, wenn du... Also ja, erzähl also mal.
Ich hatte beide schon mal. Ich hatte schon mal irgendwie so, dass dann jemand gesagt hat, komm, Melzer, fahren Sie bitte weiter, aber beim nächsten Mal nicht mehr.
Echt?
Das hatte ich einmal, was war denn das? Handy. Da stand auf einmal das Polizeiauto neben mir und dann hier so und dann rechts ran. Und dann wissen Sie schon und sagen, ja, tut mir wirklich leid. Ne? So
hab ich glaube übrigens, gedacht. Handy am Steuer ist kein Ding mehr.
Ich glaube, das ist schon ein Ding, aber da haben sie dann Augen zugedrückt, glaube ich. Aber jetzt vielleicht nicht unbedingt nur, weil ich der Melzer bin, sondern vielleicht auch einfach, weil der Moment und das Ganze und ich war auch nett. Und das andere Mal, da war ich nicht angeschnallt und da bin ich in Ford Mustang gefahren, Baujahr 67.
Gold, ganz unauffällig.
Gold, nicht angeschnallt, denn es gibt ein und ich weiß nicht, ob es immer noch aktuell ist, ein Gesetz, wenn ein Auto älteren Baujahres ohne Gurte ausgeliefert worden ist, dann gibt es in diesem Auto keine Anschnallpflicht. Und dann sitze ich da so halt in meinem Assi-Mustang vom Haus des Sports, ich soll rechts ranfahren, dann kommen sie zu mir ans Fenster und dann sagen sie, ja, Metzer hier nicht angeschnallt, ne? Und dann sage ich, ich muss mich nicht anschnallen. Und das hat er wohl den falschen, ich glaube, ich habe so gesagt.
Ah, ich verstehe. Ja, das könnte gut zu dir passen.
Ich muss mich gar nicht anschalten.
Die Sonne muss ich nicht anschalten.
Und da hat er gedacht wahrscheinlich, ach, der feine Herr Melzer glaubt, dann müsste sich nicht anschalten. Wir können noch anders. Und dann ging es mal wieder komplett rechts ran und dann haben sie mich aber auf links gedreht, also das komplette Auto untersucht, schnell Drogentest irgendwie, also wirklich das volle Programm, da auf offener Straße mittags irgendwie so und haben sie mich richtig zerlegt. Und dann habe ich nachher ein Verwarngeld bezahlen müssen, weil ich meinen Führerschein nicht dabei
hatte. Weißt du, was du hättest sagen müssen? Laut Paragraph 2 Nummer 22 der Fahrzeugzulassungsverordnung dürfen mindestens 30 Jahre alte Oldtimer im Originalzustand, die keine Gurte haben, gefahren werden, ohne die eigentlich geltende Anschnallpflicht. Schönen Tag noch.
Das ist so lang. Ist doch
nicht so schwer.
Und ich wollte, vielleicht habe ich auch noch Herr Wachtmeister gesagt.
Ja, garantiert hast du das gesagt. Officer.
Aber liebevoll, weißt du so, das war ja nicht, und dann war das so, naja.
So, Tim, Kitchen Possible.
Ich habe gestern übrigens mit einem Richter gesprochen, einem sehr jungen Richter, der ist ein wahnsinnig jung.
Dem Maler Richter oder dem Berufsstand?
Ein Berufsrichter. Der war wahnsinnig jung. Also der sah gerade aus wie frisch nach Abitur, aber war schon Richter, 28 Jahre alt irgendwie.
Also Jura.
Und dann meinte ich so am Tisch zu ihm so, ja, aber ganz ehrlich, da sitzt du jetzt und siehst aus wie so eine Schnullerbagge. Und dann sagt er, das machst du bei mir im Gerichtssaal? Mehrere hundert Euro Ordnungsstrafe.
Ja, klar, natürlich.
Aber wusste nicht, Schnullerbagge, ist das offending?
Ja, natürlich. Ja. Hey, meinst du das jetzt ernst?
Ja. Schnullerbacke ist doch voll liebevoll.
Was würdest du, also nee, wenn ich zu meinem Vater Schnullerbacke gesagt hätte, ja, hätte es aber eine Schnullerbacke gegeben. Du. Das geht ja nicht.
Fand ich gut, aber ich war froh, dass wir im privaten Rahmen waren, deshalb galt das nicht unbedingt als destruktiv.
Ey, da war Zoe, wie, weiß, Wies,
ja.
Die spielt einfach so einen Weltstar in der Bullerei, habe ich gesehen, auf Instagram.
Nicht der Erste, ich bin ja auch täglich da.
Aber, ja, why? Aber einfach so?
Einfach so.
Hat einfach ein Piano in den Gastraum geschoben.
Mit Emil.
Hä?
Mit Emil oder Emil. Mit dem Pianisten zusammen.
Nicht gut.
Ja. Das ist gerade so ein Instagram-Phänomen irgendwie. Und wir sind ja sehr musikalisch und musikaffin. Und ich mag ja, wenn Leute auch die Bullerei mehr sehen als nur als reines Essrestaurant, sondern die Atmosphäre verstehen, das begreifen, dass man da Dinge machen kann. Das war sehr schön.
Der Instagram-mäßig, da hat sich echt einiges verändert bei dir und bei der Bullerei? Es ist irgendwie interessant zu beobachten und sehr unterhaltsam zu beobachten.
Ist gut?
Ja, finde ich schon. Auch die Melzer-Fu-Geschichten.
Ja, ich glaube, dadurch haben wir so ein bisschen Kick gekriegt. Also weil was der Chris da macht, irgendwie Melzer-Fu, das ist ja schon ein oberstes Regal, ne? Auch die Art und Weise und auch mit welchen Menschen wir da arbeiten. Und ich glaube, das haben wir uns im Ansporn genommen. Da können wir mit unserem Stammhaus sozusagen, Bullerei ist ja ein Stammhaus.
Stammhaus, ja.
Geil. Dass wir da auch mal ein bisschen, Achtung, 2.0 Internet machen müssen.
Ja, sehr gut. Ich habe zugeschlagen bei Rewe, du warst im Angebot, habe ich mir nicht zweimal sagen lassen.
Krass, ne? Hamsterkäufe.
4,79. Da waren noch zwei Pistazien da, sonst nichts. War alles weg.
Ja.
War alles weg.
War wirklich alles weg?
War alles weg, ich schwör's. Also die hatten auch nur vier, die hatten nur Schokolade, Erdbeer, Franzbrötchen und Pistazie und es waren noch zwei Pistazie da.
Hey, so spooky dieses Eis gerade. Das macht eine große Freude, tolles Feedback irgendwie und ich bin da richtig ein bisschen stolz drauf, dass man so ein ja, wie soll ich sagen, festgefahrenen Markt mit einer kleinen süßen Idee und mit dem richtigen Inhalt und der richtigen Qualität so ein bisschen auflockern konnte.
Mich hat gestern jemand gefragt, ob du zu viel machen würdest wieder. Du solltest ein bisschen auf dich aufpassen.
Ja, ich habe gerade 3,5 Monate gar nichts gemacht.
Hä? Was?
Echt? Ab Dezember ist...
Ach so, hast du schon mal erzählt. Das sind natürlich diese Sachen, die weiter zurückliegen, ja, die dann aber ab einem... Der war richtig besorgt. Der sagte so, nicht, dass Tim wieder irgendwie zu viel arbeitet. Weil, wenn man es nicht weiß, ist es natürlich gerade schon...
Was mache ich denn gerade?
Naja, den ganzen Eisquatsch. Dann kommt jetzt
Kitchen, bitte nicht Quatsch,
den ganzen Eis-Schnullerbacken Zeug. Ja,
aber Kitchen habe ich doch dann letztes Jahr kommt in einem Jahr.
Das wissen ja viele Leute. War kein Angriff. Man hat sich Sorge um dich gemacht. Ja, kein Angriff.
Aber ich bin ganz im Gegenteil. Ich muss mal ein bisschen die Arschbacken wieder zu.
Ja, wo ist echt wieder
Arbeit? Also richtige Arbeit weiß ich halt gar nicht mehr zu machen.
Also, Kitchen Impossible.
Eigentlich bin ich schon in Rente.
Die 9. Staffel ist announced.
Ja.
Man darf es ja sagen.
Ja.
Gegen Richard Rauch, gegen Hans-Jörg Bachmeier.
Und Richard Rauch muss ich anrufen, sagt er, ich vergesse das immer.
Stefan Wiesner,
ja.
Anton Schmaus, der Koch der deutschen Fußballnationalmannschaft.
Ja, vielleicht bald der ehemalige.
Wieso? Weißt du da, bist du der Koch?
Naja, warum soll die deutsche Nationalmannschaft kulinarisch hier auf demselben Niveau bewegen, wie sie gerade fußballerisch unterwegs sind?
Das stimmt. Vielleicht solltest du dein Eis dort anbieten. Das Eisbaden ist ja total in bei den Sportlern.
Ja, vor allen Dingen in Vanilleeis.
Stell dir mal vor, Matthias Dieter, Edi Frauneder, guter Typ, und Alexander Hermann und Tobias Bates. Ja. Nicht zu ver... Ach hier, Lukas Mraz und Juan Amador.
Ja.
In der Best Friends Edition.
Ja.
Da haut ihr aber raus.
Ja.
Wird gut?
Wird emotional.
Heulst du wieder?
Auch. Nee, ob ich heul nicht? Nee, heulen, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich zwischendurch. Ich weiß nicht, ob sie es reingeschnitten haben. Aber, nee, wird sehr, sehr gut. Tim Rau ist leider nicht dabei. Das liegt aber an, dass Rau so beschäftigt ist wie noch nie.
Der hat ja gar keine Zeit.
Der hat wirklich gar keine Zeit mehr.
Den kriegen wir auch nicht mehr zu viele Gastro. Nee,
der hat auch wirklich keine Zeit mehr. Das ist wirklich krass. Also wenn man sich um mich Sorgen macht, sollte man sich um Rau Sorgen machen, weil der ist ja nur noch unterwegs. Der hat so viele Consulting-Bereiche und er macht alles herausragend. Ne? Also das ist überhaupt keine Kritik, ganz im Gegenteil. Nur leider ist er halt auch für uns denn manchmal nicht mehr zu haben. Aber im nächsten Jahr ist er wieder voll dabei, voll im Einsatz.
Das ist ja interessant.
Voll im Einsatz.
So, ich würde gerne noch, bevor
da wir... Da macht er es wieder gut, was wir dieses Jahr haben liegen lassen. Außerdem ist er jedes Jahr im Weihnachtsspecial dabei. Da ist er ja gesetzt.
Aber gibt's das? Das steht hier nicht.
Das wird ja auch nicht annonciert.
Aber es gibt es. Annonciert.
Aber es gibt es. Und das wird herausragend.
Was?
Das Weihnachtsspecial.
Ich so, erzähl mal.
Nee, kann ich nicht. Sonst wäre es ja schon annonciert.
Achso. Wir können alles piepsen. Aber der Trailer ist schön geworden für Kitchen Impossible.
Was ist denn das für ein Trailer?
Hier, wo du da reinguckst und dann kommt alles aus der Box raus und dann Mut zur Hässlichkeit, dann stehst du da mit wehendem Haar.
Was meinst du denn mit Mut zur Hässlichkeit?
Naja, du bist doch ein sehr haareitler Mann.
Ich finde das Wahnsinn, was heute schon als mutig bezeichnet wird. Heute war in der Bild News, Leni Klum hat sich mit einem Pickel fotografieren lassen.
Das war kein Pickel, das war ein Streuselkuchen und da muss ich auch sagen, fand ich gut, dass sie das gemacht hat.
Wirklich?
Ja, weil das ist für die jungen Mädels.
Von mir gibt's kein Foto ohne Pickel mit 19.
Ja, aber du bist ja jetzt auch im Beauty-Bereich jetzt auch nicht die Benchmark. Du bist weit oben.
Machen wir Shaming?
Nein.
Machen wir Shaming hier?
Wow.
Ja, ja. Was heißt, ich bin nicht im Beauty-Bereich?
Nee, ich habe dich
schön. Schönheit liegt im Auge des Betrachters.
Ja, ich finde dich schön.
Also sag bitte nicht, dass ich nicht im Beauty-Bereich bin. Irgendeiner findet mich schön.
Nee, aber das mit der Leni Klum, das ist schon in Ordnung. Was ich meinte ist, du bist ja ein sehr haareitler Mensch. Und auf einem Foto habe ich gesehen,
Ich bin nicht eitel, ich habe einfach wahnsinnig schöne Haare.
Na, wie, man darf sie schon nicht anfassen.
Auf gar keinen Fall.
Ja, eben, also ja.
Das ist wie die Mona Lisa. Nur angucken, nicht anfassen.
Ich würde doch gerne eine Sache mit dir besprechen, bevor wir unseren Gast erraten. Mhm. Ist dieses Streikding in Deutschland gerade einer zu viel?
Ich glaube, es würde den Rahmen jetzt sprengen, weil jeder Einzelne, der für seine Bedürfnisse, weil das auch, das haben wir an der Gastro auch gemacht, zu Momenten, wo wir wirklich hart betroffen sind, eigentlich müssten auch jetzt teilweise wieder Aktionen passieren. Ich weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Jeder nimmt seine Probleme für wahnsinnig wichtig und vergisst dabei, dass durch diese Zerfledderung der Gesellschaft wir uns eigentlich nur neue Probleme schaffen. Und jeder will mehr, will aber nicht mehr ausgeben. Und irgendwo sind wir da gerade in so einem Strudel angekommen, wo ich weiß nicht ganz genau, wie das sich wieder beruhigen soll. Ist es einer zu viel? Im Einzelfall nein, in der Masse ja.
Das ist sehr clever ausgedrückt.
Dankeschön.
Ich finde schon, es ist einer zu viel, weil mittlerweile, also ja, das vermeintliche Einzelschicksal gilt es immer zu bedenken, aber die große Masse ist ja nur noch am Leiden. Also wirklich, ob das jetzt Urlaube sind oder ob das...
Also ich muss sagen, ich habe noch nichts davon mitgekriegt, wenn ich ehrlich bin. Mein Leben ist davon bislang...
Ich glaube, weil du das Glück hast, weil dann über entweder um dich herum geplant wird, ja, wahrscheinlich wird um dich herum geplant,
mhm.
Oder du hast halt die Möglichkeit, wenn die Bahn nicht fährt, sagen wir mal, auf dem Auto zurückzugreifen.
Oder ich bin der Berg und die anderen sind die Propheten.
Und die kommen zu dir, meinst du? Das ist natürlich auch, ja, so wird's sein.
Aber das meinte ich jetzt nicht so unsympathisch, wie es gerade auch so
ist. Auf gar keinen Fall. Komm, Tim, wir machen mal, wer bin ich? Ja. Den Streik, den kriegen wir nicht geregelt.
Nee.
Also. Unser heutiger Gast sagt, wenn ich keine Freundin habe, ist der Kühlschrank leer.
Lukas Brat.
Jetzt sagst du jetzt zu allem Lukas Mraz oder ja. Was? Okay. Unser heutiger Gast spielt gerne Tennis.
Lukas Mraz, der spielt sehr gerne Tennis.
Ja, er spricht Holländisch.
Lukas Mraz spricht Holländisch.
Er ist wie du gerne mit dem Lastenfahrrad unterwegs.
Lukas Mraz hat ein Lastenfahrrad, hat er mir vorgestern erzählt.
Designerstühle sind seine heimliche Leidenschaft.
Lukas Mraz ist sehr designinteressiert.
Toll. Er nennt Wiener Würstchen auch Wiener Sushi.
Lukas Mraz hat ein 2-Sterne-Restaurant in Wien, also würde er da einen Wiener Kontext haben.
Okay, er hat noch nie beim Sport gewonnen, außer bei Kitchen Impossible.
Lukas Mraz ist so das Gegenteil von Definition von Sportlichkeit, Lukas Mraz.
Er sagt, dass ihm die Sterne-Gastronomie das Vertrauen genommen hat.
Lukas Mraz ist ein Spinner, der redet das, was die Masse hören will.
Er hat im Lockdown zum ersten Mal aus einem Kochbuch gekocht.
Lukas Mraz ist ein Spinner, der hat meine Kochbücher gesammelt und ist dadurch erst zum Koch geworden.
Die ersten Rezepte sammelte unser heutiger Gast als Kind in einem eigenen Kochbuch.
Das stimmt, Lukas Mraz war noch ein Kind, als ich angefangen habe zu kochen.
Die ersten Gerichte lernte er von seinem Vater, selbstgemachte Mayonnaise und Bechamelsoße, die Klassiker.
Sein Vater, Lukas Mraz, betreibt ein Restaurant, das heißt Mraz und Söhne. Und das Mraz ist der Vater und die Söhne ist er und sein Bruder. Und sein Vater ist ein brillanter Koch.
Er sagt, beim Kochen ist es wie in jedem Handwerk. Kreativ kann man erst werden, wenn man die Grundlagen kennt.
Ich habe selten einen vernünftigeren Satz von jemandem gehört. Also ich hab mich schon viel mit Lukas Mraz unterhalten, aber sowas Vernünftiges habe ich aus seinem Mund noch nicht gehört. Aber
du hast eventuell, sollte er es sein, schon viel von ihm gehört. Denn das erste Mal, als du ihn getroffen hast, Cordoba, habt ihr euch Berlin. 4 Stunden unterhalten.
In der Cordoba Berlin. Ach, mit Tim Raue hingegangen, hat er gesagt, da ist so ein junger wilder Koch, der hat ein bisschen was auf der Pfanne. Und dann kam da, eigentlich dachte ich, dass da so ein Drogendealer reinkommt. Als er zu uns an den Tisch gekommen ist, wirklich ein ungepflegter, zolliger Bär, aber verschwitzt, befleckt von oben bis unten, weil er wirklich geil gerade den ganzen Abend gearbeitet hat. Aber am Ende des Tages dachte ich wirklich, da kommt ein Pusher, ja. aber nicht der Küchenchef. Ja, aber danach haben wir uns, habe ich mich ein bisschen verliebt in ihn.
Also der Feinspecker sagt, Küche und Service herausragend, Ambiente und Komfort außergewöhnlich.
Wirklich?
Mhm.
Manchmal ist der Feinschmecker auch ein Mitläufer, ey, die haben keine eigene Meinung.
Man sagt auch über ihn, kreativ, kreativer am kreativsten und dann den Namen des heutigen Gastes. Ja,
manchmal kommt nach kreativ, kreativer, kreativsten einfach auch nur noch dumm, ist meine Meinung dazu. Also ich sag mal, Creme frisch auf eine Schieferplatte zu schmieren, um sie dann ablecken zu lassen, damit man ein Essgefühl hat, das ist
Creme
Lukas.
Fresh.
Creme fresh.
Ja.
Das ist Lukas Mraz.
Ja? Ja, unser heutiger Gast hat schon 2 Nacktkalender gemacht.
Das ist eine Beleidigung für jede Netzhaut, aber das muss Lukas Mraz sein.
Also gut, ich habe dich belogen, es ist tatsächlich Lukas Mraz. Bevor Lukas Mraz reinkommt, möchte ich dir gerne was erzählen.
Ja.
Ich kann mich erinnern, das ist so 4, 5 Jahre her, dass er bei Kitchen schon mal war, ne?
Ja, ich glaube ja.
Und da war ich bei den Dreharbeiten dabei, als ihr das Finale im Studio der Bullerei aufgezeichnet habt.
Mhm. Du hast gedacht, was für ein Arschloch.
Der war einfach unfreundlich, ja. Und ich hatte richtig Gefühle, dich verteidigen zu müssen. Ich dachte so, wie redet der denn mit Tim? Ja. Wirklich, ich war richtig angefasst. Ja. Dachte so, was ist er denn bitte für ein Gockel?
Ja.
Und heute ist er da. Ja. Lukas Marz.
Ich freue mich sehr.
Guter Typ. Ja. Also wirklich. Also
wir haben jetzt viel Zeit miteinander verbracht und ich habe ihn gerade gestern zu Bett gebracht und jetzt stehe ich mit ihm schon wieder morgens auf. Und Lukas gehört auch zu den Menschen, die man eigentlich zeitlich jetzt nicht, ich sag mal, 14 Tage Urlaub in einem Zimmer würde ich mit ihm nicht verbringen. Aber ich würde mindestens gerne 14 Tage im Jahr mit ihm verbringen, mit einer gewissen Pause. Ich freue mich wahnsinnig.
Also gut, dann.
Weil das ist wirklich ein Gockel.
Hol mich mal rein.
Lukas.
Es hat lange gedauert. Also, klopft an, freundlich.
Moin!
Da ist es.
Es tut mir so leid, dass ich dich gestern so abwinken musste. Hast du mein Gesicht gesehen, dass ich lüge? Ja, es war so schwierig.
Ja, war so.
Aber er hat's gemacht.
Das ist der Hauptsache. Ich hab die Logik.
Aber wirklich so. Podcast. Weihnachten.
Soll ich jetzt schon Geschenke geben?
Ja, mach ruhig. Komm doch erstmal rein und gib Geschenke, setz dich hin, was magst du
da
trinken?
Da sitzt du gerne. Was magst du? Magst du Wein? Wir haben auch ein Chardonnay, wie so, bestellt.
Hier?
Oh, dicker Sack.
Hättest du gern Chardonnay, Lukas? Du
kannst kaputt gehen, gell?
Hättest du gern?
Ich trinke mal ein Wasser.
Dankeschön, ein Wasser.
Mit
oder ohne?
Lieber mit.
Oh, das ist geil. Ja, das ist toll. Das weiß ich jetzt schon.
Boah, in den Stuhl passe ich aber genauso noch rein. Da müsst ihr mich später rausziehen.
Hast du abgenommen? Die letzten zwei Tage? Ich ja.
Ja, wirklich?
Ja, 2,5
Kilo. Ich habe keine Waagemodell.
Ich habe 2,5 Kilo abgenommen. Es ist so.
Glaubst du, nimmst du ab, weil du so viel redest oder da? Hier, weil du immer so gerne Kaffee trinkst.
Ja, das ist super. Aber du fängst jetzt nicht an, auch noch mit Kaffeerösterei.
Nein.
Okay, gut.
Aber Papa seine Freundin einen Kaffee aufgemacht in Wien.
Toll.
Für dein Auto oder dein Fahrrad.
Sehr geil.
Fürs Lastenfahrrad.
Hat das eine Aussage, warum der püschert?
Na, aber ich glaube früher immer diese Männchen, die man aufs Auto geklebt hat, dann konnte man sich den Namen so draufschreiben, nee. Weißt du?
Ach ja.
Diese
ja,
Kleber, ja, diese ja, klassischen, klar. Ja, und ja. Das ist halt unsere Gurke und
eure Gurke pisst.
Und ja,
geil.
Ja.
Sehr aber, geil. Aber warum pinkelt eure Gurke?
Ja, weil die.
Da habe ich gleich noch, kann ich noch viel zu sagen. Ja.
Okay. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, warum die pinkelt.
Danke.
Also fragt euch niemand sowas.
Also in der Tat freue ich mich sehr, dass du da bist, auch wenn wir jetzt schon die diverse Tage oder die letzten zwei Tage miteinander verbracht haben. Über Inhalt dürfen wir leider noch nicht ganz so viel sagen, weil es, glaube ich, nicht offiziell ist momentan.
Ja. Aber spannend.
Ja, spannend.
Spannend ist es.
Aber auch ohne das wärst du einer meiner absoluten Wunschgäste gewesen, weil ich bin ein Riesenfan.
Ja.
Ich bin ein Riesenfan von Lukas.
Vor erster Stunde?
Zweiter Stunde.
Nee, schon eher. Also ich habe ja gerade erzählt. Ich bin durch Tim Raue, der hat damals eben von Lukas geschwärmt, dass er da, dass wir irgendwie in der Cordoba, dass er so ein junger Koch irgendwie kocht und der ist so jung.
Die Bar von Willi Schlegel.
Schlögel.
Ja,
ja.
Ehemalige.
Die machen jetzt wieder was Neues. Cordo gab's danach und jetzt heißt es im Wasser, glaube ich. Und das ist jetzt so eine Fischbar quasi.
Okay. Also hab ich irgendwie gelesen. Und dann sind wir da irgendwie des Nächtens relativ spät noch hingegangen, haben noch eine Kleinigkeit gegessen. Das Essen war gut, anständig, irgendwie so. Ne, ich war noch nicht so exzessiv drin. Und dann kam irgendwann Lukas aus der Küche. Und Lukas wirklich, man hat ihm einfach die Schicht angesehen. Kleine Drecksküche, warm, keine Klima, nix da irgendwie mit Schickilagi irgendwie. Und die Kreativität, die auf dem Teller war, konntest du auch auf seinem T-Shirt erkennen. Also da wurde richtig geackert. Und dann habe ich mich verliebt. Und dann haben wir ein bisschen Kontakt miteinander gehabt, ein bisschen gesprochen. Und dann war es wirklich auch so weit, dass ich dieses, weißt du, ich bin ein großer Fan aller Köche in Deutschland, Österreich, Schweiz. Ich liebe prinzipiell unseren Berufsstand. Was ich aber manchmal vermisse, ist insbesondere, wenn du qualitativen Ehrgeiz an den Tag legst, ein bisschen, wie soll ich sagen, Unvernunft.
Einer, der sich nichts scheißt.
Der per se auch schon weiß, dass es gut ist und es schafft, ich sag mal, seinen Irrsinn trotzdem so liebevoll an die Leute zu bringen, dass er damit auch durchkommt. Weil ganz oft heißt es ja so, ja, ich könnte ja machen, wenn ich wollte. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst machen, wenn du willst. Ich könnte ja machen, wenn ich dürfte. So, das war das. Ich könnte ja machen, wenn ich dürfte. Du darfst machen, was du willst. Das muss nur wahnsinnig gut sein. Mhm. Und dann nimmt man dir, glaube ich, auch Exzesse ab. Also auch Dinge, dass du Grenzen überschreitest. Der deutsche Markt ist da in der Bewertungsebene ein bisschen träger. Also gerade der Feinschmecker, wenn der jetzt auf einmal jemanden wie Lukas Mals hochlobt, dann hat das ein bisschen was damit zu tun, dass er Exil oder dass er halt Österreicher ist. Es ist leichter, die Außenwelt in bestimmten Bereichen hochzuloben, als im inneren Zirkel wirklich auch mal die Grenzen zu öffnen. Aber da kommen wir gleich nachher noch drauf. Lukas Mals ist einfach kongenial. Einer der Menschen, von dem wir, glaube ich, am meisten hören werden, wenn er in unserer Branche bleibt, wenn er das weitermacht. Ein enfant terrible. Ein Hajo-Pai, visuell wirklich jemandem, dem ich kein Vertrauen schenken würde. Maximal vielleicht beim Drogenkauf auf der Clubtoilette.
Ich muss aber da auch noch meine Seite der Geschichte erzählen.
Das wollen wir jetzt gar nicht hören.
Tim war unten in der Cordoba-Küche, war oben, gell? Der Willi sagt, hey, der Tim Melzer ist unten. Und da die Schicht war wirklich hart. Also ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Schicht erinnern.
Es war
auf alle Fälle so, dass ich mir gedacht habe, fuck off, ich möchte jetzt zu dem Vollidioten nichts sagen. Also das war wirklich genau meine Gedanken. Also ich möchte jetzt nicht runtergehen, weißt du, mit irgendeinem scheiß Fernsehkoch quatschen, weißt du, irgendein scheiß Smalltalk, der eh zu nichts hinführt, weil der hat keine Ahnung. Das war wirklich so mein Gedankengang. Ja. Ich möchte lieber rausgehen mit ein paar Homies was saufen, gell, oder so. Dann bin ich runter, da will ich so, na, da musst du Hallo sagen, weil sehe halt immer so ein bisschen, der halt einfach ein guter Typ, der Willi, gell, dann gehe ich hin, gell, ich weiß noch genau, wo er gesessen ist, gell, da an der Budel am Anfang, und dann sage ich so, hallo, gell, und ich war wirklich so einfach schon richtig voreingenommen, aber das war eigentlich auch geil, weil der Tim dann eigentlich komplett anders war, als was ich ihn erwartet habe, und wir haben uns wirklich 3 Stunden lang, wir waren, ohne Scheiß, 3 Stunden, haben wir uns umgesetzt zur Bar, und wir haben 3 Stunden lang, nur wir beide, sind über Leute gestanden, wir haben nur geredet, gell, und ich war so, fuck, so krass, gell? Und das war wirklich auch irgendwie, umso älter man wird, umso schwieriger hat man auch diese Erlebnisse, finde ich, weißt du, dass man so wenn neuen kennenlernt und sich so denkt, wow, fuck, das ist ja...
Es wird wieder besser.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Also es ist so, ich sag mal, zwischen 35 und 45 ist es am schwierigsten und danach wird es wieder besser.
Mhm. Ja, zum Glück.
Na gut, also, Lukas, du fährst mal kurz das Intro ab, damit wir wissen, wo wir heute sind.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Recherche über unseren heutigen Gast zu betreiben macht Spaß. Man findet Artikel, in denen Sätze stehen, die einfach Spaß machen. Kostprobe, bitteschön. Von seiner Laissez-faire-Attitüde und dem raubeinigen Wikinger-Look darf man sich beim Rats ohnehin nicht täuschen lassen. Der Mann ist eine Naturgewalt hinter dem Herd und rangiert auf der Liste der Most Wanted Jungköche ganz weit oben. Und das nicht etwa, weil er gerne mal 5 gerade sein lässt. Hinter dem Image des kulinarischen Bohemien stecken harte Arbeit, der unstillbare Drang, ständig Neues auszuprobieren und das Wissen, dass man nur Bestleistung bringen kann, wenn man liebt, was man täglich tut. Oder hier, auch schön, es gibt Leute, die nehmen sich selbst sehr ernst. Und dann gibt es Lukas Mals. Mit dem jungen Österreicher hält der vielbesungene Wiener Schmäh Einzug mit allem, was dazugehört. Selbstironie, Gemütlichkeit und eine leichte Fahne vom Vortag. Also, unser heutiger Gast fällt gerne auf, optisch, aber auch mit seinen politischen und kulinarischen Botschaften. So ist er heute und aufgefallen ist er aber schon viel früher. Als Kind, da sammelte er die ersten Rezepte in einem eigenen Kochbuch, was aber irgendwie auch klar war, denn Lukas Mals stammt aus einer echten Gastronomenfamilie. Urgroßvater, Großvater, Vater und Bruder, alle erfolgreiche Gastronomen. Also startet Lukas mit 14 seine Kochausbildung an der Wiener Gastronomiefachschule, wo sein Talent weder von Hand und erst recht nicht vom Herd zu weisen waren. Und so lernte er in den Folgejahren nur von den Besten. Mit nur 17 Jahren nahm Jean-Georges Klein, spricht man so aus?
Ja, genau so.
Super. Ihn im zum derzeit mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichneten Lanspur in die Lehre. Von Frankreich ging es nach Holland zu Johnny Burr in de Lipje. Und dann
den spricht man nicht so aus.
Sag mal, wie man es ausspricht.
Johnny Burr.
Johnny Burr, sehr gut.
Oder wie ich immer gesagt habe, Johnny de Boer.
Das sagen alle irgendwie.
Ja, aber das war wirklich. Das war kein Fußballer
de Boer. Falsch, ne? Genau. Okay. 37 Aussprachen.
Ja, wirklich, ja.
Und dann ins Vendôme.
Vendôme, ja.
So sagt man, in Bergisch Gladbach. Ja, bevor er aber...
Ne? Da hast du?
3 Monate, 4?
Bevor er aber in den Familienbetrieb Mraz und Sohn in Wien einsteigen sollte, leitete Lukas Mraz die Küche im Restaurant Cordoba in Berlin, das heutige Cordo, und das mit nur 25 Jahren. Hier hat er nach jahrelanger Sternejagd seine Bodenständigkeit zurückgewonnen und seinen Hang zur lockerer Haute Cuisine entwickelt. Lukas sagt, dass er noch nie irgendwo gearbeitet hat, wo er nicht vorher essen war. Wenn mich das Menü begeistert hat, dann wusste ich, hier will ich lernen. Hoffen wir mal, dass Ihnen das bei Podcasts ähnlich geht und in dieser hier begeistern wird. Die Rede ist natürlich von Fide Gastro. Schön, dass du da bist, Lukas Mraz.
Danke.
So, Freunde, wir reden heute, Tim, über bestimmte Themen. Ich will mal sagen, worüber ich gerne mit euch reden wollen würde.
Ja, mach doch mal eine Liste. Mach doch mal eine Liste und dann machen wir wie bei Tinder links und rechts.
Was ist Kochen und Essen für unseren heutigen Gast? Darüber möchte ich gerne sprechen. Okay,
das ist dann, rechts ist, lassen wir drin.
Dann möchten wir gerne
über... Rechts ist drin lassen.
Ja.
Okay, lassen wir drin.
Das lassen wir drin. Dann würde ich gerne mit euch über das System Gastronomie reden.
Also das heißt die System Gastronomie.
Nee, das System, also mentale Gesundheit. Dass es irgendwann einfach nicht mehr gehen könnte, weil es einfach viel zu stressig geworden ist und weil es einfach viel zu abgefuckt sein könnte.
Okay, aber es ist weniger stressig geworden, glaube ich.
Lassen wir drin. Dann über das Thema Spitzengastronomie. Also ist das nach wie vor ein absolutes Macho-Gehabe oder nicht?
Ego-Gewichse.
Komm, bei Gewichse können wir rechts machen, oder?
Können wir drin lassen.
Das Arbeitsumfeld Gastronomie.
Ja, was?
Ist das nicht im System eh auch drinnen?
Wir können es miteinander verbinden.
Okay, ja.
Dann hätte ich gerne noch das Thema...
Oft eine mangelhafte Vorbereitung durch Varianten der Fragestellung.
Dann hätte ich unheimlich gerne noch über das Thema Lukas Geschmack gesprochen. Also was schmeckt ihm partout nicht und wie hat sich der Geschmack entwickelt? Okay.
Wirklich?
Ja. Guck mal. Das ist eine sehr erfolgreiche Tinder-Woche für mich. Es war noch nie so erfolgreich. Lukas, schön, dass du da bist. Als allererstes. Tim? Du bist richtig Fan, ne? Man merkt das.
Nein, ich bin Fan.
So gut kenne ich dich. Dann werden deine Augen so ein bisschen schlitziger und dann bist du entspannt. Doch, ziehst du die Jacke
aus. Ich bin Fan. manchmal fühle ich mich aber auch väterlich. Also so, wo ich denke, ach ja, habe ich doch auch. Ist doch alles schon mal da gewesen. Aber was mich wirklich fasziniert bei Lukas, dass er sehr viele vermeintliche, wie soll ich sagen, ein feststehendes Regelwerk, in meinen Augen eigentlich als der erste und einzige, neben Tim Rau für mich, so ein bisschen, hat aufbrechen können und wirklich besonders ist. Also wirklich einen eigenen Stil, der noch nicht fertig ist, aber der mit sehr viel, ich sag mal, ästhetischer Verweigerung eigentlich in einem Bereich unterwegs ist, wo sehr vieles sehr glatt gebügelt ist.
Und gleich.
Und dass die Leute sehr fasziniert sind von ihm. Und ich würde halt immer interessieren, wo mehr davon sind. Also er ist eigentlich der Punk. Kann man auf eine Art und Weise sagen. Jetzt aber nicht der Punk, der per se provoziert. Aber da sind schon ganz viele Dinge, wo man eigentlich sagen müsste, das ist Quatsch. Das, also aus der bestehenden Betrachtungsweise unserer Branche.
Aber, und das finde ich ist so ein spannendes Thema, weil du immer über jung und wild redest, weißt du, und wann passiert dieser Cut, sage ich einmal, dass man nicht mehr jung und wild ist, weißt du, oder muss man immer jung sein, um wild zu sein, weil du sagst ja auch immer, dass für dich schon so, also du hast, also du machst es schon noch, aber eigentlich weißt du schon, was du willst und etc., gell, und bei mir, ganz ehrlich, fühlt sich's auch schon so an, als würde ich im Restaurant schon nicht mehr per se Bock drauf haben, ein Gericht zu servieren, wo ich weiß, dass 50% davon, also es polarisiert, dass 50% davon sagt, okay, das ist der ärgste Scheißdreck und 50% sagt, wow, das ist grenzgenial. Weißt du, das passiert bei mir auch schon langsam, weil ich einfach auch eventuell auch gar nicht mehr Lust drauf habe, immer diese Diskussionen oder zum Schluss, weißt du, na, alles war geil, aber das eine war nicht oder da, auf das habe ich fast gar keine Lust mehr, gell, also bei mir auch und ich bin erst 33, weißt du. Auf der anderen Seite habe ich die Healthy Boyband, mit der wir natürlich nur so Scheißdreck ausprobieren, weißt du, wo wir halt die Leute anecken und Sachen ausprobieren, die wahrscheinlich nicht per se das Geilste sind.
Ja, ich glaube, manchmal ist es so ein bisschen, wenn du noch gar nicht weißt, was wirklich gut ist, dass man da einfach ein bisschen ich betrachte mich nach wie vor innerlich als sehr Punk ganz vielen Bereichen, jetzt nicht unbedingt auf dem Teller, weil meine Form der Kulinarik ist eine liebevolle, die ist ja so eine Herzküche oder die soll nicht provozieren, aber ich möchte, dass die insgesamt, die Herangehensweise, wie gegessen wird, wie die Dienstleistung Gastronomie sein soll, die möchte ich gerne anders haben. Das Bild Off-Club damals, wie wir gemacht haben, wo ich einfach, ich sag mal, Pommes und Sterne essen am selben Teller servieren wollte, weil ich sage, ich will nicht immer den Leuten alles aufdrücken, was sie gerade essen wollen. Außerdem betrachte ich meine Kochkunst nicht als so exzeptionell, im Vergleich zu anderen Köchen, dass es das wert ist. Ich betrachte meine Küche als sehr, sehr, sehr gut in ganz vielen Bereichen. Und ich glaube, man ist da nicht unbedingt enttäuscht, wenn man ist. Aber man muss jetzt nicht, ich würde mich nie in einen Wettbewerb hineinbegeben. Also bessere Küche oder andere Küche. Nee, aber das sind solche Sachen, weil ich zitiere dieses Beispiel ja immer wieder, Creme Fraiche auf Schiefer. Was, glaube ich, inzwischen so oft von mir so oft erwähnt worden ist, aber inzwischen auch komplett falsch.
Ja,
ne? Erzähl doch mal bitte diese Geschichte, weil du bist damals nach Wien gegangen.
Das war relativ am Anfang.
Das war ganz am Anfang.
Das war relativ am Anfang, ja, also vor 5, 6 Jahren. Und wir hatten von einer Keramikerin einen Rauchteller bekommen. Das heißt, da wird die Glasur, der Teller wird gebrennt, indem du ihn in ein Loch eingrabst und dort mit einem Deckel sozusagen räucherst, aber heiß, ja. Und dann, wie die gekommen sind, haben die Teller wirklich nach Speck geräuchert. Wir haben dann diese Platten jeden Tag frisch geräuchert, mehr oder weniger, dass der Teller halt nach Rauch schmeckt, und haben dann eine Creme Fraiche mit Kaviar und Verbene drauf serviert, und du musst es den Teller abschlecken, dass er, und das halt dieses Raucharoma mitbekommst. Ja.
Warum lachst du da so?
Es war voll interessant, weil es ist mega, weißt du, was das Interessante war? Das war der erste Gang, also mehr oder weniger das Amuse-Gueule, wenn du das jetzt so klassisch nennen würdest, was du bekommst. Und wenn die Leute das nicht machen wollten, also einen Löffel zum Beispiel dafür hatten, also nicht dieses Abschlecken wollen, dann waren das eigentlich Gäste, denen du in dem Moment am besten die Rechnung gegeben hättest können, weil die waren einfach im falschen Laden sozusagen. Weißt du, das war schon wirklich so einfach so ein Stoppschild, weißt du, über das du entweder drüber fährst oder nicht, gell? Und das war selten, aber es war jedes Mal so, wenn wir einen Löffel wollte, ich sage jetzt mal alle zweimal die Woche, den hat eigentlich der ganze Abend schon nicht gefallen, weil alles schon ein bisschen zu wild für die Personen war oder was auch immer, gell? Also sowas ist, es gibt es auch schon Ewigkeiten nicht mehr, gell? Also ich finde, ich habe mich ja auch schon längst wieder verändert und mache immer alles neu. Und
aber du hast ja gerade was ganz Wichtiges gesagt, das ist so auch eine Bitte an die Gäste, ne? Wenn sie in einen Laden reingehen, der unter anderem zwei Sterne hat oder der eine exzeptionelle Geschichte erzählt, und ich gehe aus diesem Grund auch in diesen Laden, ich gehe da nicht hin, um einfach nur satt zu werden, sondern ich gehe da hin, um auch ein Erlebnis zu haben, dann muss ich aufhören, das Erlebnis zu definieren. Ja. Dann muss ich mich einlassen. Ich habe dieselbe Erfahrung mit Alchemisten gemacht in Kopenhagen. Ja. Da war ich nach langer Zeit, es war zwischen Lockdown 1 und 2, und ich bin in der falschen Erwartungshaltung dahin gegangen. Ich hatte mich nicht genug mit dem Laden beschäftigt, irgendwie bin so ein bisschen auch von Nordic, ein bisschen so von,
das, was du hast.
Das, was du, nee, ich mag das ja. Also auf eine schöne Art und Weise. Und dann kam wieder an, und dann war das erstmal so ein bisschen in den Vorraum und ein bisschen dieses Gespräch verwickelt worden. Und dann hast du dieses, dieses essbare Ticket irgendwie da bekommen, und dann hat dich jemand gefragt, wie es geschmeckt hat. Und dann nach Apfel, und dann sagen, ja, schau dich mal um, wo du bist. Ach ja, das ist hier Big Apple, New York, und alter Assoziationsspiel mit dem Dampfhammer. Und dann bist du in diesem Vorraum, spektakulär, aber auch ordinär schick, ne? Also so wirklich, es hat so irgendwie so einen Psycho-Film irgendwie. Meterhohe Wände, alles so unterkühlt, Design glatt, und dann guckst du in so ein Küchenlabor rein, und dann setzt du dich dahin, und dann kriegst du erstmal was Weißes. Irgendwas Weißes. Und ich, so modernist, molekular, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann denke ich, oh Gott, geht das jetzt für den ganzen Abend jetzt hier? Und ich hab richtig.
Das Ticket war auch scheiße. Ha? Zum Essen. Das Ticket war auch nicht.
Ein Apfel geschmeckt, ne? Nach grünen Apfel. So Esspapier, so auf eine Art und Weise. So.
Betrug dich.
So, wo ich sage, ja, das ist toll. Und dann habe ich gemerkt, wie ich mich langsam
verstehe. Das kommt doch sehr meinungsstark rüber. Das ist toll.
Nee, pass auf. Aber genau so war auch meine Stimmung. Ja, oh Gott, mein Ticket essen. Und das, oh, Mann. Dann kriegst du da irgendwas, und es ist weiß, und dann ist das auch lecker, aber nur mein Kopf war noch nicht an, ne? Und dann habe ich gemerkt, wie ich so, und dann kam schon wieder so ein, hat mir was erzählt über das Getränk da irgendwie wieder in meinem Glas und wie sie es hergestellt hat. Man hat gesagt, ich will einfach nur einen schönen Abend haben. Ich bin heute kein Freizeitstudium. So, ich will einfach nur genießen. Und dann habe ich aber gemerkt, entspann dich einfach mal ein bisschen. Das ist das, was die machen, und du musst dein Mindset ändern. Du hast entweder jetzt einen richtigen Scheißabend, oder du gehst nach Hause, oder du machst einfach mal auf. Und dann habe ich wirklich nur mein Mindset geändert. Das war alles.
Ja.
Nur einfach mal so für mich. Und so, hab
gesagt, ist aber auch nicht immer so einfach, ne?
Doch, ich habe mich auf die Person gegenüber konzentriert. Ja, okay. Es kann doch nichts, kann jetzt auf der Welt so schlimm sein, dass es den Moment zwischen uns gerade kaputt macht.
Ja.
Und den habe ich genau, und dann habe ich Mindset geändert, und es war eine der schönsten Essenserfahrungen, die ich je hatte. Es war spektakulär, es war aufregend, es war spannend, es war perfektionistisch, es war manchmal ein bisschen mit der Brechstange in der Aussage, ne, so diese ja. Gesellschaftskritik, ja. Oder, ja, verstehe ich schon. So.
Schwierig in seinem Laden.
So, das eine oder andere. Und es war herzlich. Es war dann noch eine ehemalige Mitarbeiter von Raue im Service da irgendwie, die uns auch schon mal in Berlin einen schönen Abend gemacht hat. Er kam dann noch raus, irgendwie, wir saßen, und das Geilste war dann, wir haben dann, damals habe ich noch viel getrunken, saßen nach dem Essen, sind wir oben in die Bar reingegangen und haben uns mit dem Küchenteam und allen irgendwie so bis halb sechs morgens einen fröhlichen Abend gemacht.
Oh, gut.
Und das war so schön und es war Mindset. Das Essen wurde nicht besser, nicht diese. Ich habe nur mich geändert, ja. nur wie ich auf diesen Abend gucke. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn ein Gast merkt, dass das nichts für ihn ist, entweder Einsicht haben und gehen. Auch das finde ich in Ordnung.
Ja,
ich finde das in Ordnung, wenn Leute bei uns aufstehen, haben wir.
Ja.
Die sagen, da ist jetzt nichts für uns dabei, entweder aus monetären Gründen, weil es vielleicht Ticken zu teuer ist.
Das hatte ich neulich auch in einem Restaurant, bin ich gegangen.
Finde ich gut.
Ich habe nichts in der Speisekarte gefunden, was mir geschmeckt hätte.
Wenn du höflich gehst, ist das absolut in Ordnung.
Wir haben noch ein Glas Champagner bestellt, super. Weil ich dachte so, ich nehme vielleicht einen teuren Drink, weil der Tisch war reserviert.
Ja.
Und es hat mir nichts, es war mir super unangenehm, aber der Kellner hat perfekt reagiert, der sagte so, du machst doch alles richtig.
Ja.
Was willst du hier was runterwürgen, was dir überhaupt nicht schmeckt? Das ist scheiße fürs Produkt und scheiße für
aber
mich.
Deshalb dieses Abschlecken dieses geräucherten Tellers.
Ja,
also nochmal, ich finde ja, wir reden immer von Nachhaltigkeit, ne? Und Komplexität und diesem ganzen Gedöns in der Kulinarik. Und ich glaube, wir müssen uns eins bewusst sein. Jegliche Form des Essens gehen ist Luxus.
Ja.
Und jegliche Form des, ich sag mal, philosophischen Essenszubereitung ist absolut überflüssiger Luxus und hat eine Form der Dekadenz in sich. Und wenn jetzt ich mir überlege, dass bei diesem ganzen Nachhaltigkeitsgelaber, was immer, saisonal, regional, bla 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 und diese ganzen Umstände, die wir machen, und dann aber wirklich Menschen da sitzen in schicken Kleidern und über den Teller lecken, damit sie das, erwachsene Menschen wohlgemerkt, damit sie eine neue Emotion der Haptik transferiert bekommen, dann denke ich, Alter, wie dumm müssen wir eigentlich noch werden.
Ja.
Aber ich war auch bei Pharan-Essen und da gab es ein Staubmenü, da war immer nur pulverisiert. Da hast du so drei Gänge dehydrierte, pulverisierte Rotze, also nicht Rotze, Entschuldigung, aber Dinge gekriegt. Dann hast du das in den Mund genommen, dann hast du ein spezielles Wasser dazu bekommen, aber ein spezielles Wasser. Und dann stand hinter dir jemand und hat ein Parfum versprüht, damit du dich sofort... Und okay, Mann, ich nehme mich also.
Wir sind mittendrin.
Nochmal, das ist Avantgarde und Avantgarde brauchen wir, damit wir eine Bewegung haben, weil wenn keiner übers Ziel hinausschießt, dann werden wir uns irgendwann nur noch im Kreis drehen oder immer nur dasselbe redundant wiederholen. Und deshalb sind solche Gerichte wichtig. Es ist aber auch wichtig, dass man sie mit Humor betrachtet.
Also wir sind mittendrin im Thema, was ist Kochen und Essen für Lukas und offensichtlich auch für dich, Tim. Und neben dem Restaurant, in dem du mit deiner Familie arbeitest, gibt es ja dann seit 2018 noch die sogenannte Healthy Boy Band, die du mit Philipp Rachinger, einem Kollegen von dir und einem Kochstudenten Felix Schellhorn gegründet hast.
Kochstudenten.
Ja. Du weißt nicht, von wem du redest, ne?
Die Healthy Boy Band?
Ja.
Doch. Na, ich,
du hast es jetzt recherchiert.
Genau. Ja.
Das ist so lustig. Ich kenne sie ja auch.
Und das Schellhorn kenne ich jetzt auch. Der sagt mir natürlich auch was.
Ja, wegen Instagram.
Ja, und von Rolling Pin habe ich ihn mal kennengelernt.
Der Sepp.
Ja.
Ja, egal.
Nee, deshalb fand ich es gerade ganz wie du sagst, so, ja, mit einem befreundeten Koch und einem Kochstudenten oder Kunststudenten ist er ja eigentlich, finde ich ganz spannend, wie du die Welt da jetzt siehst oder was da.
Wie siehst du sie denn?
Ich wäre gerne Mitglied.
In der Healthy Boy Band.
Ja.
Okay, weil erzähl doch bitte mal was, oder erzähl doch.
Nee, mach du
mal. Erzähl doch bitte mal, Lukas, was die Healthy Boy Band ist und ob sich das mit der Sicht von Tim deckt, wie er die Healthy Boy Band, wo er gerne Mitglied wäre.
Also wir haben 2017 eigentlich gegründet, weil wir uns bei einem Gelinas, also so ein Kochkollektiv, ein weltweites kennengelernt haben, wo es per se nicht darum geht, jetzt, dass jeder das beste Gericht mitnimmt, das er eh schon 100 Mal gekocht hat und das dann in Österreich nachkocht. Das war beim Philipp nämlich, sondern man hat sich dort getroffen, 4 Tage davor einander kennengelernt. Da waren wirklich René Redzepi, Magnus Nilsson, sondern waren aber auch immer noch so eine junge österreichische Garde. Das ist das Konzept auch von diesem Gelinas, die dann auch damit reingemischt werden. Und das war beim Philipp im Mühltalhof und der Felix und ich waren auch eingeladen. Ich war echt so, okay, was mache ich hier? Ich war wirklich gerade frisch aus der Cordoba aufgehört und dann kochst du mit René Redzepi und Magnus Nilsson und der, also die Top-Elite quasi. Hälfte auch schon an Frauen, das war 50-50 wirklich. Das war auch wirklich noch nicht, also 2017 hat da in der Kochwelt noch niemand drüber.
Für das hochdeutsche Ohr nochmal deutlich sagen, was war das?
Was?
Dieses Treffen?
Gelinas heißt das, ein Kochkollektiv weltweites, wo du eben miteinander neue Sachen ausprobierst. Also es geht eben nicht darum, weil oft sind diese Four-Hands-Dinner oder Ten-Hands-Dinner, wo jeder sein fertiges Signature-Tisch mitnimmt, was du eh schon 100.000 Mal gegessen hast und dann meistens im anderen Land sowieso nicht so gut ist.
Also Four-Hands-Dinner heißt, das sind zwei Köche, die zusammen kochen?
Nein, das waren wirklich 21 Köche.
Bei denen
Köchinnen. Jetzt.
Mhm. Und genau. Dazu wird man eingeladen dazu oder man dazu eingeladen. Kann man sich, und warum wurdest du eingeladen?
Weil der Gelinas Haupttyp, der Andrea Petrini, ein unglaublich guter Journalist auch, schreibt auch viel in unserem Magazin immer, der hat das gegründet schon vor Ewigkeiten, der hat auch zum Beispiel René Redzepi wahrscheinlich groß gemacht, so ein bisschen durch seine Journalist. Also der war auch schon, der ist schon ewig lang Food-Journalist, also der Marco Pierre White, der kennt alle, weißt du, schon von damals, ein Italiener, lebt in Lyon und dort waren wir eingeladen, da haben wir uns kennengelernt, eigentlich alle drei so richtig.
Nur ganz kurz, woher kannte er dich?
Andrea, weil der Philipp mich empfohlen hat. Der Philipp Raching hat mich empfohlen. Also der Philipp hat ihn durch Österreich gebracht, hat dann war dann mit ihm Daumenkrobel essen, ja, Steirereck, bei uns, und dann hat er quasi so ausgesucht.
Ja.
Und da geht's aber nicht darum, dass du der beste Koch bist.
Nein, das hat.
Weißt du, also der macht das zum Beispiel, keine Ahnung, der Daumenkrobel, das ist eines der besten Restaurants in Österreich, war, ist zum Beispiel nicht dann mit aufgenommen worden, sondern da geht's auch ein bisschen um, dass du einfach mit der Einstellung her offen bist, weißt du, um neue Sachen auszuprobieren. Das war ein extrem spannender Zugang. Und da haben wir uns kennengelernt und danach warst du wirklich so komplett inspiriert, also die ist fast die Birne explodiert, so krass war das, gell, weil du die ärgsten Leute kennengelernt hast und eben du, es geht um das Netzwerk, du, so haben sich zum Beispiel René Redzepi, David Chang, das sind zwei kulinarischen beste Freunde, die haben sich auch über diese Events kennengelernt quasi, gell, was ja auch spannend ist, weil die dann zu zweit wieder neue Sachen entwickeln, über Sachen drüber nachdenken, den Kopf ein bisschen öffnen. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich bin mit Felix danach nach Mexiko, wobei wir uns so 4 Tage kennengelernt haben, einen Monat später nach Mexiko für einen Monat geflogen und haben dort dann eigentlich drüber nachgedacht, okay, ich bin, komme nach Österreich zurück, wie können wir quasi eine neue Form von Kollektiv auch in Österreich, weil eigentlich passen wir jetzt so in schönen Restaurateurs, wo du, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die Vereinigung, da passen wir gar nicht rein, weißt du, also da habe ich zum Beispiel nichts verloren.
Sehe ich anders, aber ja.
Ja, okay. Und dann haben wir uns überlegt, okay, was machen wir? Und so ist die Healthy Boyband, dann Philipp war klar, dass wir den mitnehmen wollen, weil der eben auch so offen ist und dann ist es entstanden und wir nehmen jedes Jahr irgendwie verschiedene Themen, ob das politisch ist oder einfach Geschmack und jetzt im Dezember da ist ein neues Magazin rausgekommen, das Thema heißt Handjobs, aber eigentlich übersetzt von Handwerk, weil Handwerk würdest du ja auf Englisch Handjobs eigentlich heißen. Und
wie würdest du den Handjob auf Deutsch übersetzen?
Und da geht's halt einfach ums Thema Handwerk und wir haben schon 4 Magazine rausgebracht.
Einfach ist gut, ne? Es ist ja ein sehr hochwertiges Magazin.
Ja, ja.
Und auch das, was ihr tut, ihr bewegt euch ja sozusagen zwischen Kochkunst und Performancekunst.
Ja.
Und verbindet sozusagen zwei Welten miteinander, die auf den vermeintlich ersten Blick nicht immer zusammenpassen müssen. Das ist dann wahrscheinlich sowas wie einen geräucherten Teller ablecken.
Aber es ist auch, also wir haben zum Beispiel mein Lieblingsgericht, das wir jemals serviert haben, waren in Salzburg irgendwo und da entstehen dann auch Sachen. Wir haben kein fertiges Menü, wir kommen dorthin, bestellen uns was, beginnen zum Kochen und haben dann als Refresher, also nach dem Hauptgang, haben wir frischen Schnee, weil es so stark geschnien hat an dem Tag, haben wir halt so Longdrink-Gläser raus in den Schnee gestellt, die waren dann voll, weil sie vollgeschneit waren und dann haben wir ein bisschen Zitronenschale draufgegeben, also einfach hat jeder ein Glas frischen Schnee bekommen, mit Zitronenschale und dann sind wir durchgegangen und haben halt diesen chemischen Himbeersirup, also Skiwasser heißt das bei uns, wenn ihr das kennt, das ist ja Wasser mit Himbeersirup und haben dann auf das natürlichste Produkt, was in dem Moment gegeben hat, das war der frische Schnee, der gerade draußen rieselt, haben wir dann halt quasi diesen chemischen Himbeersirup draufgegeben. Und so Sachen entstehen dann einfach, weil du auch einfach offen bist, Sachen jetzt auszuprobieren etc.
Ein anderen Mal habt ihr ein Essen gegeben und habt euch als Frauen verkleidet, um darauf aufmerksam zu machen, dass es zu wenige Frauen in der Gastronomie gibt.
Ja. Und da sind aber auch tatsächlich, das haben wir ein bisschen schlecht recherchiert. Das war in Erba in Italien, ich sage jetzt einmal sehr konservativ, katholisch und wahrscheinlich auch eher rechts.
Kam sehr gut an.
Kam gar nicht gut an. Also wir sind rausgekommen, es sind 20 Leute sofort aufgestanden, sind gegangen. Der Veranstalter von dem Event wollte uns nicht die Hand verkleidet schütteln, weil er quasi nicht mit Transvestiten sozusagen sich ja, es war wirklich krass. Aber du, wir haben auch viel gelernt, weißt du, das ist ja auch gut.
Warum habt ihr es in Italien gemacht?
Weil wir dort eingeladen waren auf so einem Food-Festival. Ja, dann haben wir gesagt, okay, unser Thema ist...
Spoiler, mehr Frauen, ihr wurdet nie mehr eingeladen.
Ja, und die uns eingeladen hat, hat fast ihren Job verloren.
Also nicht.
Ja, also es war schon grenzwertig.
Sind das genau die Typen, Tim, die die Gastro braucht in der Dachregion, wie wir so schön sagen? Also absolutes um die Ecke denken, out of the box denken, sie scheißen sich nichts, habe jetzt schon ein, zwei Mal gesagt. Lukas sagt ja auch über sich, dass er sich nicht kritisieren lässt, also egal ob positiv oder negativ, Kritik wird nicht angenommen. Erinnert mich so ein bisschen an dich.
Nee, gar nicht, weil das hat ja schon auch teilweise was sehr provokantes, destruktives im, ne? Also wenn du eben halt in einer katholischen Region, in eher im traditionellen Raum dermaßen provozierst. Ich selber bin da ein bisschen ausbalancierter, aber ich gucke da immer so ein bisschen drauf. Ich mag das schon so ein bisschen gerne. Also nochmal, bei mir ist immer die Verbindlichkeit. Bei mir ist immer das Miteinander. Bei mir ist immer so ein bisschen, ich reiche dir erstmal die Hand, ich nehme deine Position ein, ich versuche zu verstehen, warum du so bist, um dann aus deiner Welt heraus dich zu öffnen. Weil ich finde es interessant, und das meine ich jetzt nicht als Diskussion richtig oder falsch, das ist aber nur ein bisschen meine Sichtweise. Ich finde, es ist wahnsinnig einfach, so einen Pimmel irgendwo rauszuholen, um auf irgendeinen Missstand aufmerksam zu machen. Ich bin nicht ein ganz großer Freund von einer Verweigerung von Ästhetik, weil ich finde, warum und das ist für mich so ein bisschen die Wiener Schule, oder ich glaube, Wiener Schule hieß das früher, 80er Jahre, dieser Krautdeutsch-Rock.
Also, okay.
Wie hießen diese Bands?
Oh, keine Ahnung.
Doch,
Austropop, nein.
Nee, die waren immer so ein bisschen exzessiver.
Ach so, Tradiwabel und so, wo exakt, der Falco Bassspieler
war. Exakt. Nicht, ja. Solche Sachen, die waren immer ein bisschen exzessiver. Das war immer so ein bisschen nackter. Es war immer so ein bisschen mehr ins Gesicht gespuckt als irgendwie, also.
Ja, provokant halt.
Ja, also du hast es schon gesagt. Du hast es, wie hast du es genannt? Nicht Aktionskunst,
Performance-Kunst.
Genau, und Performance-Kunst hat ja oft was Verwirrendes. Also ja. Die muss sich nicht erklären.
Stimmt, ja? Wirklich, ja.
So, du guckst halt an, das ist mal...
Aber, das ist echt so, okay, was geht jetzt ab?
Aber du verstehst es mal. Meine. Ja. Und das finde ich sehr, sehr geil bei der Healthy Boy Band. Die haben wahnsinnig viel Verwirrendes.
Na, im Prinzip ist Zoe Wies in der Bullerei auf einmal mit einem Piano sitzen auch eine Art von Performance-Kunst, wo sich
ja, aber
viele erstmal fragen.
Ja, aber klassische was, Musik, schöne Wohlklänge und dabei läuft nichts, da laufen nicht zwei Leute in Zebra-Einhorn-Kostümen mit einem Umschnalldildo durch den Laden. Also das, um da Aufmerksamkeit für zu erzielen und schmieren sich fermentierte Punkt. Butter auf dem Oberkörper. Also das ist so bei mir schon so ein bisschen Aprikosenduft.
Aber ich glaube, das Wichtige ist auch einfach, und das haben wir eh auch jetzt schon mal drüber geredet, ja. dass diese ganze Sterne-Gastro oder auch generell Gastronomie einfach oft so ego- und selbstsüchtig ist, weißt du, und niemand mehr was eigentlich macht, weißt du, für die anderen auch so ein bisschen, weißt du, natürlich, du kochst für die anderen, ist eh alles klar, Dienstleistung, aber so, und das ist eben auch, weißt du, wir wollen ein deutschsprachiges Magazin, einfach Kochmagazin rausbringen, weil für uns die Magazine schon alle entweder ein bisschen veraltet sind oder sehr konservativ auch sind, gerade im deutschsprachigen Kontext, was Gastromagazine angeht. Englisch gibt's da wirklich einen Haufen, da gibt's einen Riesenmarkt, so ist es dann eigentlich auch entstanden und alle Events, wir machen die ja dann am Wochenende, weißt du, wir haben wirklich auch schon coole Sachen einfach gemacht, die einfach für die Leute nice ist, sowas mal zu erleben, gell. Wir sind ein Kulturverein, wir verdienen damit kein Geld, weißt du, also keiner von uns hat da jemals einen Euro rausgenommen, gell.
Den Bogen wollte ich auch nur kurz spannen, weil das ist relativ einfach, eben solche Sachen verbal einfach erstmal so, oh, Aufmerksamkeit, aber dahinter steckt sehr viel mehr. Ich bin aber jemand, der am ersten Moment natürlich auch erstmal auf die Provokation reinfällt.
Dann kommt der 50-Jährige raus, der Boomer.
So irgendwie so. Und dann, wenn du dich aber damit beschäftigst und vor allem mit den Leuten beschäftigst, ist das eine der spannendsten Konstellationen. Also einmal eben hier Lukas, dann Philipp, der wirklich sehr traditionell eigentlich unterwegs ist. Also in meiner Wahrnehmung.
Nachhinger.
Also, ja. Und Felix, der jetzt das elterliche Hotel und Gasthaus übernommen hat und jetzt natürlich mit seinem Kunstansatz, den er im Studierten hat, versucht die Grenzen seines Vaters der Vorgänger zu verwischen und seine eigene Identität zu finden und so einen Prozess zu beobachten. Und werden oft viele Sachen manchmal vielleicht ein bisschen übertrieben oder vielleicht auch falsch gemacht, aber der Prozess ist das Spannende zu beobachten und das finde ich halt wirklich, wirklich toll. Und ich finde, das, was bei jungen Leuten immer spannend ist, dass du die Entwicklung beobachten kannst. Mhm. Und da, wenn ich denke manchmal, junge Menschen sind oft nicht wütend genug oder nicht konstruktiv wütend genug. ja, also zumindest das, was ich so beobachte, ja, da ist viel falsch von anderen gemacht worden, aber was ist denn der Weg, das in Zukunft richtiger zu machen, aber auch in dem Kontext richtiger zu machen, nicht nur in der Klammer der Jugend, also nicht nur die nächsten 5 Jahre, sondern wenn ich heute mich hinstelle und sage, für die Zukunft müssen wir es anders machen, sollte ich mich gedanklich auch mal in die Position sozusagen ihrer Zukunft bewegen. Also, soll heißen, natürlich haben wir in der Nachhaltigkeit, im Umweltschutz, in bestimmten Dingen, in der Arbeitsmentalität, in der Arbeitsbelastung, haben wir ganz, 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 ganz viele Dinge zu verändern. Aber wir müssen auch realistisch bleiben, weil irgendwann kommen wir an eine Klammer, wo wir nur noch fordern und wir gar nicht mehr wissen, von wem wir überhaupt noch fordern können, weil nichts mehr da ist.
Ja. Ja, also und keiner mehr macht, weißt du? Ich meine, also in Form von auch die Leute, von denen gefordert wird, die sagen ja auch, immer weniger tun sich das einfach an, weil es einfach immer ärger wird. Also als Gastronom hast du ja wirklich, also in Österreich hast du schon richtig die Arschkarte gezogen, weißt du? Also,
nein, das Problem ist...
Alle haben es schwierig, weißt du? Aber es ist nicht so, dass der Chef da nur Ferrari fährt, weißt du? Also das ist einfach nicht so.
Wir haben ja irgendwie so ein ganz komisches, in Meinung so ein komisches Problem. Die Lebenshaltungskosten steigen und steigen und steigen und steigen. Auch zu Recht in sehr vielen Bereichen. So, das bedeutet aber auch, dass natürlich Löhne steigen und steigen und steigen und steigen und steigen. Das bedeutet wiederum, dass ein Produkt steigt und steigt. Und irgendwann kommen wir an so eine Klammer ran, dass wir sagen können, ja, wer kann es denn noch bezahlen? Mhm. Also wo soll es denn herkommen? Natürlich würde ich gerne jedem Mitarbeiter 5.000 Euro ausbezahlen. Viel Spaß, mach. Mhm. Aber die habe ich nicht. Die sind aber nicht da. Das ist Quatsch, weil es ist einfach ein Apparat. Ich kann in der Wirtschaftlichkeit gar nicht einen bestimmten Lohn machen. So, was ist jetzt meine Möglichkeit? Immer nachzubessern, nachzubessern, nachzubessern. Das ist ein Fass ohne Boden. Oder müssen wir gucken, dass wir die Lebenshaltungskosten ein bisschen runtersetzen?
Okay, so. Bevor wir zu viele Klammern öffnen, würde ich die eine Frage gerne beantwortet haben noch von dir, Tim.
Wieso von mir?
Weil ich sie dir gestellt hatte vor ein paar Minuten. So Leute wie Lukas braucht die Gastronomie ja.
Ja.
Gut. Lukas, hab hier gelesen, du fängst bei Essen manchmal an zu zittern, wenn es wirklich sehr, sehr gut ist. Wirklich?
Ja. Also ich habe das wirklich, also das passiert selten, sage ich einmal, gell? Aber wenn du zum Beispiel, wie ich zum ersten Mal in Japan Sushi gegessen habe, also ist wirklich so, ich war das erste Mal Sushi essen in Japan in so einem Keller, so ein Ein-Sterne-Sushi-Laden, Omakase, das heißt, der Sushi-Koch serviert dir den besten Fisch des Tages auf 30 Nigiris oder Makis oder was auch immer und du hast 20 Sekunden Zeit, dir das in den Mund zu stecken, weil da ist es perfekt. Als ich das zum ersten Mal erlebt habe, ist mir echt, also da wird mir so, also bei mir, es beginnen so fast die Augenglieder so ein bisschen zu zittern, weißt du, so, und dann wird wirklich so, und ich habe, also es ist schon, ich sage mal, Orgasmus-Vorstufe, weißt du, also das habe ich bei Essen, ja, also das habe ich nicht oft, wenn ich es habe, freue ich mich natürlich extrem, gell, und das ist schön und das kann ich aber bei allem haben, das kann eben auch ein Taco auf der Straße sein, gell, also in Mexiko um 50 Cent, das kann aber auch im Noma sein, weißt du? Also das ist eigentlich, das kann man so gar nicht definieren, wann das passiert.
Gell? Hast du keine körperliche Reaktion auf gutes Essen?
Ne, doch, das gibt's schon. Was aber das, was anfängt zu zählen, ich krieg so Mundwasser. So richtiges, ja. Also das wird ganz, ganz süß-salzig irgendwie zwischen den Kiemen.
Aber das beginnt ja schon beim Riechen eigentlich.
Ich tanze wie Stevie Wonder.
Das bedeutet, Essen hat eine echte Bedeutung für dich.
Ja, boah, ich liebe Essen. Ich finde, Essen ist einer der schönsten Sachen, die es gibt. Also ich rede jetzt wirklich nicht hier von Sterneessen, weißt du, sondern ich liebe es am Sonntag mit meiner kleinen Familie, weißt du, ich freue mich drauf um 18 Uhr, weißt du, zusammenzusitzen und was zu essen. Und ich liebe es in einem Restaurant, also Essen, bei mir, es ist wirklich krass bei mir auch teilweise und das mag ich auch fast gar nicht an mir. Ich denke nach dem Essen schon drüber nach, was ich als nächstes esse. Obwohl ich noch satt bin, weißt du. Also ich denke schon nach, was ich heute Abend esse.
Muss ganz kurz.
Ist das normal?
Als du eben fragtest, ob ich was habe, mir fällt doch was ein. Ich hatte es nämlich gerade am Sonntag. Ich mache dann so mit den Händen. Gutes Essen, wo man sich richtig drauf freut.
Ja, stimmt, ja. Aber das hatten wir schon als Kind, weißt du, wenn ein Kind sich so was Gutes isst, weißt du, also meine Tochter auch, die bewegen sich dann teilweise lustig oder freuen sich einfach, dass was schmeckt, weißt du. Also Essen ist ja immer schon, hat immer schon einfach von Anfang an, glaube ich, eine große Bedeutung.
Bin ich sehr provokant, wenn ich sage, dass Essen mich eigentlich gar nicht interessiert?
Nee, ist okay. Ich würde es dir sogar glauben.
Ja, ich auch. Das sowieso. Aber das ist ja okay.
Na, ich finde es immer so faszinierend, dass die Leute so deep, also nochmal, ja, Essen bedeutet mir eine Menge, aber nicht alles. Mir bedeutet die Gesellschaft sehr viel mehr, mit dem ich esse. Also ich.
Ja, das auch. Na, das kommt alles dazu. Ich sage, also ich esse zum Beispiel nicht gerne alleine. Ich hasse alleine.
Das mache ich zum Beispiel gerne.
Das hasse ich.
Also, wirklich?
Ich hau mir ein geiles Döner auf der Straße alleine rein, aber ich hasse es zum Beispiel in ein Restaurant. Ich habe das zweimal in meinem Leben, glaube ich, gemacht und ich mag es gar nicht. Ach. Also vor allem, wenn es dann so feiner wird, da liebe ich einfach das, weißt du, das Trinken, das Betrunkenwerden, der Austausch, die Diskussion, das Lachen, das Essen, weißt du. Und mir ist da auch oft, und da bin ich auch so wie du im Alchemist, ich denke mir immer, wenn du irgendwo jetzt Sterne essen gehst und das Essen ist scheiße, denke ich mir so, ist doch scheißegal. Ich sitze da meistens ja mit einer Person, die ich mag, weißt du. Dann trinke ich halt mehr, weißt du, und habe halt so meinen Spaß. Also das Geld musst du ja sowieso zahlen, weißt du. Auch wenn du jetzt sagst, du stehst auf, zahlen musst du eh das Menü, gell. Also von dem her, also die Gesellschaft ist sowieso das Wichtigste
beim Essen. Was beeindruckt dich denn beim Essen? Also wie kann ich dich zum Zittern bringen?
Boah, also das ist einfach, ich weiß es gar nicht. Das ist dann so ein, ich kann es nicht sagen. Wie gesagt, es kann da allem sein, gell? Aber mich beeindrucken schon auch einfach so einfache Sachen.
Na gut, das Nigiri-Sushi, das also ja. In Japan, das ist halt perfekt, das Omakase, weil das ist perfekt über Jahre. Ja. Und es ist eigentlich ja nichts. Ne?
Es ist nichts, es ist minimalistisch. Also ist total, ich bin, glaube ich, auch, also mich haut auch so ein Pastateller komplett um, weißt du, wenn das irgendwie krass gekocht ist, gell?
Wenn du mal so zurückdenkst und sagst, irgendwie irgendwann, du schreibst mal deine Biografie und musst so fünf Essensmomente, die dich bis heute beeinflusst haben oder dich beeindruckt haben, eins von beiden.
Also eine Sache war mal als Kind, das ist schon krass, weil wir waren natürlich viel als Kinder auch mit denen, weil der Papa hat sich alles beigebracht übers Essen gehen, gell? Wir waren überall damals in den ganzen Sterneläden in Frankreich, danach Spanien, weißt du, wo die Hochküchen waren. Und in Spanien waren wir in San Sebastian, das werde ich nie vergessen, bei Martin Berasategui essen, 3 Sterne damals. Ich habe keinen Fisch gemacht als Kind.
Wie alt warst du?
Jung, wirklich jung. Also, keine Ahnung, 7, 8 Jahre würde ich jetzt sagen, oder 6 Jahre oder 5 sogar noch, ich weiß es nicht. Und dann gab's ich wollte das Menü nicht essen, ich wollte einfach nur Brot und Schinken oder sowas haben, und dann hat so ein Jamón de Iberico gegeben, gell? Das hat sie, früher gab's es ja nicht so, dass es im Supermarkt gibt, gell? Früher war ja in Österreich, hast du österreichische Sachen gekriegt und vielleicht der Pasta, und in Deutschland war es ja nicht anders. Das heißt, ich habe diesen Geschmack mein Leben lang nicht vergessen, gell? Bis ich dann als 14-Jähriger beim Amador wirklich Praktikum gemacht habe, in Langen damals noch, gell? Und dann durfte ich die Wurst aufschneiden. Ich habe immer nach diesen Schinken, überall wo ich war, schon mein ganze Kindheit, habe ich immer so getrocknete Schinken in Italien. Ich wusste ja gar nicht, wie der heißt, der Schinken, gell? Hab den überall gekostet, das war nie mehr dasselbe. Und dann habe ich auf der Wurstmaschine das war ein Pata Negra, wie hieß denn der? Ich weiß nicht mehr. Hab den aufgeschnitten, habe ihn gekostet, und ich war wirklich, weißt du, wie bei Ratatouille im Film. Einfach so.
Wahrscheinlich.
Joselito, ja, genau, so Joselito. Ja. Und dann bin ich, weißt du, wie so ein Kind halt da zurückversetzt. Und ich schwöre dir, das war halt, also das wird ein Amador sicher finanziell auch das Knick gebrochen haben, weil da habe ich, eine Scheibe für den Gast, eine Scheibe für mich. Ich kann nicht eine Scheibe aufgeschnitten haben. Ich habe den ganzen Tag für 3 Monate das Zeug gefressen.
Hat man früher preskribieren müssen? Also man musste den anzahlen 3 Jahre im Voraus, bevor man den bekommen hat.
Ach wirklich?
Ja, das war ja crazy. Ja.
Ja. Ich habe aber die Anfänge waren, nee, dann haben sie natürlich verstanden, dass globales Marketing auch ordentlich hier benutzt wird.
Ich habe dann dem Papa gesagt, wir müssen das Zeug bestellen. Das haben wir dann bei Bose Food, glaube ich, so irgendwie bestellen können. Und dann musst du einen ganzen nehmen, ausgelöst, aber einen ganzen in der Holzkiste, wie so ein Chateau, irgendwas gekommen, gell? Und ich habe gesagt, ja, das kostet, ich habe mich nicht so auskannt, 13 Jahre noch nie eine Rechnung bezahlt, das kostet 147 Euro. Das war aber der Kilo.
Ja.
Das heißt, das ist kommen, und die Kiste hat, glaube ich, 1100 Euro gekostet. Der Papa hat mich angeschrien und gesagt, schick den Scheiß zurück, bist du wahnsinnig, was da?
Also der Schinken, was noch?
Der Schinken, das Sushi, was hatte ich noch? Was ich schon auch wirklich gerne esse, ist, also was für mich war auch immer so Sichuan-chinesische Küche. Also da habe ich das auch krass, so Mapo-Tofu.
Hast du damals schon gesagt, Sichuan-chinesisch?
Ja, Mapo-Tofu, nein, nicht als Kind, aber das ist dann schon später, also keine Ahnung, erst in Berlin mit 23, 24, da habe ich mein Lieblingslokal in ganz Österreich, sage ich immer, ist der Ostwind, das ist so ein abgefuckter Chinese, der Sichuan-chinesisch kocht. Und da gibt's der Mapo-Tofu, das ist halt dieses faschierte, scharfe, elektrisierende vom Pfeffer, das wird ja über verschiedenen Schärfen gekocht, dann der gedämpfte Tofu, das ist für mich sowas, das ist einer meiner allerliebsten. Krammelknödel. Krammelknödel beim Sodama, das ist in Tulln, das ist so eine Legende, das beste Gast aus Österreich, sagt man. Und Krammelknödel sind die Krieben, heißt das, glaube ich, bei uns, die knusprige Schweineschwarte, die in Kartoffelklößen als Füllung quasi mit, das ist für mich also Henkers Mahlzeit. Und das vom Sodama ist unglaublich gut, wirklich. Und der Papa hat schon auch, beim Papa passiert das immer wieder, weißt du, wenn der so privat oder so zu Hause kocht, der ist ein unglaublich guter Privat. Der macht sich so einen Aufwand immer, weißt du, also ich bin ja privat eine faule Sau beim Kochen, also ich bin da schnell, ich hab Bock drauf, aber bin eher so Hühnchen ins Rohr, weißt du, und nebenbei irgendwas anderes machen, und der macht sich wirklich einen Aufwand, und der holt mich, aber das ist natürlich auch, ich habe ja auch, bin ja groß, die Muttermilch für mich war ja dem Papa seine Küche mehr oder weniger, gell, also das ist ja mein Geschmack, davon geht das ja eigentlich aus, wie ich koche heutzutage.
Wenn du diese Produkte und diese Momente nennst, bist du ja trotz allem, auch in dem, was du tust, anders.
Wenn ich jetzt die Sachen, die ich koche.
Ja.
Ja, aber ich bin da schon
im Verhältnis einfacher, aber.
Ja. Na, bei uns gibt's schon noch, weißt du, es gibt dann schon noch einmal bei uns einen, keine Ahnung, Steinpilz-Mapo-Tofu serviert oder so. Also bei uns ist schon, wir hatten das letzte Mal zum Beispiel, und das finde ich auch krass, eine französische Köchin, niemand bekannter, sondern, und die hat dann gesagt, bei uns gibt's auch zum Beispiel, das habe ich auch lange gebraucht, um mich das zu trauen zum Beispiel, lustigerweise, paniertes, also frittiertes im Hauptgang. Das ist unsere Kultur, wir sind Österreicher, wir hauen alles in die Scheißfritte, weißt du? Ja, alles, weißt du, alles.
Aber warum hast du es dich erst nicht
im getraut? Im Sterne-Kontext,
sich das zu trauen.
Ja, im Sterne-Kontext gibt's vielleicht am Anfang irgendein kleines, weißt du, Tempurachen, weißt du, was du so zum Dingsen hast.
Oder irgendwas aufwendig geschmorte Ochsenbacke gezupft. Ja, oder
kurz gebraten, weißt du, so, das ist ja der Klassiker. Als
Praliné, ne?
Ja, also,
aber nichts, was ich vermeintlich zu Hause selber machen könnte.
Nein. Ja, so, und panieren ist halt, ist sowas, oder noch schlimmer, und da habe ich wirklich lange gebraucht, faschiertes. Gewolftes,
oder wie heißt das? Ja, Hackfleisch. Das habe ich noch nie verstanden, aber ich bin dabei.
Erzähl. Liebe Hackfleisch, Entschuldigung, Hackfleisch ist eine der geilsten Sachen, die es gibt. Wir verarbeiten nur ganze Tiere im Restaurant. Automatisch hast du ganz 30% fucking Hackfleisch. Ich
bin kurz eingeschlafen, aber ja.
Was? Nein, es ist aber wirklich so bei uns. Wir sagen nicht, wir machen so. Und dann hast du, und ich finde, Hackfleischgerichte sind einer der geilsten Sachen, die es gibt.
Bitte.
Entschuldigung.
Ja.
Und im Sterne-Kontext ist Hackfleisch immer minderwertig.
Außer in Form von Terrin.
Ja, Fass, bla,
den aber wo dann Aufwertung über Stopfleber und Trüffel stattfindet und hyperkompliziertes zeitliche
Aber das ist kein Hackfleisch für mich mehr, weißt du?
Ja, aber das ist da, also da wird nochmal Faschiertes verarbeitet, ja.
Und das sind so Sachen, über die du dich dann auch mal drüber hinaus traust, weil ja so viele Erwartungen und auch ungeschriebene Regeln gibt. Die gibt's ja, weißt du, sage ich jetzt einmal.
Ich glaube, dass da diese Nudelbar in wo ist das, in Singapur?
Die den Stern gekriegt hat.
Ne, die den Stern gekriegt hat. Ich glaube, dass die der Game Changer war, also dass die einer der ersten Öffner war, dass moderne und Spanien natürlich auch viel, aber ich glaube wirklich, dass das Ding war, dass man da auch im deutschsprachigen Bereich ein bisschen verstanden hat, dass Kulinarik nicht mehr nur noch Luxusprodukte sein müssen und nicht einer ganz fest vorgegebenen Ablauffolge sich zu unterwerfen hat, sondern dass man das öffnen kann.
Ja.
Weil ich weiß irgendwie, als da haben sich wahnsinnig viele Leute über dich aufgeregt, über das Marats und Söhne.
Haben sie, oder ist eine Frage?
Nein, haben sich. ich habe es nicht mitgekriegt. Ich war nur einmal zu dem Zeitpunkt in der Stadt und dann war so, und wie macht er sich da irgendwie so? Der war wirklich so, da waren die Etablierten ein bisschen irritiert. Du hast Pizza serviert.
Ja, Pizza. Ich serviere immer
Pizza.
Das
hat die Leute richtig wütend gemacht. Richtig.
Ich liebe Pizza.
Ja, aber die Kollegen hat es richtig
wütend gemacht. Ja, ich weiß
es. Ich würde es total feiern.
Aber ist es ja auch. Aber es
ist
so
jetzt
lustig,
keine Pizza, weißt du. Natürlich ist es dann immer mit ein bisschen, also es ist eine Pizza, voll.
Ja, aber du hast ja eine spezielle Pizza, ne?
Du haust dann Toppings, weißt du, dann bringst es dann über das, weißt du. Und ich finde, Entschuldigung, aber ich liebe diese Gerichte. Ich liebe fucking Pizza. Ich liebe Fleischlaberln, weißt du. Wie heißt denn bei euch? Poletten. Ich liebe das ganze Zeug, weißt du. Also warum soll ich das dann, warum ist das Sterne, weißt du, das ist ja gutes Essen, ist gutes Essen. Ob es eine Pizza ist oder ein Sauerteigbrot mit Sauerbutter, ist doch scheißegal.
Glaubst du, dass du 2 Sterne hättest, wenn die nicht schon sozusagen eingeleitet worden wären? Also als Rookie.
Ich glaube nicht.
Also, weil das,
ist eine gute Frage, stelle ich mal oft.
Ich bin ja aus der Not in die Küche gekommen. Ich wollte ja Hoteldirektor werden, weil ich früh zu Hause rausgeflogen bin.
Wirklich?
Ja, und ich wollte einfach nur im Hotel wohnen. So, das ist meine ganze Arbeitsmotivation gewesen, ins Hotel zu gehen. So, und natürlich hatte ich ein bisschen Bezug zu dieser
Arbeit. Also Udo Lindenberg oder was quasi?
Ja, der wohnt ja auch im selben Hotel habe ich dann auch meine Lehre gemacht.
Wirklich?
Ja, als er damals noch da gewohnt hat.
Aber wohnt man als Direktor im Hotel?
In dem Hotel, ja.
Wirklich?
Ja. Das war der Herr Bielefeld im Intercontinental in Hamburg, wo jetzt das Fontenay steht. Und hier, ich bin früh rausgeflogen, Jobberatung. Und dann, ich habe immer schon gerne in der Gastro gearbeitet, aber ich hatte gar keine Affinität zum Kochen. Ich habe immer gerne gegessen, aber Essen war für mich eine Selbstverständlichkeit. Auch bei uns in der Familie wurde immer gut gegessen. Aber bis auf meinen einen Onkel, der ein Kartoffelfreak war, haben wir jetzt auch nicht großartig drüber gesprochen.
Mhm.
Und das war halt selbstverständlich.
Was zeichnet denn Kartoffelfreak aus? Nur alles aus Kartoffeln oder nur Kartoffeln?
Also ich sag mal so wie andere Leute gegen die AfD auf die Straße gehen, ist der für die Linde auf die Straße gegangen. Also als das Patent abgemeldet worden ist. Der hat Fachbücher über Kartoffelsorten.
Wirklich?
Naja. also Enzyklopädien. Ich glaube, der hat 4, 5 richtig dicke
Bälzer. Welche war sein? Sieglinde war die?
Celina Moore mochte er und die Länder.
Das war so. Das ist ja super. Ich muss mal eine Frage stellen.
So. Also der war voll Nerd.
Sterne in Österreich gibt's.
In Wien und in Salzburg.
Okay. Weil das hat, über kam gerade eine Mail von einem Zuhörer. Das sind die einzigen beiden Städte, die den offiziellen Michelin-Stern Stern vergeben.
Wir haben ihr kommt zurück nächstes
und
Jahr.
Ihr habt 2 im Rats und Söhne und wieder, um den Feinschmecker nochmal zu zitieren, Tim, österreichisches ohne Grenzen, sagt der Feinschmecker über dieses Restaurant.
Ja, wahrscheinlich.
Und das ist dann die Pizza oder das Frittierte.
Zum Beispiel,
ja. Der Feinschmecker sollte dasselbe mal die Eier haben, das auch in Deutschland zu machen.
Oh.
Brauchst du nicht viel. Nein, meine ich wirklich so. Der Feinschmecker, also so sehr ich Restaurantkritiker schätze, so sehr verachte ich sie auch wirklich auf demselben Level, weil sie selten was bewegen. Sie beurteilen nur, sie schaffen keinen Boden für Mut, sie schaffen.
Aber früher mehr als jetzt, glaube ich.
Früher haben sie
schon mehr Mut gehabt. Da bist du auch einmal, weißt du, ein El Bulli war ja auch, so wie du sagst, da war ja nicht alles geil, der hatte trotzdem 3 Sterne.
Aber sowas wie El Bulli hätte keine Chance in Deutschland gehabt. Sowas wie das Nummer hätte keine Chance in Deutschland gehabt.
Aber warum? Weil die Deutschen sind und keinen Bock auf, also um noch mal kurz auf diesen Teller zum Ablecken zu kommen, weil es die Deutschen zu wenig machen?
Vielleicht immer noch, weil auch in der gehobenen Varianz, wir haben gestern so ein Gespräch geführt darüber, welche Gäste gehen eigentlich in die Traube Tonbach, mit welchen Erwartungshaltungen, welche Gäste gehen eigentlich zu dir, mit welchen, was ja dasselbe Level ist. Ne?
Also, das ist das, was abgebrannt war, ne?
Genau, ja, 3 Sterne, Thorsten Michel, sensationeller Koch, sehr klassisch, vielleicht nicht so ein Avantgardist oder so. Ne?
Da hat also auch Thomas Martin erzählt, dass er da gelernt hat.
Genau.
Dort haben alle Großen in Deutschland gelernt.
In klassischer Ausbildung.
Das ist wirklich so, der ist wie, keine Ahnung, wie Google, der Typ. Also alle 3-Sterne-Köche haben dort gearbeitet. Es ist crazy. Ich wusste das nicht, aber jeder.
Es gibt so 3 Kathedralen damals irgendwie, wo sie halt waren. Winkler, wie heißt der? Winkler, Wohlfahrt und,
wer war noch? Auch dort im Schwarzwald, oder? Nein.
Winkler, Wohlfahrt und wer ist der dritte? Müller.
Müller,
das waren Dieter Müller. Witzig Mann natürlich auch, ne? Aber das sind so die in den letzten Jahren war.
Ich hatte damals schon, das muss ich kurz erzählen, die Geschichte, ich war auf der Rolling Pin Gala in Berlin eingeladen. Da war ich gerade auf dem Cover oder sowas. Ich wollte nicht hingehen, weil es war mein freier Tag, Montag, und ich dachte mir, na, die ganzen Sternefuzis, weißt du, mache ich lieber was Gescheites mit meiner Willi wieder, so wie bei dir schon, Lukas, da musst du hingehen, weißt du, du bist am Cover, bla bla. Wir treffen uns mit Tim Rauer in der Cordoba und beginnen mit Champagner. Mal zum Aufwärmen, gell? Wir sind, glaube ich, dort in die Rolling Pin Gala im Adlon ankommen. Ich glaube, wir haben schon zu der Justin de Leon, glaube ich, war mit dabei. Also wir haben, glaube ich, 5 Flaschen Champagner in einer Stunde runtergefetzt, gell? Ja. War schon. Dann noch ein Gin Tonic beim Herrn Franz da an der Bar, gell? Ich war wirklich rot. Also es war wirklich unter aller Würde. Ich war so dicht.
Das Prinzip einer Gala.
Ja, und dann kam die Laudatio zum Lebenswerk von Harald Wohlfahrt, der leider krank war. Und dann hat das der Jörg gesagt, Sackmann macht der redet wie Jan Delay ungefähr, so nasal, gell? Und da hat er ein bisschen einen zu kurzen Schnurrbart geschnitten, sage ich einmal, von der Weiten ein bisschen wie halt so Hitler-Parodie.
Und Jörg ist einer, also das ist wirklich so ein lieber Kerl. Du kannst dir richtig vorstellen, wie er vor Aufregung vorm Spiegel stand und sich so, oh fuck. So einfach so ein Stück falsch abgeschnitten.
Ja, echt so ein bisschen zu kurz und von Weitem ein bisschen betrunken. War es halt wirklich wie so eine Hitler-Parodie ein bisschen. Also finde ich jetzt, weißt du. Und dann redet der noch so und sagt, ich kannte ihn nicht, gell. Also sicher der Urnett. Ich war wirklich rotzfett, gell. Ja. Der Willi hat geschaukelt gegenüber, das werde ich nie vergessen. So mit dem Rotweinglas, auch komplett dicht, gell. Schaukel, ich stehe gegenüber, gell. Und gebe ihm halt während der Laudatio komplette Ruhe in dem Saal, gell. Und ich gebe ihm halt unterm Tisch mit dem Fuß ein Ding. Und wirklich in Zeitlupe, weißt du, ihn haut's um, gell. Und natürlich, und dann ist der Kevin Fehling aufgestanden und hat halt, also ein bisschen Respekt, die jungen Leute, weißt du, bla, bla, ja. Und ich wusste nicht, dass der hat dort auch gelernt, natürlich beim Wolfert. Ich war, lieber Kevin, es tut mir echt leid. Ich habe dann, das hat er, glaube ich, eh nicht gerade gesagt, halt die Goschen, du kleiner Giftzwerg, setz dich hin.
So alt ist der doch auch noch nicht.
Nein. Aber das ist das Schöne an der Gastro.
Aber ganz kurz. Ja. Sagt das nicht vielleicht schon ganz viel aus, dass der deutsche Fehling in dem Fall sowas sagt zu dem jungen Recht Wilden.
Das war von mir nicht okay.
Das meine ich. Das war ja auch keine Provokation. Ja. Das war ein Scherz, den er hatte gemacht. Der ist ein bisschen, auseinandergeraten. Aber Kevin hat 100% recht. Wenn da jemand geehrt wird für eine Sache.
Absolut. Ich gebe ihm auch recht.
Und vor allem, das ist ja auch meine Meinung. Wenn ich mich bereit erkläre, ein Teil dieser Veranstaltung zu sein.
Ich wollte aber nicht hingehen.
Also egal welcher Veranstaltung, dann bin ich nicht unbedingt der Meinung, dass es Sinn macht, diese Veranstaltung zu sprengen, weil es ist relativ einfach, eine Veranstaltung aus dem Inneren heraus aufzulösen, wenn man sich über die Parameter dieses Regelwerkes da ein bisschen lustig macht. Das ist, ich gehe wahnsinnig ungern zu bestimmten Sachen hin.
Ich auch.
Auch eine Sache, so auch bei diesen Kochveranstaltungen bin ich ungern, weil ich nie verstehe, warum da erwachsene Menschen, obwohl sie nicht am Herd stehen, in Kochjacke im Publikum sitzen. Das ist eins dieser Bilder, das ich nicht verstehe. Das wäre immer so, als wenn der Weltfußballer geehrt wird und die sitzen da alle in Turnhose und Fußballschuhen. Aber die haben schicke Anzüge.
Guter Punkt.
Aber die Köche sitzen da in Kochjacke.
Und du kannst aber auch mit ihnen über nichts anderes reden, als über scheiß Kochen. Und das backe ich auch. Ich liebe Essen, habe ich schon gesagt, gell? Aber ich liebe es auch über andere Sachen, als über Essen zu reden, gell? Und das ist für mich auch so. Also das ist wirklich wie so eine kleine Bubble, wo die können nur über Essen oder von mir aus über FC Bayern reden, weil sie alle FC Bayern-Fans sind, weil sie Gewinnertypen sind.
St. Pauli und HSV.
Oder? Toll, Tim. Gute Aussage. St. Pauli und HSV.
Gewinnertyp.
Platz 1 und 2 in der zweiten Liga. Du bist kein
klassischer Gewinnertyp.
In der zweiten Liga.
Ich so? Nein, aber das ist ja gut so. Weil du hast ja erkämpfen müssen und sowas. Also, du bist Rocky, ja.
Lukas.
Ja, aber ich wollte einmal nochmal ganz kurz diesen Satz zu Ende bringen, damit der Feinschmecker da jetzt nicht ganz blöd rüberkommt.
Ja.
Das in Deutschland zumindest, in Österreich kann ich nicht so gut beurteilen, Restaurantkritiker eher eine Atmosphäre von Angst erzeugen, statt eine Atmosphäre des Mutes. Mut, weil auch der Restaurantkritiker restriktiv arbeitet. Auch neue Entwicklungen erstmal meint, beurteilen, also positiv oder negativ beurteilen zu müssen. Das ist nicht seine Aufgabe. Er könnte die Qualität dieser Entwicklung beurteilen, aber nicht, ob man inhaltlich sich vielleicht über Grenzen hinausgetraut hat. Und ich sag dir ganz deutlich, in Deutschland würde, und ich habe ein, zwei eigene Erfahrung, jetzt nicht ich selber als Koch, aber in Bereichen, die ich betreut habe, die Erfahrung gemacht, dass wenn du in der Konstellation weiterarbeitest, wird es nicht dazu kommen, dass ein Restaurant gewährt, und das ist die Pizza. Und deshalb ist für mich die Frage, sollte man lieber erstmal die Fresse halten, um dahin zu kommen, wenn man was verändern möchte, also gerade in der gehobenen Gastronomie, weil ihr verändert, auch die Healthy Boy Band verändert, sollte man erstmal die Schnauze halten, um dahin zu kommen, um dann rauszukommen, oder sollte man gleich mit der Arroganz, die an den Tag liegt, arbeiten, aber auch zu riskieren, dass ihr niemals dahin kommt, wo ihr hin wollt?
Ich denke die ganze Zeit nur über die Pizza nachzumachen.
Die haben sich das Maul zerrissen.
Ja, ich glaub's. Und das ist aber auch das Krasse, weil ich rede jetzt gerade davon, dass ich auch nicht mehr jung bin und mich nicht mehr so viel traue, weißt du? Habe ich jetzt vor allem Amerika. Und dann sind es aber solche Sachen, die ich ja gar nicht mehr verstehe. Also für mich ist es einfach so, okay, wer isst nicht gerne Pizza? Weißt du? Ich meine, ich mache eine geile Pizza als Brotgang, sage ich mal. Und natürlich ist es, das versteht man auch manchmal nicht, dass man da trotzdem noch immer eigentlich Ecken und Kanten angreift oder Tabus, weißt du, ich check die ja gar nicht, weißt du, für mich ist Pizza geil, weißt du, deswegen mache ich es halt. Aber es ergibt voll Sinn, weißt du, viele Leute fühlen sich da natürlich, weißt du, zum Thema Sterne essen, weißt du, paniertes, faschiertes Pizza, das ist alles, das ist einfaches Essen. Bei uns ist auch nicht so, unser Menü kostet viel, aber wir sind auf dem Niveau schon echt in der unteren Grenze. Was den Preis betrifft und von
166 Euro für 13 Gänge.
Ja.
Da kann man nichts sagen, Tim, oder?
Bitte?
166,60 Euro für 13 Gänge, da kann man nichts sagen.
Na, meine guten Gastronomie kannst du sowieso nicht sagen über Preise in meinen Augen.
Naja, aber 13 Gänge für
Euro.
Für Creme Fraiche jetzt. Also jetzt merken wir mal die Kirsche.
Zu lange nicht mehr.
Bei mir kriegst du einen Becher Creme Fraiche zum Steckrüben-Eintopf da für 18 Euro. Also jetzt wollen wir mal nicht über den Himmel hochloben, dafür so, nur weil der Teller geräuchert ist.
Aber unter dem Strich geht's euch ja auch nicht um Auszeichnungen. Ihr wollt, dass ich ihr wollt nicht mit Auszeichnungen glänzen, sondern mit dem, was und wie es tut, dem Gast gegenüber.
Ich glaube, was wir sind schon auch so ein Restaurant, also das Mraz, aber das ist auch alles mit Healthy Bäumen, das ist auch der Philipp, also wir sind uns da alle, wir sind schon einfach so, also ich sage auch oft, wir sind so ein Einsteiger-Sterne-Restaurant, also wirklich so, weißt du, wenn du zum ersten Mal Sterne essen gehst, glaube ich, ist bei uns echt ganz cool, weißt du, weil du halt noch nicht diese krasse Luxus, alles ist leise, du darfst nichts machen, sondern bei uns macht Spaß, es ist lustig, weißt du, es gibt halt auch mal eine Pizza, die man halt einfach auch kennt wahrscheinlich, sage ich einmal. Von dem her ist das, glaube ich, ganz cool und es ist auch, was mega nice ist, wir haben in unserem Restaurant das gemischteste Publikum, was es gibt. Weißt du, wir haben die coolen Kids, wir haben die konservativen Kids, wir haben Leute, die 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind, denen es auch taugt, gell? Also die finden das jetzt gar nicht so geschissen, weißt du? Also wir haben einfach, und ich finde, dass das Schönste ist, in einem Gasthaus, Wirtshaus, in einer Gaststätte, egal wo, dass du einfach nicht nur eine Bubble wo sitzen hast, weißt du? Das ist das Schöne, dass du einfach eine, das ergibt eine ganz andere Atmosphäre, finde ich, als wie wenn einfach nur dieselben Leute, dieselbe Art von Leute in einem Lokal sitzen. Ich liebe das und das ist, haben wir auch gut geschafft, glaube ich. Auch über den Preis natürlich, wenn wir jetzt 200-300 Euro kosten, schaltest du natürlich automatisch wir schalten ja schon mit 166 Euro ein Publikum aus, weißt du, ist eh klar. Aber das ist noch gerade so, dass sich auch die jungen Leute leisten können, sage ich mal. Oder auch Kitchen, wir haben urviele Leute, die über Kitchen, ich erkenne die sofort, weißt du, wenn Kitchen Impossible Gäste, erkennst du sofort, weißt du, so.
Jetzt das sind die ganz Intellektuellen, ne?
Ja, nein, also A, muss man sagen, Kitchen Impossible schon.
Bei ein bisschen flacher.
Nee, das meinte ich nicht despektierlich. Wirklich nicht. Ich meinte das nicht zynisch.
Okay, gut.
Meinte ich echt nicht, aber ich habe gemerkt,
nein, aber du hast bei Kitchen Impossible, das sage ich dir, du hast alles. Ich hab wirklich Freunde aus der Kunst, die sich jeden Sonntag Kitchen Impossible an. Also es ist wirklich krass. Also das ist schon, das bespielt schon ein richtig großes Publikum. Aber ich sage jetzt mal, die ich erkenne, weißt du, sind einfach, sag ich mal, Deutsche, die so jetzt noch nicht so oft essen waren, weil so ultra nett, ultra entzückend, immer extrem dankbar, essen natürlich, es gibt eh nur ein Menü, eine Weinbegleitung, wollen ein Foto zum Schluss mit dir und sind einfach mega sympathisch, weißt du, und ich meine, ist eh cool.
Hättest du die zwei Sterne derzeitig ohne Vorgeschichte? Ich finde es faszinierend. Ja, mit 14 Jahren bist du schon also
15, ja, 14 war, ja.
Mit 14 Jahren bist du in die Weltspitze
Ich die Schule gemacht.
Aber trotzdem, ja. Mit 14 Jahren.
Ja. So, gelernt im Drei-Sterne.
Mit 14? Mit 14 war ich in der Kochschule, da habe ich ein Sommerpraktikum bei Juan Amador, damals noch 2 Sterne.
Mit 14 Jahren saß ich jeden Tag mit dem Spiegel im Badezimmer, hab da auf das erste Haar am Sack gewartet. Also da hatte ich doch keine Idee irgendwie davon.
Du weißt, also, ne, es wächst nicht schneller, wenn du dran ziehst.
Ich weiß, aber das kam dann auch erst mit 16, aber trotzdem 2 Jahre. Aber ja, wie kann man mit 14 Jahren schon so eine Vision haben? Also ist das,
ich wollte das immer schon machen. Ist das Einzige, was ich machen wollte. Ich war guter Schlagzeug. Ich habe Schlagzeug gespielt von 14 bis 17. Bin nach Frankreich gegangen, mir war scheißegal. Ich wollte nie wieder Schlagzeug sehen. Ich wollte einfach nur kochen. Das ist meine Passion. Ich liebe das.
Das ist krass. Weil das habe ich nicht.
Finde ich auch.
Das habe ich nicht. Mein Lebensweg hat mich dahin gebracht. Und die richtigen Menschen, die ich treffen durfte, weil sie mir, und ich habe da so ein bisschen von Waage, also das ist so diese, ich finde das toll, wenn jemand so eine große Leidenschaft hat. Du hast ja jetzt schon wieder so eine Macke. Du spielst gerade leidenschaftlich gerne Tennis, ne?
Ja.
Das ist was auch, was ich jetzt nicht unbedingt. Kennst du Adams Äpfel?
Den Film?
Ja?
Ja.
Du auch, ne?
Das ist deine Lieblingsgeschichte, die hast du schon erzählt.
Kennst du die Szene, wo er mit der Aubergine in das eine Zimmer geht? Der abgehalfterte Tennisspieler? Ich finde, der sieht original so aus. Oder? Das sieht der ehemalige Wimbledon-Gewinner.
Aber das heißt, du spielst noch gar nicht so lange Tennis, Hans?
3-4 Jahre. Nein, ich habe früher Squash und Badminton viel gespielt, klassischer Kochsport irgendwie. Und bin dann über einen Lockdown an in Donaupark, da steht auch wie so ein Fernsehturm wie bei euch in Hamburg. Und dort gab es Betonplätze, die geilsten Plätze. Dort spielen halt vietnamesische Familien. Also das ist alles dort, gell? Das ist so richtig on the street, sage ich jetzt einmal. Und dann gab es eine Betonwand, wo du halt alleine spielen konntest. Und da habe ich mich hingestellt und habe halt gespielt, weil Squash, Badminton gab es ja nicht natürlich. Und dann hat ein Freund von mir lustigerweise auch genau dort zum Spielen zufällig begonnen und so ist dann einfach losgegangen. Und es ist halt ein krasser Sport. Also Tennis, wirklich, ich weiß nicht, habt ihr schon mal Tennis gespielt? Oder es ist einfach...
Mal bin ich rausgeflogen.
es ist einfach krass, weil das, da spielen so viele Sachen mit, gell? Also dieses Mentale, weißt du, dass du, also du spielst ja alleine sozusagen, weißt du?
Du bist ein Schläger und musst einen Ball treffen.
Nein, das ist wirklich. Nein, nein, du kannst dir nicht vorstellen. Du stehst vom Netz, kriegst einen Ball, den du 100% versenkst und haust dann. Es ist wirklich so. Und das ist jetzt nicht was, das geht, so geht's auch den Profis, weißt du? Also da ist wirklich, natürlich bist du in einem Teamsport automatisch auch mit dem Team, weißt du, da kannst du dich ein bisschen in eine Richtung leiten, pushen, aber du bist ja alleine am Platz sozusagen gegen den anderen. Natürlich ist jetzt nicht der einzige Sport, Golf ist ja auch sowas. Aber ich liebe das. Also das ist, und es ist extrem schwierig. Also ich habe es auch mal als Kind gemacht, in Tirol, in so einem, in Heiming, so ein Bootcamp für Kinder, wo uns die Eltern immer hingeschickt haben, damit wir keinen Scheiß bauen, weil die mussten ja hackeln, arbeiten. Und dort waren wir mal in der Sonne am Tennisplatz und du hast ja gefühlt eine Stunde lang nur die Bälle aufklauben, weil alles irgendwie daneben geht. Und ich spiele nie wieder in meinem Scheißleben Tennis, ich habe es gehasst. Und dann 30 Jahre später oder was auch immer, 25 Jahre später.
Was ich mich vorhin gefragt habe, ich bin ja so, ich habe mich gestern mit meinem Partner unterhalten auf der Speisenwerft, der ist gerade auf der Intergastra und ich bin ja relativ austauschfaul. Na, also ich bin gar nicht so, ich arbeite jeden Tag ich habe jeden Tag in der Küche gearbeitet, habe sehr viele Stunden da verbracht und dann hatte ich mal Wochenende und da habe ich auch gesagt, jetzt muss ich aber auch echt nichts mehr mit Essen und Trinken zu tun haben. Ja. Also das war irgendwie so, du hast jetzt erzählt, du hast dieses Treffen gemacht.
Dieses Treffen?
Und dann hier dieses Summit da, wo ihr dazu 23
wart. Ach so, war, das, so. Okay.
Solche Sachen.
Ja.
Wie wichtig ist wirklich Austausch unter Kollegen über Kulinarik? Und jetzt komme ich zu meiner These. Und wie viel Gleichschaltung schafft das eigentlich? Also wie viel Kreativität zerstört das eigentlich, Austausch?
Austausch? Es kommt natürlich immer, wie gesagt, ich pack's nicht mit Leuten zu reden, die nur so Koch sind und nichts anderes. Der Austausch ist ja auch oft so unter Kollegen, weißt du, wenn du jetzt auf sowas bist, da geht's ja nicht nur ums Essen, gell? Das ist ja auch das Coole, weil da dann genau solche Leute sind, die eigentlich so wie wir sind. Und von dem her mache ich das schon gerne. Ich glaube nicht, dass das so, also so als Healthy Boyband gesehen wird und also da entstehen natürlich viele kreative Ideen etc. Und man nimmt dann auch, es ist ein bisschen wie ausprobieren bei den Events, weißt du, die Sachen, die du im Restaurant dir vielleicht nicht erlauben kannst, weil du, keine Ahnung, sonst nur schlechte Kritik bekommst oder was auch immer, machen wir bei der Healthy Boyband, weißt du, wir probieren da echt viel Zeugs einfach aus, die es dann auch eventuell mal ins Restaurant schaffen.
Warum kannst du dir das nicht im Restaurant erlauben?
Weil du einfach, und was ich schon vorhin gesagt habe, ich habe keine Lust mehr drauf, irgendwie, dass die Gäste rausgehen und sagen, weißt du, so gibt's immer, du kannst niemals alle Gäste, das ist uns allen klar, weißt du. Aber mir kommt so vor, als hätten wir es im Ratz und so mittlerweile geschafft, dass einfach schon ein großer Prozentsatz an Gästen einfach rauskommt und Bock hat wiederzukommen, was das Allerwichtigste ist.
Ja.
Und das Schlimmste, die schlimmste Kritik, die es gibt, die ich wirklich am allermeisten hasse, pass auf, das ist, danke vielmals, es war urlecker, aber jeden Tag möchte ich das nicht essen. Das ist für mich das Schlimmste, was wir sagen können. Wieso?
Das hat schon mal jemand gesagt?
Ja, sicher. Das sagen sie dir immer in Sterne-Restaurants. Das ist der klassische Satz, den ein nicht so oft essender Sterne-Gast einfach sagt. Weißt du, so,
das die sagen dann so. Das sagen sie ja nicht in Deutschland.
Das sagen sie es nicht in Deutschland? Nein, in Österreich ist das permanent. Es war urlecker, es war urcool, aber, da beginnt es dann schon einmal, jeden Tag möchte ich das nicht essen. Das heißt, weißt du, das ist so wie, es ist zu interessant oder sowas, weißt du, so in die Richtung. Und für mich, ich möchte, dass die Leute rausgehen und einfach sagen, fuck, ich möchte das wieder fressen, das weißt du, weil es einfach geil ist.
Das ist wie, wenn Leute zu mir sagen, irgendwie so, ich weiß nicht, was die anderen sagen, ich finde sie richtig nett. Was ist das für ein Arschloch-Kompliment?
Ja, die meinen das nicht einmal böse, wenn sie das sagen, weißt du, die meinen das eh nett, aber es ist so, und für mich ist gutes Essen, dann möchte ich einfach Bock drauf haben, das wieder zu essen. Und das kann im Sterne-Restaurant, Taco, Döner, das ist alles für mich das Gleiche.
Aber du verstehst, was ich meine mit der Frage, ne? Ob dieser Austausch und für eine Gleichschaltung sorgt, weil wo kommt auf einmal...
Ich glaube, dass so ein Austausch auch total hemmt. Du hast irgendeine Idee im Hinterkopf, dann hast du irgendeinen Austausch und denkst, oh, wenn du das jetzt sagst, bist du voll ausgezählt dafür und verwirfst vielleicht die Kreativität.
Also aber Charakterfrage, glaube ich.
Ja, klar. Aber die Charakterfrage ist ja eine ganz wichtige, Tim und auch Lukas. Glaubt ihr nicht, dass so Leute wie Lukas meinetwegen... Die gibt's ja nicht wie Sand am Meer. Ich glaube, es gibt einfach viel zu wenige in vielen beruflichen Situationen authentische Leute, die sich auch was trauen zu machen. Weil sie einfach denken, dann schwimmen sie gegen den Strom und es könnte dann gar nicht mehr klappen. Weißt du, was ich meine?
Angst haben viele.
Ja, Angst.
Aber auch dieses Sagen, ich habe das eigentlich vom Weinverkosten kennengelernt und das Wichtigste ist beim Weinverkosten, sag einfach, was du denkst. Ist wirklich so. Weil oft hast du wirklich recht. Also wenn du einen scheiß Gummischuh riechst oder ich weiß nicht was, Pferdepisse oder. Das
Beispiel bei Cheval Blanc. Habe ich einen Wein bestellt, Jahreszeiten für vierstellig. Erster Eindruck, ja. kann man, muss man wirklich nicht. Ne? Aber dann nicht Vorbild, dann die Geschichte dazu gehört, okay, dann habe ich ein bisschen was entdeckt, aber schlussendlich ist es bla bla bla. Ja, also das Produkt, also ich gehe gerne mit Leuten los zum Essen, die keine Ahnung haben. Also die keine keine Vorbelastung. Mhm. Weil Wissen ist ja auch oft eine Vorbelastung. Ich habe schon mal die Geschichte erzählt, wo wir was gekocht haben, wo eine Kombination aus Produkten so in den Himmel hochgelobt worden ist, die überhaupt nicht drin war, weil wir die Scheiße fanden. Also als Köche, ne? Wir haben nicht reingetan, aber die Leute, die es gegessen haben, haben genau diese Note so sehr gelobt. Ja. Ist es halt manchmal weh.
Aber was meinst du, wo der Austausch
liegt? Na, mit dem Austausch ist ein bisschen, warum ich reg mich ja wahnsinnig schnell über Trends auf.
Du regst dich über alles schnell
auf. Nein, gar nicht. Ich will total sagen. Nein, aber ich reg mich ganz schnell über Trends auf. Und das ist so ein bisschen, wenn bei der Monat, als ich angefangen habe, gab es euroasiatische Küche. Das war so der Trend.
Fusion.
Ja, Fusion.
Also, oh, ich hab's geliebt, die Zeit.
1995. Ich habe so viel beschissene Fusion-Küche gegessen. Ich habe bei Jean-Georges Wong-Gerichten gearbeitet, im Wong. Und das war State of the Art. Das war klassisch französisch, hart thailändische Einflüsse. Da wurde wirklich mit Aromen, mit Gewürzen, mit Produkten gearbeitet. Und das war spektakulär gut. Bin ja in Hamburg gekommen, ja, und da hast du halt Chicken Chili Soße und keine Ahnung,
Schnitzel.
Ja, und dann habe ich einen anderen Lump da gekriegt und gesagt, ja, aber es ist kein euroasiatisch, nur weil ihr euch Stäbchen an die Wand hängt oder ein Fächer. also ein bisschen so, ja, dann kamen diese schwarzen Lackteller und dann war das das. Also es war so,
ja, Lackteller. Aber gerne eckig.
So, dann kam irgendwann mal, was war denn das nächste? Ja, für mich ein bisschen die neue Deutsche und Dekonstruktion. Das war so ein ganz großer, der dekonstruierte hier, dekonstruierte da. Also praktisch ein Gericht
zusammen. Oder das kam eigentlich von der molekularen Küche.
Ja, das war vorher. Also das Dekonstruierte hatten wir noch vorher, weil das war ja der Vorbereich von Kreativität.
Ach so,
du nimmst, schmeißt die Panade neben das Wiener Schnitzel.
Ja,
so, das war dann dekonstruiert. Oder dekonstruierte, was war das? Dekonstruierte Salatdressing war halt Essig und Öl, was keine Emulsion war, so ein Scheiß. Also da wurde eine Zeit lang frittiert und hier, da war so die erste Phase der Gemüseschips. Oh, wow. Mifes hochgestapelt, auf den Teller gepacke, sinnlos gekoche da. Dann kam die Modernist, hatte ja dann irgendwie so einen relativ großen Einfluss, irgendwie auf einmal kam. Und wie viel beschissene Modernist, wie viele beschissene Kaviar, die...
Wir sagen hier kein Kaviar mehr in diesem Podcast.
Doch, machen wir sehr gerne. Übrigens ganz liebe Grüße. Wir hatten hier die Sphärifikation. Wie viele schlechte Sphärifikationen?
Das konnte nur El Bulli eigentlich.
Es konnten ganz wenige, weiß ich sich nie. Ich habe selber einen Kochkurs da gemacht und habe da mal mit dem Sanchez und habe da nur Ranchez hieß er, glaube ich. Und hab dann da dieselbe Rotze auch bei Kerners Köche, habe ich dann modelliert. Ja, und da habe ich so lächerlich, also ich habe mich oft lächerlich gemacht. Aber
ich hab das auch gemacht. Was? Ja, halt so, diese Molekulare mit Amador damals so in der Zeit.
Ja, aber es gab so wenig Gutes. Ja, und wenn du einmal das Gute gegessen hast. So, dann ist die Nordic Cuisine, neue Deutsche, die New Alpine Küche bei euch irgendwie so, wo einer was gemacht hat und alle machen eigentlich genau das Gleiche, statt zu gucken, was kann ich daraus machen? Also, das ist so, ich stimme zu, es gibt wenige wirklich kreative Köche oder generell in allen Bereichen, die wirklich mal neu an das Thema rangehen. Und ab dann wird oftmals nur noch interpretiert. Aber es wird nichts mehr neu geschaffen, es wird nur neu kombiniert, weil du bist ja auch viel unterwegs. Da ist schon viel Gleichschaltung im Geschmack. Momentan, ob du...
War das eh immer so, das war auch in der molekularen Zeit so.
Ja, ob du in Peru bist, ob du in Dänemark bist, in Norwegen, ob du in, nenn mir mal irgendeine andere Ecke.
Frankreich, was auch
immer. Frankreich, überall ist gerade Miso. Es ist so. Also es ist überall. Ich esse ein Gericht. Ich war gerade in Tallinn. Ich esse ein Gericht und ich sag so, muss es analysieren. Und dann denke ich so, da ist dieses Umami. Da ist eine Tiefe drin. Da kann ich mir nicht erklären, wie es geht.
So heißt jetzt sogar ein neues Restaurant Umami.
Ich hasse die auch. Ich will diesen Begriff auch nicht mehr nennen. Ja. Aber das beschreibt halt am meisten das, was da ist. Und dann kannst du sicher sein. Egal was da ist, ob das jetzt irgendwie Gurkensalat ist oder dass da inzwischen Miso drin ist oder irgendeine Kutschi-Paste oder irgendwas, was aus mir ab. Aber es wird so sinnbefreit eingesetzt und es am Ende des Tages schmeckt dadurch auch alles gleich. Also so auch die Leute wollen nur noch das eine schmecken. Und deshalb denke ich manchmal ist Austausch auch doof, weil das verschüttet ja auch die eigene Kreativität.
Aber ist das nicht auch eine Frage von der Generation dann, dass die vermeintlich älteren, erfahreneren, den vermeintlich jüngeren, kreativeren sagen, nee, so kannst du das aber nicht machen, weil... So
Nein, da geht's ja nicht um die Veränderung, da geht's immer nur darum, von wegen, ist denn der Austausch in der Kreativität ist das nicht schon der Anfang zum Verschütten der Kreativität?
Ah, okay. Aber es ist ja auch immer ein langer Weg, weißt du, dass die Molekularküche jeder macht. Irgendwann geht's allen am Arsch, jetzt geht's dir schon früher am Arsch, weißt du, weil du dich mit der Materie viel mehr beschäftigst, als wie wir normaler.
Weil ich oft Gast bin.
Ja, eben, ja. Weil du dich einfach mehr damit beschäftigst und dann irgendwann geht's auch den normalen Sterblichen am Arsch, sag ich mal, dass er Essen immer gut schmeckt. Und dann kommt das nächste Jahr wie bei allem in der Mode, ist ja auch immer, wiederholt sich ja dann irgendwann einmal alles. Ich glaube, dass wir jetzt in der Gastronomie auch so weit sind, dass es sich vielleicht wiederholen beginnt. Also ich glaube, dass das Nordic jetzt zum ersten Mal, weißt du, mehr oder weniger ganz zurück, alles Ding. Und ab jetzt, ich meine, El Bulli oder diese Molekular, die haben ja alles erfunden, was zum Erfinden noch gab, glaube ich, kulinarisch.
Was glaubst du, was ist denn... Das kann ich nicht sagen.
Gib
dir einmal Mühe in deinem Leben.
Das ist so, das ist das
Problem der Jugend. Wenn da mal eine Aufgabe ist, der sie nicht gewachsen sind, dann kann ich nicht sagen.
Ja, was glaubst du, was das Nächste ist?
Ha?
Was glaubst du, was das Nächste ist?
Ich glaube, dass ich absoluter Trendsetter bin. Ja, ernsthaft, jetzt ohne Scheiß.
Also Eis.
Ha?
Eis?
Nein, ich glaube wirklich, dass ich absoluter Trendsetter bin, aber irgendwie aus einer Inkompetenz heraus. Also nicht, weil ich innovativ oder irgendwie bin, sondern weil ich mich wahnsinnig schnell langweile.
Ja.
So. Und ich sag mal so, ich habe eine, und das sollte ich nicht so blöd kriegen, aber ja doch, also der Anteil daran ist, ich glaube, ich habe eine neue deutsche Küche praktiziert, als die Leute noch gar nicht wussten, was neue deutsche Küche ist, weil ich versucht habe, regionale, vermeintlich vertraute Küche in den Alltag reinzubringen. Damals schon bei Schmeckt mich gibt's nicht, als auch in meinem Restaurant. Ich habe nicht italienisch gekocht, nicht spanisch, ich habe deutsch gekocht. Ich habe relativ deutsch-modern gekocht und habe versucht, dass so traditionelle Geschmäcker einfach ein anderes Gewand bekommen, damit wir diese Tradition nicht verlieren. Also wir haben praktisch einen neuen Haarschnitt gemacht, ein bisschen aufgebürstet, aufgefüllt. Ich glaube, dass ich zu denen gehöre, die eben sehr, sehr früh Essenserlebnisse, ähnlich wie du auch, mit deiner Schieferplatte. Für mich war die Atmosphäre, die Art und Weise des Essens, wie gegessen wird, so mit dem Off-Club und ähnlichem, das war schon relativ aufregend. Du hast Pizza gemacht, ich habe Pommes und Fine Dine gemacht. Ja. Also auch da war das. Ich glaube, dass ich als diese vielen Geschmackssatelliten habe ich irgendwann verloren. Ich habe es nicht mehr geschmeckt. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Toro war in München und da waren so viele Komponenten auf dem Teller und ich denke immer, ich schmecke nichts mehr davon. Das ist so viel Arbeit, ey. Und dann hat er Pure Menü, hat er es, glaube ich, genannt.
Also, ich habe keine Ahnung.
Das war moderner.
Kann man schon vorstellen.
Das war handwerklich nicht so breit. Ah, das war geil.
Ja.
Das war ganz schlicht, das war sauber. Christian Bauer hat mal irgendwie gesagt, ich will ein Stück Fleisch mit Soße. Mein Traum ist es, Fleisch mit Soße auf den Teller zu packen.
Mach's halt.
Dann mach es doch einfach. Und zu dem Zeitpunkt haben wir schon längst gemacht. Ja. Oder nicht mit der Qualität einer Soße, eines Baus. Aber genau diese, jetzt gerade ist es ja so eine Simplifizierung und eine Reduktion wieder auf den Tellern. Bin ich seit zehn Jahren schon dabei, kommuniziere ich das. Mach weniger, hört auch mit dem Scheiß, konzentriert. Ich kann das nicht mehr wahrnehmen. Und ich glaube jetzt, dass Produkt wirklich wieder kommt. Ich bin der Meinung, dass was wir haben ja gerade gestern auch viel gestritten.
Kultur und Produkt.
Kultur und Produkt, genau. Mhm. Also authentisch, aber nicht mehr so. Wir haben gestern lange über einen Geschmack gesprochen, der mich gerade sehr irritiert.
Welcher ist das?
Umami.
Ja, es ist Umami, glaube ich, ne? Ich glaube, es ist Umami. Ich glaube, es ist wirklich Umami, der mich nervt. Also
ich habe so gehofft, du bringst ein Umami-Eis als nächstes raus.
Ja, mache ich auch. Ja. Ich will ja auch Geld verdienen, nein. Aber ich glaube, es ist Umami. Ich glaube, es ist ein Geschmack, der sehr, sehr da ist. Und dieses, es ist so Geschmack in 5 Minuten. Und ich hoffe und ich glaube auch, dass irgendwann hast du zu viel, irgendwann werden sie das merken in der Wiederholung, dass es gleich bleibt und dass man dann mit leiseren Tönen wieder begeistern kann.
Mhm.
Floral, vielleicht weiblicheren Geschmack, femininer, also ein bisschen, also das ist mein, weil momentan ist alles nur dicht und sauer und süß.
Wir behalten das im Blick.
Ding. Und ich bin relativ sicher, dass wir sehr bald wieder auf eine sehr gute Produktküche kommen.
Lukas, ein Jahr Sabbatical hast du gemacht vor 5 Jahren.
Hast du?
Was? Was redet ihr? Wer hat das geschrieben?
Hast du?
Was ist das überhaupt?
Wirklich?
Nein.
Der ist 25, hier, der kann doch nicht vor 5 Jahren schon ein Jahr Sabbatical gemacht haben.
Du hast kein Sabbatical gemacht?
Da bin ich
was soll das heißen, dass ich nichts genau
habe? Auszeit.
Eine Auszeit?
Ja, du bist viel rumgereist, hast in Mexiko gekocht.
Ach so, ja.
In Leon, London und an vielen. Du wolltest raus aus dem System.
Ja, stimmt.
Ja, also, stimmt's doch.
Ja, was habe ich denn Sabbatical genannt?
Ja, wir Cool Kids nennen das Sabbatical.
Finde ich cool. Ich habe nach der
Tim kann es überhaupt nicht passen, dass ein so junger Mensch
Dann wäre ich wütend.
Wirklich?
Ja. Aber nur, weil es mir nicht vergönnt war.
Okay.
Also das, ich gönn's jedem und ich find's großartig. Ich sag wirklich, ich empfehle jedem, macht das, was ihr wollt, zu dem Zeitpunkt, wenn es ihr wollt.
Muss ich was erzählen?
Schiebt es nicht auf.
Muss ich was erzählen? Ein Mitarbeiter aus unserem Team über Fide Gastro.
Ja.
Der macht das und ich find's richtig scheiße, dass er geht, weil er wirklich einen richtig herausragend tollen Job macht. Aber der geht mit gefühlt keiner Not. Er merkt einfach nur, er muss das jetzt machen, weil er es gerade fühlt. Er fühlt sich in dem Job wohl, den er macht. Er findet die Leute gut, mit denen er zusammenarbeitet. Aber er hat das Gefühl, er muss das jetzt machen. Und der ist noch verhältnismäßig jung. Ich finde einfach auch den Mut zu haben, aus einem funktionierenden Ding rauszugehen, weil man das Gefühl hat, vielleicht ist es irgendwann dann nicht mehr so schön und man bereut es nicht getan zu haben, finde ich schon geil.
Aber mein Sabbatical, um das nur kurz klarzustellen, ich habe in der Cordoba gearbeitet und da war es auch so, dass ich dort mein Leben lang bleibe. Ich war dort glücklich, gell? Das hat alles gepasst, weißt du, aber irgendwie war es für mich so, okay, entweder bleibe ich jetzt da, weißt du, mehr oder weniger für immer, oder, also für immer ist jetzt übertrieben, oder ich will mich, damit sie schon 7, 28, war ich auch schon 10 Jahre Kocher, ich meine, ich brauche jetzt schon noch einmal so eine große Veränderung und wusste aber nicht welche und deswegen habe ich einfach mal gekündigt und habe dann die 10.000 Euro, die ich mir damals gespart habe, glaube ich, oder so, habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt ein halbes Jahr und ich habe die ganze Zeit irgendwas abgekocht in Mexiko, weißt du, ich habe halt so Pop-Ups gemacht überall und habe mich dort einfach so auch weitergebildet, ein bisschen den Horizont erweitert und das war, also ich bin jetzt nicht der Klassiker, der dann, ich bin nicht so, ich muss was machen, ich kann nicht nur reisen oder sowas, für mir wird sofort Fahrt, wenn ich sowas mache.
Aber mit 10.000 Euro kommt man noch nicht weit in einem halben Jahr, oder?
Doch, ging schon.
Ja?
Hast du wieder überall ein Pop-Up gemacht, ein bisschen Geld kriegst.
Nee, du musst ja auch von A nach B kommen und du musst irgendwo übernachten und schlafen. Das sind ja 6 Monate.
Ich war in Mexiko, weißt du, im Monat. Da habe ich dann über eine Köchin eine Gratiswohnung gehabt, weißt du. Hatte einen Gratisflug, weil mein Japan-Flug 6 Stunden Verspätung hatte, ein halbes Jahr davor. Und habe mir dann einen Fluggutschein genommen. Bin gratis nach Mexiko hin und so. Also man muss dann schon ein bisschen... 10.000 Euro ist so viel, hallo? Ich war richtig stolz auf mich. Ich wollte auch keine 10.000 Euro im Konto haben. Weil mir kommt es immer so vor, umso mehr Geld man hat, umso neidiger wird man.
Stimmt.
Was? Neidig? Ist neidig das verstehen? Ja, umso neidig wird man. Weißt du? Ich wollte einfach mal die 10.000 Euro so von den Schultern. Ich habe noch nie 10.000 Euro in meinem Leben am Konto gehabt. Ich bin Koch gewesen. Entschuldigung.
Lustig, hatte ich damals in deinem Alter auch. Ich habe meine erste Gage waren 10.000 Mark. Für 10 Folgen irgendwie so. Das war irgendwie so.
Was sind 10.000 Mark? Wie viel Euro?
10.000 Euro. Also eigentlich 1:1 fertig.
Wie viel Schilling waren das denn? Egal.
Und das war ein Zeitpunkt, da war ich gerade selbstständig und habe mir meine Existenz wirklich hart erkämpfen müssen, irgendwie so mit Essen im Laden, weil ich mir, also so richtig Ausgaben konnte ich mir nicht leisten, konnte meine Miete bezahlen. Hatte ein geiles Leben und da hatte ich auf einmal so komisch viel Geld. 10.000, so, das war so, da habe ich gedacht, das ist weder Fisch noch Fleisch.
Ausgesagt ist noch nicht damit. Ja.
Und dann habe ich die verschenkt.
Verschenkt?
Wie? Ich habe sie Freunden gegeben, die wollten eine Platte machen. Und dann haben, und habe ich ihnen das Geld gegeben für Planaufnahmen, mich bringt's nicht weiter. 10.000 bringt mich, was, ich könnte mir irgendwas davon kaufen.
Das stimmt wirklich.
Ja,
das
ist nicht,
und wer waren die Leute? Kennt man die?
Nein, das war, als wenn ich das für mich aufgebe.
Miley Cyrus,
Aber das war genau mein, also lustigerweise genau mein Gedanke. Ich habe gesagt, ich will das nicht haben.
Ja.
Ich will, weil das entweder lähmt mich das, so irgendwas, dass ich das irgendwie...
Wo kommt denn so ein Gedanke her? Ist das Charakter?
Na, ich glaube, das Bauchgefühl. Bauchgefühl und das Wissen, dass man gut ist in dem, was man macht und dass man zufrieden ist auf eine Art und Weise.
Ist toll, wirklich.
Das stimmt schon auch. Da denke ich oft drüber nach. Mir geht's besser denn je. Ich stehe finanziell sehr gesund da irgendwie. Ich habe keine weiteren Bedürfnisse aufgebaut. Also ich selber wünsche mir nichts. Ich selber, das klingt mir so blöd.
Du hast alles auch,
was ich habe noch nie für Geld gearbeitet. Dann stimmt das bedingt. Ich habe für mein Leben gearbeitet, also mein Leben finanzieren konnte. Aber ich habe nie für was gearbeitet. Ich brauchte mein Herrenfahrrad. Da war ich 14. So, dann bin ich halt in die Fabrik gegangen in den Ferien und hab Autoflug irgendwelche, Sicherheitsgurte gestempelt. So Schalen dafür zusammengekloppt im Akkord. Dann habe ich mein Geld zusammen, dann habe ich aufgehört und habe mir das Fahrrad gekauft, weil ich es brauchte. Ich brauchte ein Fahrrad. Aber ich habe nicht dafür gearbeitet, dass ich ein besonders schönes Fahrrad
habe. Aber du triffst doch heute noch kaufmännische Entscheidungen, oder?
Naja, aber eher aus der Verantwortung heraus, dass ich das Unternehmen nicht gefährden möchte. Aber ich treffe kaum unternehmerische Entscheidungen, die sagen, dass ich mehr habe.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel Kitchen Possible, ist ja jetzt das erste Mal, glaube ich, auch, bist du auch sozusagen mit hinter den Kulissen tätig? Du hast ja eine Filmproduktionsfirma gegründet.
Ja, ich bin, ja.
Das ist dann doch, damit willst du doch auch Geld verdienen.
Ja.
Ja, das also wäre ja auch dumm, wenn nicht. Ich meine, Entschuldigung, das Ding lebt von ihm, weißt du?
Aber da ist die Idee, nicht Geld zu verdienen, sondern da ist die Idee, mich zu positionieren.
Um kreative Formate voranzubringen.
Um weiter kreativ zu sein. Aber meine Fresse, weil irgendwann bin ich auch, also nochmal, da ist die Zukunft, nicht hier.
Mhm. So, das Tim hat das auf mich gezeigt.
Ja, genau. und das finde ich faszinierend. Und ich, nochmal, ich liebe das. Und ich liebe ja, ich mag auch solche Leute wie Lukas. Und ich wünsche, es gäbe noch mehr davon. Ich habe jetzt mir einen jemanden genommen zur Seite. Da weiß ich, dass derjenige wird irgendwann mal öffentlich auftauchen, weil da führt kein Weg dran vorbei. Aus dem Ego, aus dem eigenen Bedürfnis auch. Und ich glaube, dass derjenige gerade noch falsche Entscheidungen trifft. Und dann habe ich ihn angerufen und habe gesagt, du, ich kann dir ein paar Ratschläge geben, ungefragt, so. Aber ich habe da überhaupt kein Interesse dran, irgendeinen Vorteil draus zu schlagen, sondern es ist einfach so, wo ich was Schönes sehe, was sehr, sehr Schönes sehe in diesen Menschen und sage, behalt dir das. Mach nicht den Fehler, geh nicht zum Trainer und lass dir deine Ecken und Kanten wegschleifen. Behalt genau die, weil entweder funktioniert es damit, ja, und dann wird es ein sehr, sehr steiler Weg, oder es funktioniert nicht.
Steil im Sinne von, es geht steil nach oben.
Ja, oder es funktioniert nicht damit und dann bist du sowieso auch im Mainstream angekommen. Also es wird immer fürs Mittelmaß reichen. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja. In deiner Branche.
Ja.
Ja. Und woher nimmst du dir sozusagen, jetzt provokant gesagt, die Frechheit zu sagen, du erkennst das und glaube mir, ist das deine Lebenserfahrung gepaart mit deinem Erfolg?
Hat das nicht jeder ein bisschen in sich drin, dass er meint, das sein vielen Dank.
Aber du machst es ja auch, glaube ich, nur bei Leuten, wo du wirklich denkst, okay, der ist, also da bringt sich was zu sagen, um den, weil ich habe das auch manchmal, aber ich sage das auch nicht zu jedem, weißt du, ich denke mir dann, wenn es mir wirklich wichtig ist, dann sage ich zu den Leuten, hey, weil ich möchte mich eigentlich in niemanden sein Leben einmischen, weißt du, weil jede Entscheidung, die du in meinem Leben hat gut funktioniert, weil ich immer die richtige Entscheidung relativ getroffen habe. Das war Glück, weißt du, auch natürlich, weißt du. Und wenn ich jetzt zu irgendjemandem sage, mach das oder das, beeinflusst ja das auch sein Leben. Vielleicht ist seine Entscheidung eh das Richtige, weißt du? Deswegen mache ich sowas schon auch manchmal, aber nur in seltenen Fällen, wo ich mir denke, okay, die Person ist mir wichtig, weil ich sie schätze oder was auch immer, weißt du? Also du laufst jetzt nicht rum und sagst jedem, hey, mach das oder das, weißt du? Das
ist ja, ich sage auch nicht, dass es falsch ist. Ich kenne einfach nur bestimmte Bilder und manchmal ist es ja auch schön, vielleicht Vertrauen geschenkt zu bekommen, weil viele wollen einen verändern. Und ich versuche ja eher zu bewahren. Also ich versuche ja so, weil das ist ganz normal, dass wenn du irgendwie auf einmal, ich meine, was haben sie bei mir alles versucht? Bei mir haben sie halt die erste Aussage über mich, der Typ gehört im Knast, aber nicht ins Fernsehen. Das war die Senderchefin.
Ja. Wie so ein Knast, Alter.
Ja, weil ich sah aus wie Ewan McGregor in Trainspotting, nachdem er durchs Klo getaucht ist. Ich hatte keine Haare auf dem Kopf, ich hatte Ränder, ich hatte die Zähne, die ich nun mal habe, irgendwie 20 Kilo weniger. Also ich sah wirklich aus wie so Christiane F. in Männlich vom Bahnhof Zoo. Also da war jetzt keine Ästhetik nach dem klassischen Fernsehkriterium.
Okay,
also ich erzähle die Geschichte immer so lustig. Ja. Die Aufgabe war, man hatte jemanden gesucht fürs Fernsehen, der relativ jung ist, eine eigene Stilistik hat, also irgendwie einen eigenen Stil hat, der ein bisschen daherreden kann und es wäre von Vorteil, wenn er nicht aussieht wie nach einem Verkehrsunfall. Und ich sage immer, 2 von 3 Kriterien habe ich erfüllt, aber die Visualität gehört bis heute nicht dazu. So, das ist ja nicht. Und dann hieß es, guck mal, ich habe einen Sprachfehler, ich lispel. Ich rede wie ich verschlucke das D oder das T wird zum D, ich verschlucke das G und alles so. Das Erste, was sie gesagt haben, habe ich ein Coaching bekommen. Dann habe ich
das genommen.
Ich habe es erstmal angenommen. Ich habe gesagt, alles klar, wenn das so ist. Und dann habe ich aber gemerkt, was die will. Die will mich verändern. Die will nicht das, was ich bin. Und die will nicht das ausarbeiten und ein bisschen so. Und die wollen mich verändern. Das erste Mal sagen, lass dir die Zähne machen. Dann bin ich mal zum Zahnarzt gegangen, hab mir da so ein komisches Ding da mal raufschieben lassen, irgendwie, da sah ich aus wie Stefan Raab in Billig. Also, und das ist schon eine Kunst. Also, Nur all die ganzen Dinge. Und dann habe ich aber für mich eine Sache, wenn es nicht funktioniert, so wie ich bin, dann muss es halt nicht funktionieren.
Dann musst du also
der Preis, ja. dann ist es so.
Okay, ja.
Ich habe nur die ersten 2-3 Jahre habe ich nur gekämpft. Nur gegen Widerstände. Da standen Leute vor mir, die sagten, lass uns mal das entscheiden, wir wissen, wie Fernsehen funktioniert. Und ich sage, ja, aber ich will das Fernsehen nicht machen, was ihr wisst. Und ich habe selber eine kleine Vision. Ich bin durch Jamie natürlich, durch die Energie inspiriert gewesen. Ich will was anderes machen.
Traut sich aber natürlich auch nicht jeder. Also das wäre dann ja der eben von dir prognostizierte Weg, den du ja auch selbst gegangen bist, sehr steil nach oben. Und wenn es nicht geklappt hätte, dann wärst du dort geblieben.
Ja, wenn du sie nicht durchgeboxt hätte.
Nein, nochmal, ich schon durchboxen. Und das ist eine echte Arroganz, die ich habe. Ich bin immer im Licht. Also ich habe eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, also es gibt bei mir viele dunkle Seiten und viele dunkle Momente, aber ich habe schon die Fähigkeit, mit dem bisschen, was ich kann, also sehr viel Licht zu bekommen.
Glaubst du, also ich glaube das über mich.
Das glaube ich nämlich bei ihm auch.
Da habe ich echt ein bisschen eine Arroganz, also in dem Fall, ich glaube wirklich, dass ich in allem gut geworden wäre. Also das glaube ich über mich wirklich. Ja,
das lässt sich beim Tennis rausfinden.
Sport, okay, außer Sport, sag ich mal. Aber ich bin ein ehrgeiziger Mensch, weißt du? Das bin ich, ja. Also ich war auch nicht der Talent. Wir haben uns in Frankreich gesagt, ich soll besser was anderes machen als kochen. Also bei mir war nicht alles nur so rosig, diese ganzen Sterne-Erfahrungen. Das war schon echt eine Fickerei, gell? Also, aber ich wollte es unbedingt machen, gell? Und ich finde, Ehrgeiz ist wirklich eine unbezahlbare Eigenschaft, weil mein Bruder zum Beispiel, zum Gegenteil, der war in allem talentiert. Der konnte malen, der sah gut aus, der konnte Gitarre spielen, weißt du, der war Sportler, der konnte alles immer so, ganz gut, weißt du, der hat nie einen Ehrgeiz in seinem Leben aufgebaut, weißt du, weil er es nicht gebraucht hat und automatisch, ich habe mir das dann halt erarbeitet und war natürlich dann was auch immer erfolgreicher oder wie auch immer, was jetzt auch wurscht ist, also aber für mich und ich habe mir immer schon gedacht, okay, ich sage immer, wenn ich nicht Koch geworden wäre, wäre ich Postler geworden, das wäre so, ich wäre gerne Postler, ich fand das immer cool, draußen frische Luft, ich glaube, ich wäre echt ein guter Postler geworden, weißt du, also ich glaube, dass über mich, wenn ich mich zu was entschieden hätte, ich bin einfach die Person, dass ich das dann Vollgas durchziehe, das machen heutzutage gerade die jungen Leute ja gar nicht mehr, weißt du, es ist so wenig, weil die halt immer, ist ja auch geil, die jungen Kids sind ja viel smarter als wie wir früher, die haben das Internet, die kennen ja von allem irgendwie ein bisschen was, die können alles irgendwie, aber auch nichts gescheit, weißt du, also nichts so richtig so, oftmal finde ich.
Da bin ich immer ein bisschen,
aber was ich auch spannend finde, die Geldfrage, weil du vorhin gesagt hast, hast nie für Geld gearbeitet, sag ich mal, ich auch nämlich, ich weiß schon, was du meinst damit, mir war das nie wichtig, mir war wurscht, was ich als Koch verdiene, weil ich wollte einfach kochen, weißt du, mir war das scheißegal. Heutzutage ist es sofort viel mehr ein Thema bei den jungen Leuten, weil ich habe noch nie in meinem Leben, das ist mir letztens erst aufgefallen, ich habe noch nie in meinem Leben um eine Gehaltserhöhung gefragt. Die ist immer automatisch gekommen, weißt du? Automatisch.
Das habe ich schon gemacht.
Ja, nein, das passt ja auch. Ich sage ja nur, weißt du? Und heutzutage mehr oder weniger Jungkoch kommt zu dir, arbeitet 3 Monate und ist schon okay. Wie schaut's aus? Mehr Geld, weißt du? Jetzt gar nicht nur durch die Inflation etc., sondern auch schon davor, weißt du? Und ich denke mir immer so, okay, weißt du, jetzt, ich bin, das soll jetzt gar nicht so klassisch wirken, aber man muss schon ein bisschen da, es ist halt Gastro, weißt du? Da muss man halt einfach mal ein bisschen Gas geben, was bringen, weißt du? Und wie du eh sagst, es gibt halt nicht unheimlich viel Geld, das soll jedem einfach nur die ganze Zeit Gehaltserhöhung geben, aber das hat sich schon extrem geändert zu früher, gell? Und das finde ich auch mega interessant, die Köche früher, wie ich in den Sterneköchen in Küchen gearbeitet habe, waren wir immer alle entweder so Ausgestoßene, die im System nicht wirklich, weißt du, so ein bisschen, die im System nicht so richtig klarkommen, weißt du, die alle so ein bisschen einen Schuss gehabt haben, die sich das dann antun, da 16 Stunden zu arbeiten, gell? Dann gab's halt die ganzen Gastro-Kinder und jetzt, das ist neu, das ist mir letztens erst aufgefallen, in den Sterne-Restaurants, was jetzt neu ist, sind Rich Kids. Also weil die sich das leisten können, zum Beispiel den Lebensstil.
Moin, Männers.
Unser Mittagessen kommt. Moin, Lukas, magst du Krok? Moin.
Sebastian. Ich kenn's eigentlich gar nicht.
Sehr gut, sehr gut.
Wir haben Monsieur Krok hier. Du kannst dich gerne setzen. Wir haben auch ein Mikrofon für dich dahingestellt, weil wir müssen über Krok kurz reden.
Ganz kurz.
Was denn?
Ja, ich bin ja ein sehr fantasievoller Mensch und jetzt ich habe Krok für mich neu entdeckt wieder. Ich habe früher Krok gegessen.
Ich kenne das nicht.
Kennst du wirklich nicht?
Krok Monsieur.
Egal. Ja, aber nicht wie in Frankreich. Nee, das ist ja in Frankreich ist es Toast, aber in Deutschland ist es Baguette. So.
Aber ist das deutsch oder Hamburg?
Ist ein norddeutsches Ding.
Ist ein norddeutsches Ding. Ja. In Pinneberg früher gab's dann, da hatten die den ersten Terminator 2 Flipper und solche Sachen. Deshalb bist du in die Krokbude gegangen. Sehr fantasievolles, belegtes Brot auf eine Art und Weise. Highlight in den 80ern war das ganz groß. dann ist es so ein bisschen verschwunden und kriegt gerade wieder so eine kleine Renaissance.
Ja, Gott sei Dank.
Ja, ja, und ich habe von dir eine Verbalschelle bekommen, als ich gesagt habe, ich verstehe es einfach nicht, was an Krog geil sein soll.
Ja. So, ich glaube, weil wir vorhin über Food Trends geredet haben, das glaube ich nämlich wirklich, dass Sandwich ein riesengroßes Ding wird in Zukunft.
Komplett.
Sandwich, weißt du? Also, weil das komplett, ich rede jetzt nicht nur von Döner, sondern dieses englisch-amerikanische Sandwich, Deli, bla bla.
Weißbrot.
Ja, genau.
Weißbrot
lieben die Leute, weißt du?
Aber hier, wie heißt denn die Kette? Dingsbums Way. Subway ist doch voll auf dem absteigenden Ast.
Ja, Subway war seit Tag 1 Dreck.
Ja, ich weiß.
Subway war mein Lieblings-Fastfood-Job.
Wirklich?
Okay,
das hat ich nie verstanden.
Fragen wir mal den Profi, was ist denn der Unterschied zwischen Subway und Krog?
Boah, das ganz, also erstmal die Konsistenz ist ganz anders.
Ja?
Das Brot ist viel knuspriger von außen, fluffig von innen, heißer auch. Das ist halt einfach so ein Sandwich. Mehr ist es nicht.
Heiß?
Bei Subway jetzt.
Aber packst du ihn aus oder lässt es da jetzt in der Tür?
Ob ich ihn auspacke?
Okay.
Aber ich habe jetzt gerade mein Bild, warum ich gerade lachen musste. Ich hatte nur Lukas, verrät uns doch schnell den Namen.
David. Monsieur
Alphonse.
Genau. Und dann habe ich noch an unseren Kameramann Ricky gedacht. Und da habe ich gedacht, da haben wir aber auch das
Irgendjemand Rotlicht, wollte einen scharfen Krog haben.
Das, ich liebe scharf.
Das Rotlichtgewerbe Hamburgs. Weil du siehst wirklich aus wie so ein Nachwuchszuhälter.
das ist nur die Brille.
Ja. Ja, natürlich ist die Brille.
Wow.
So,
vielen Dank.
Mein Lieber, der Croque-Monsieur für dich natürlich.
Sehr gut.
Ist ja Bombe.
So, jetzt habe ich noch so einen geilen Chicken Bacon gemacht, wie so ein Club-Sandwich mit Honig-Senf-Soße.
Nehme ich gerne.
Ich habe leider gerade eine Croque-Pause, weil ich...
Zu viel Crocs isst?
Nee, ich hatte eine Kieferbehandlung und die war etwas länger und deshalb ist mein Scharnier noch nie wieder ganz flüssig.
Kannst du nicht essen?
Nee, ich kriege das Maul nicht so weit auf.
Wow.
Was sich leider für die Außenwelt nicht auf meine Stimme dann niedergelegt hat. Also reden kann ich noch ganz gut, aber...
Boah, ist es gut.
Ist wirklich geil, oder nicht?
Ich bin gerade zum ersten Mal ein Krog. Wahnsinn.
Nee, so geil.
Wirklich zum ersten Mal.
Also du kommst aus Hamburg?
Ja, also ich bin jetzt fast seit 20 Jahren hier.
Dann bist du kein Hamburger.
Nee, ich bin Frankfurter.
In Berlin gab es das nicht, oder? Gibt es in Berlin, nein, oder?
Bestimmt auch. Aber ihr kennt es aus Hamburg. Und lustigerweise gibt es eigentlich Krog-Läden nur in so...
Oh, das ist aber geil.
Das ist schon gut.
In so komischen Wohngegenden. Oder?
Mhm. Ja.
Ein bisschen Eimsbüttel.
Ja, das stimmt. Hast schon nicht
unrecht. Ein bisschen Wandsbeck.
Ja, genau.
Bei uns heute
Jenfeld früher auch die Ecke Jenfeld, sehr viel. Ja.
Genau, Pinneberg.
Ja.
Das ist so ein komisches Essen.
Ja. Boah, schmeckt das geil.
Aber ist dann Laden wie bei Subway, das so vor dir gefüllt wird, oder ist es dann?
Genau, ja, fast. Also du wählst das nicht direkt quasi sozusagen aus und sagst, ich will das, sondern der Krog ist schon fest auf der Karte. Genau, und dann suchst du dir halt die Soße aus, die sind alle hausgemacht, kannst auch mischen. Brot kannst du dir auch aussuchen.
Du stellst dir zu viel System dahinter vor, den Tresen, da ist ein Ofen. Dann ist da Brot, dann sind da so ein paar Dinger und dann
sagst du halt, das war mit.
Ja. Eine Belegstation.
Ja, aber nicht so systematisch, nicht so, oh, wir zeigen, was wir haben, sondern ja. Das heißt, was willst du? Dann machen sie das. Knoblauchsoße, Remoulade, was noch?
Ja, Chili, Honigsenf, Curry.
Gibt es schon lange? Ist das alt, oder?
Ja,
80er Jahre. Also wir sind seit 1988 da jetzt. Zum Familienbetrieb.
Du bist
genau, genau. Mein Bruder und ich haben das Ganze übernommen, so vor über 10 Jahren. Genau.
Mein Bruder kenne ich noch von der Tanke, ne? Der hat früher in den Aral-Tank gegangen.
Nee, das ist mein Cousin.
Das ist dein Cousin?
Genau, richtig. Du hast uns damals das schicke Auto geliehen.
Hä?
Hast du den noch?
Also du warst auch dabei?
Ja, klar. Ich habe doch mit ihm zusammen das Video damals gedreht.
Also wusste ich nicht.
Ja, doch.
Ich hatte früher einen Typen an der Tanke. Da bin ich mal hingegangen. Auf dem Nachhauseweg. Ich glaube, ich habe kalten Kakao, Mopo und noch irgendwas. Immer da, also Morgenpost. Auf dem Nachhauseweg geholt. Und habe mich dann zu Hause noch aufs Sofa gesetzt. Und das ging dann so weit. Ich hatte irgendeine besondere Bestellung. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war. Dass irgendwann bin ich nach Hause und dass jemand auf dem Auto ausgestiegen hat, hat diese meine Bestellung aufgegeben und nur anhand der Bestellung wusste er, dass ich im Auto noch sitze, weil es immer dasselbe war. Und er hat nebenbei so ein bisschen Hip-Hop gemacht.
Rap. Genau, richtig, ja.
Und wollte großen Linken und damit hatte ich halt noch den goldenen, den Mustang hatte ich.
Ja, in 67er Fastback war das,
ja, genau,
ich, ne?
Von dem
ja,
ich vorhin auch erzählt habe.
Mega Ding.
Und dann wollten die halt so ein halbstarken Video machen, wie das halt so Hip-Hop-artige Karren, leicht begleitete Mädels und so. Und
hatte mich für gefragt, die Mädels war nicht dabei, nee. Das ist jetzt freier Funk.
Und da hat er mich gefragt, ob er das Auto dafür haben kann. Ich sagte, klar, kein Problem. Und
dann aber wie kamt ihr euch?
Nein, dann habe ich ihm das Auto gegeben fürs Video und dann.
Okay, ich möchte noch einen anderen kosten.
Hm? Hast direkt das Auto abgegeben?
Ja, habe ich ja hinten.
Tausch mein Stück,
ja, ich wollte gerade sagen, deswegen ist es 3 Teile geschnitten. Du musst den Chicken Bacon unbedingt probieren.
Das ist so gut.
Hm? Ja.
Komm her.
Aber sei vorsichtig, ich habe seinen schärfer gemacht. Ne?
Ich vertraue kein
scharf. Bei mir wurde gesagt, er will unbedingt scharf, also ein bisschen schärfer.
Das ist so gut.
Das ist lecker.
Der haut jetzt nochmal so einen Chicken Bacon weg.
Ja, ja, nein,
den musst du probieren,
ruhig. Der ist mega. Ich möchte nur alles kosten. Ich will immer alles kosten.
Ja, man sieht's. Ich find's gut.
Wenn man das im richtigen Moment ist, perfektes Essen.
Ja, ja, ich verstehe es.
Weißt
ja,
du, das ist so, ja, ja. Das ist,
boah, ist das gut.
Das kannst Soul Food.
Es gibt so einmal den Moment, das ist oft so Wochenende irgendwie so, so, wo du so ein latent frühes Abend, also frühes Abendbrot ja. ist dann so 6, weil du dich auf den Abend einstimmst, irgendwie vielleicht ein bisschen Netflixen, irgendwie so, und dann das Ding und dann die Narkolepsie, die dabei einträgt. Du hast, ich habe so eine Gewichtsdecke, die ist so 12 Kilo.
Hast du wirklich?
Ja, die ist super.
Dann, was?
Eine Gewichtsdecke.
Eine Gewichtsdecke, höre ich gerade zum ersten Mal.
Ist eine Decke, die, ich glaube, die wiegt 12 Kilo. So, und ist, drückt dich so ein bisschen runter und lässt dich so, gerade wenn du unruhig bist und ein bisschen hibbelig und wie gesagt, ich kann das, wenn ich im Modus bin, brauche ich so ein bisschen, und dann lege ich mich da drunter und dann kommt die Decke und dann bräselt man das so schön mit diesem.
Das ist so gut.
Ist wirklich gut.
Boah. Aber
freut
das
dich.
Ist.
Freut mich.
Ich esse sowas lieber als Hamburger.
Aber ich muss auch
da
sagen.
Da passiert viel mehr, weißt du, das toastfreie Brot, die ganzen Soßen, der Salat.
Wird ein bisschen immer als Assi
gerade wenn du sagst.
Es wird immer ein bisschen als Assi essen, ne? Also so Krog. Also wer ist denn heute noch Krog?
Meinst
so?
Du?
Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt hat ja die Renaissance. Das kommt ja, ja wieder. Das ist, wir reden ja gerade vom Kreislauf der wiederkehrenden Zyklen. Das 80er Jahre war das ein Ding, aber es war nie so groß wie.
Das stimmt schon. Das war, damals waren wir auch quasi so eine, ich meine, wir sind immer noch in Anführungsstrichen Imbiss, aber damals war es genauso, wie er es beschrieben hat. Wir hatten irgendwie so ein Flipperautomat in der Ecke, konntest du noch drin rauchen, so ein ja. Ventilator an der Decke, so ja, richtig, geil, richtig geil. 80er Jahre Imbiss. Ne? Deswegen, hast schon nicht Unrecht.
Boah, das ist gut.
Tim ist Imbiss gerade sehr schlecht, ne? Wegen deiner Maus.
Ich habe gerade gegessen, habe hier mein Kiebergelenk ist noch nicht wieder ganz.
Ja, habe ich schon gerade gehört.
Kriegt das nicht, nicht ganz
gute auf. Besserung, das wird schon.
Alles gut. Das ist lieb von dir. Das ist ganz, ganz lieb. Warum seid ihr nie in die Verkettung gegangen?
Das
Konzept ist ja sehr einfach.
Ja. Das war eine Verkettung unglücklicher Zufälle.
Wir spielen mit den Gedanken.
Business-Leute ausdrücken.
Ich spiele mit den Gedanken.
Aber ganz ehrlich, wenn du gut davon leben kannst, brauchst du ja nicht mehr machen.
Ja, trotzdem, aber hat er schon nicht Unrecht, der Tim, ne?
Das ist halt,
es ist ein simples Produkt.
Du brauchst 5 Soßen, du brauchst ein bisschen frisch geschnittenen Salat und dann ein bisschen Kreativität. Mehr ist es richtig, nicht, ne? Richtig. In der Kombination. Was ihr ja bis heute nicht habt, ist kein, ihr habt keinen Krog Banane.
Doch hatten wir es auf der Karte, klar.
Ja, früher.
Ja. Ja, haben wir rausgenommen.
Ja. Und das verstehe ich nicht.
Wieso? Feierst du den?
Krog-Banane ist überhaupt, da entsteht die Existenzberechtigung für Krog überhaupt erst. Das
was
andere
ist das?
Das ist Krog mit Krogschinken, Banane,
Käse, Curry, Banane, genau.
So eine süßlichen Curry-Remoulade.
Also, Hawaii. Ja, wie ein Hawaii quasi. Genau, wie ein Hawaii. Wie in Hawaii, nur statt der Ananas hast du Banane. Genau.
Nein, ja. Nicht wie Hawaii, Krog-Banane. Ja. Also was ganz anderes. Ich weiß nicht, was ihr da
weißt du, was die Herde ist? Wir haben die extra aus dem Sortiment genommen, weil der so schlecht lief irgendwann.
Ja.
Ja, aber weißt du warum? Das ist genau das Ding. Das ist so ein 80er-Jahre-Ding gewesen. Und irgendwann mit der Zeit ist es immer weniger geworden. Diese Leute, die ihn damals gekauft haben, die sind nicht jetzt ausgestorben oder so, aber das ist, davon wurde immer weniger.
Nee,
immer
aber immer so, ich sag mal so, seitdem es diese Barbecue, Speck, Bacon, Serrano-Schinken-Welle gibt, irgendwie ja. Mozzarella-Bums-Kack auf so, seitdem ist so.
Was, man, um was Tim redet? Kultur.
Nein, das ist, nein, ist Kultur.
Das ist
kulinarisches Proletariat und
ja,
das
ist Kultur.
Aber
das ist ja Kultur. Ja. Hallo? Und das ist auch deutsche Kultur, finde ich. Und ich finde, man muss sich auch in Deutschland nicht gegen die kulinarische Kultur oder Identität Deutschlands wehren, auch wenn es nicht so wirklich bekannt ist, aber gerade so Sachen wie Toast Hawaii.
Weißt du, was noch in dieselbe Richtung gehört? Gebackener Camembert.
Ja.
Gebackener Camembert. Wer kennt das noch? Also
die haben ja auch auf der Karte zum Beispiel. Preise bei Camembert.
Habt ihr? Gebacken, klar. Knusprig.
Klar, natürlich.
Aber nicht auf Brot, sondern pur.
Nein, ich habe also Krog ganz normal, dann ist Preisebeere drauf und dann sind Scheiben von Camembert auf den Preisebeeren ab in den Ofen, ja, schön knusprig.
Ganz das Gleiche, aber es geht schon in die richtige Richtung.
Ja.
Weil früher einfach so diese, da konnte man Camembert in Dreiecken schon vorgeschnitten kaufen.
Ach, das meinst du quasi, okay.
Dann hat man das paniert, dann hat man das ausgebacken und dann hast du ein bisschen Preiselbeeren dazu genommen.
Schön, ah, okay,
und
das meinst du, okay.
Lecker, lecker. So wie Kroketten.
Ja, 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 klar.
Ist auch verschwunden.
Scharf ist der Beste.
Ist gänzlich verschwunden.
Stimmt, hast du recht, ja.
Nimm dir noch mit als Care-Package.
Ich nehme 100%
mit. Musst du.
Ja, mach mal.
Wir müssen auch weitermachen, ja. sonst verlieren wir den Gedanken.
Männers, ich
ganz,
muss auch
ganz
los.
Herzlichen Dank. Also,
vielen Dank.
Krog essen bitte.
Kann man nochmal ganz kurz?
So geil, danke.
Freut mich sehr.
Sag nochmal deine Adresse, weil ihr habt den Lieferservice in meiner Nachbarschaft eingestellt.
Holstenplatz, nee, haben wir nicht. Ja, doch, das
bist du. Holzenplatz gleich neben der Methadon-Austauschbude, oder? Ist das nicht so?
Du bist so ein Arschloch. Du bist so ein Arschloch. So, Monsieur Alphonse, Holzenplatz 14.
Dankeschön.
Also, Lukas Mraz war ja das richtig. Jeder.
Ist auch gut.
Ja, es ist wirklich lecker. Ich muss. Was kostet denn der, den ich jetzt zum Beispiel hatte?
Den du hattest. Boah, was hattest du denn? Das ist ein Chicken Bacon, ne?
Ja, also 9,80 Euro würde ich dafür zahlen.
Nee, Hähnchenbruststücke. Die sind, Hähnchenbrust ist selbst gemacht, den backen wir jeden
Morgen frisch. 12,80 Euro würde ich dafür zahlen.
Guck mal, Hähnchen an sich kostet 11,90 mit extra Bacon bist du bei
14,80 Euro.
13,90 Euro. Also, was kommt denn mit 800 Gramm Masse, ne?
Aber das war auch ein Apparat, ne? Großes davon bist du locker 6 schon satt.
Also es ist wirklich lecker. Reden,
ne? Also hier brauchen wir keine Preisdiskussion.
Nein, wollte ich gerade sagen.
Weil dann können wir über Wasser reden.
Ja.
David, ganz, ganz herzlichen Dank.
Es war so gut.
Bis bald. Wir bestellen.
Euch auf.
Wir bestellen, was das Zeug hält.
Danke.
Du warst bei den Rich Kids.
Ja. Die neue Art von Sterne, also die sich diesen Job antun, finde ich, ist jetzt so eine neue Welle an Rich Kids, die sich einfach leisten können, diesen schlechten, was auch immer, bezahlten Job. Und das ist für mich auch extrem interessant.
Weil, die kochen, nicht zum Essen kochen.
Nein, nicht zum Essen. Also, weil natürlich auch, weil sie gerade, also ich sag's jetzt einmal, ich möchte jetzt nicht Rich Kids, weißt du, die dann sich vielleicht ein bisschen so aus der Familiendynastie rausziehen wollen was mit den Händen machen, weißt du, was Kreatives. Und da ist Kochen immer gleich mal so ein Thema, finde ich. Das ist schon ganz spannend, dass ich das, weil früher waren wir halt immer die abgefucktesten jungen Leute, weißt du, die halt nur Alkoholexzess, es war schon krass früher.
Nochmal Aussage meines Direktors, als ich gesagt habe, ich mache eine Ausbildung zum Koch, warum schmeißt du dein Leben weg?
Ja.
War Originalsatz.
Ja. Und meinte er ernst.
Das meint er bierernst, ja. Weil inzwischen ist er stolz, ne, dass aus mir was geworden ist, weil er mochte mich auch damals, aber er hat wirklich gefragt, warum schmeißt du dein Leben weg?
Meine Tante hat einen konservativen Freund aus dem 18. Bezirk, das ist so der Bonsengegend in Wien. Und wie er sie mit 18 nach Hause gebracht, mal zum ersten Mal zur Familie gebracht hat, hat er zu ihrem Auto noch gesagt, sie soll aber nicht sagen, dass sie bei meinem Vater in der Küche aushilft. Also, und da reden wir, das ist 20 Jahre her, na, ein bisschen länger, 25 Jahre, was so?
Das ist eine Entwicklung, da muss ich ganz vorsichtig sein, weil ich will per se eigentlich nicht, also das möchte ich wirklich nicht, ich möchte eigentlich nie irgendwas schlecht machen, was gastronomisch zu einer Entwicklung beiträgt. Aber ich finde, das ist, also was du ansprichst, das hat so einen gewissen Food-Snobismus entwickelt. Inklusive auch der Instagram-Berichterstattung über, das ist so, ich kann es dir nicht genau erklären. Also das ist so, also das, dieser Nachhaltigkeitswahn, fährt in meinen Augen sehr oft Pseudo Fair Trade nicht konsequent in einem Edelprodukt, wo man sagt, ja.
Nachhaltigkeit als Marketingtool.
Als Marketingtool.
Sagt Lukas.
Im vermeintlichen Boom, was aber dadurch zum kompletten Luxussegment verkommt und man sich dadurch wieder so eine Pseudo Lebensnähe herandichtet. Weißt du ein bisschen, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
So, das ich sag dir echt oft gerade in den Top-Sterne-Restaurants sind die Produkte fast geschissen. Das ist wirklich krass, weil da geht's um Quantität, weißt du? Die schicken da dann erzählen die da von den Lämmern, weißt du, im Hauptgang und keine Ahnung, so viel Lämmer hat, gibt's gar nicht dort, weißt du, wo sie nur den Lammnacken servieren, weil es immer das Gleiche ist, gell? Und ich kenne natürlich auch viele Köche, die arbeiten dann in diversen Restaurants und dann gibt's dort kroatische Langustinen in, keine Ahnung, die sind, haben gefüllt 500 Gramm in, da gibt's nur solche, die so groß sind wie mein kleiner Finger, weißt du. Da ist halt auch viel Storytelling, weißt du, und das finde ich ist gerade in dem Essensbereich schon echt eine Problematik. Da gibt's, für alles wird kontrolliert, außer sowas. Kann jeder sagen, was er will.
Ich würde ganz gerne sagen, wenn die Leute wenigstens sagen würden, zum Teil oder so viel wir können.
Ja.
Dann wäre das für mich schon ganz anders. Aber
ein Lammnacken. Ein Lammnacken, tausend andere aus Irland.
Ja, ich hab jetzt gerade ein Werbevideo bei Instagram von einem Restaurant, wo ich nachweislich weiß, was sie kaufen.
Ja.
So. Und ja, die haben zwei Kräuterkübel auf dem Fensterbrett.
Das ist das Geilste. Ihr Garten, gell?
Wirklich so.
Das ist das
Geilste. Und machen dann so mit Gemüse aus dem eigenen Garten. Und dann muss ich ehrlich sagen, da habe ich die Kotze im Hals.
Ja, aber das kann ich verstehen.
Und da habe ich die Kotze im Hals, wenn dann die Leute dahin hinlaufen wie die Lemming. Ja, und die haben ja auch ihren... Wo ist da,
aber die Leute wissen es nicht, die sehen diesen Ding und denken sich, dass sie mit dem Garten 100 Leute am Tag bewirtschaften können. Das denkt der Gast, weil du ihnen sagst, das ist der eigene Garten. Die denken das. Du stehst dort als Koch, denkst du, Digga, damit kannst du kein Personalessen machen.
Weißt du, ich war in Irland in einem Zwei-Sterne-Restaurant und musste was mit Karotten machen. Und dann habe ich das erste Ding verkackt, meine Karotten nicht einge-, also auch alles eigener Anbau, eigene Hühner, eigenes Ding. Alles nach außen in super schön eingeweckte Gläser wieder mit irgendwelchen fermentierten Lumpenkram da drin. Also die Story stimmte hinten wie vorne, ne? Oh, dann frage ich irgendwie so, ob ich nochmal kurz im Garten kann, mir ein paar Karotten ziehen kann, irgendwie so, weil ich neue brauchte. Ja, die haben wir vorgestern gerade die letzten geerntet. Und ich, kann ich denn ein paar Karotten, wo kriegen jetzt Karotten her? Und dann kommen sie mit einer Kiste und das waren ganz klassische Tesco-Karotten, aber 0815 im Plastikbeutel. Und das mag ich nicht. Und das ist so, wo ich versuche, die Leute, schätzt das bei den Leuten wert, die es wirklich tun, seid aber ein bisschen einsichtiger. Und das ist so, so wie bei Bio. Wir versuchen, ich würde sagen, wir haben 60-70% unserer Lebensmittel kommen aus dem Bioanbau. Das ist das, was sich wirtschaftlich und auch auf Dauer konstant in derselben Qualität für die Bollerei gut ab. Manchmal höher, selten weniger. Aber ich label mich damit nicht green. Das macht es für mich nicht besser oder so. Das ist für mich fast eine Selbstverständlichkeit.
Das glaube ich,
ist das auch, ist ein bisschen wie frisch gekocht oder hausgemacht oder saisonal und wo ich sage, ja, das ist die Basis unseres.
Davon sollte man ausgehen.
Ja. Tinder.
Ja, wir sind genau. Wir haben
waren jetzt ein bisschen durcheinander.
Wir haben noch, wir haben nicht mehr viel Zeit, deswegen dürft ihr es euch aussuchen. Mhm. Lukas Geschmack, Spitzengastronomie oder Arbeitsumfeld Prost Gastronomie.
Was?
Arbeitsumfeld Gastronomie, Spitzengastronomie oder Lukas Geschmack.
Lukas Geschmack.
Lukas Geschmack. Geschmack. Was schmeckt Lukas partout nicht?
Aber was mir nicht schmeckt.
Was schmeckt dir gar nicht? Also du sagst ja sowas wie Geschmack entwickelt sich.
Ja, sicher. Ich meine, Geschmack, wenn du als Kind so jetzt immer, ich glaube schon, dass es extrem wichtig ist. Also Kinder gutes Essen geben ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Das nimmt man auf, das zieht man auf, das werden die nie vergessen. Was ich wirklich nicht esse. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die ich gar nicht esse. Blauschimmelkäse.
Oh, das kann ich mir verstehen.
Es ist nur Blauschimmelkäse. Und das ist bei mir aber so, ich kriege einen Jucken auf der Zunge. Also es ist fast wie so eine Allergie, glaube ich. Ich probiere es aber. Ich gehe trotzdem, wenn ich in ein Sterne-Restaurant essen gehe und es gibt nur ein Menü und sie fragen, ob du irgendwas nicht isst, sage ich nicht, dass ich kein Blauschimmelkäse esse. Also ich probiere es, ich bin offen dazu, aber es ist wirklich das Einzige, wo mein Körper einfach sagt, das schmeckt mir nicht, weißt du? Das ist einfach, da kriege ich wie Jucken auf der Zunge und so Zeug. Aber sonst, ich habe auch in Berlin einmal ein Menü, mich eine Zeit lang, ein Jahr lang damit befasst, nur Sachen zu kochen, die ich nicht gerne mag. Das war damals zum Beispiel halt Lachs oder Saibling, Lakritze, Blauschimmelkäse.
Wir sind so ähnlich.
Lakritze magst du auch nicht, ne?
Habe ich früher, mittlerweile, also so, ich wollte...
Fehler der Natur.
Und ich habe dann einfach nur mit Sachen, weil Kochen als Koch, es ist ja wirklich wie eine Nationalbibliothek. Na, du bist ja ein Koch, du hast ja ein Alphabet in deinem Kopf, weißt du, und du benutzt ja immer die Sachen, die du eigentlich dann kennst und tust sie wieder neu vermischen, vermehlen, bla bla. Und natürlich umso mehr du gerne, weil tendenziell nimmt der Koch immer die Sachen, die er am liebsten mag, ob das jetzt Langostino sind oder Flusskrebse, ist jetzt wurscht, weißt du, aber du kombinierst das ja nur mit Sachen, die du magst. Und für mich war es schade, dass ich was mit Lakritze nicht kombiniere, weißt du. Und ich habe jetzt mittlerweile nämlich Lakritze auch wirklich in manche Gerichte gibt's Lakritze. Letztens hatte ich rote Rübe mit Lakritze. Hat extrem gut gepasst. Ach
so, ich wollte mich gerade fragen.
Also ich habe das Alphabet erweitert dadurch, dass ich mich damit befasst habe, Sachen zu kochen, die ich nicht gerne mag, weißt du?
Wir sind so ähnlich, das ist ganz krass, darüber haben wir uns wirklich nicht ausgetauscht. Das ist einer meiner Bereiche der Kreativschulung für meine Mitarbeiter. Wenn ich ihnen erklären möchte, wie Kreativität funktioniert.
Mal erzählen, sollen sie das kochen, was sie selbst nicht essen?
Was ist das Gericht, was du am wenigsten magst? Und dann sagen die mir was und das kochst du jetzt.
Ah, wirklich?
Ja. Und, sagen, smart, jetzt, ja. Und jetzt machst du genau das Gericht und erklärst also und kochst es so, dass es dir schmeckt. Aber ja, du, es muss erkennbar sein, so, weil dann fängt er erst an, dass du weit öffnest, weil sonst bleibst du immer so, wenn du was weißt, was du gut findest, gehst du direkt drauf hin. Wenn du aber jetzt erstmal
macht mal, auch mehr Spaß dann.
Es macht ja Spaß, aber Kreativität bedeutet ja erstmal überhaupt zu gucken, was ist denn alles möglich? Auch in der Abneigung, und es ist leichter, eine Abneigung zu durchbrechen, als ein was man gerne mag. Ja. Und dann müssen die sich wirklich damit auseinandersetzen. Also wo du sagst, oder was ist ein Gericht, was du, wo du sagst, das ist unter meinem Niveau.
Oh, cool.
Viel Spaß.
Was hast du da ein Beispiel?
Ja, wir haben, also ich will nicht sagen unter meinem Niveau, aber wir haben die Kässpätzle, wir haben Spätzle irgendwann mal ins Restaurant aufgenommen, weil jemand sagte, ich bin hier nicht hergekommen, um Spätzle zu machen.
Machst du doch.
Dann bist du doch.
Und aber zwar, dann
handgemacht. Aber dann mach sie so, natürlich handgemacht, aber dann mach sie bitte so, dass du höchstpersönlich die an den Tisch bringen möchtest. Dann mach sie geil. Also das ist die Kreativität. Mhm. Lobster, Jakobsmuscheln, Trüffel, das ist alles geil, ist aber keine Kreativität.
Wenn du das nicht kannst, dann hast du einen falschen Beruf sowieso.
Und das ist das, wo ich auch ganz oft, also meine Kreativität besteht drin, bekannt, sowas wie ein Krog. Jetzt, ja, so, was ist das Faszinierende? Ich glaube, einer der schlauesten Sätze, die Ferran mal gesagt hat, er sagt, das perfekteste Essen, was er in seinem Leben je gegessen hat, ist der Cheeseburger von McDonald's. Das ist natürlich jetzt hochgradig provokant, aber er hat ja in ganz vielen Bereichen recht, weil das ist in seiner Belanglosigkeit in Anführungszeichen, es ist perfekt. Konsistenz, die Soßendosierung, das ist das, was
immer auch gleich.
Es ist immer gleich, es ist immer das Exakte, es bedient das, Süße, soll, all das Ganze. Und das ist schlau. Und das, was bei euch jetzt gerade passiert, finde ich jetzt super spannend, weil ich das genauso erlebe. Und jetzt überlege ich die ganze Zeit, oh geil, das wird ja immer besser hier.
Oh Gott.
Das wird ja immer besser.
Ich habe extra gefragt.
Wo ist das denn jetzt her?
Also du hast noch nie gegessen, ne?
Hast du noch nie gegessen?
Ja, also das, so langsam aber sicher verkommt es zu einer Melzer und Fuhr Dauerwerbesendung unseres Podcasts. Ich muss zur Verteidigung,
ja, wir müssen es ja nicht
Tim
besprechen.
Weiß das nie, tatsächlich nicht, dass diese, die Gäste wünschen sich's, weil es entweder vergriffen ist oder
haben
es
sich schon Österreich nicht gibt.
Okay. Ja, in den also letzten vier Sendungen hatten wir das.
Tim hat mir letztes Jahr schon davon erzählt und wie gut sie sind. Ich dachte mir so,
also wenn du durchprobierst, weil auch das, auch Geschmack steigert sich à peu.
Geil, also wir haben wirklich alle hier, alle sechs Sorten, ne?
Das ist gut, das ist richtig gut. Keine Luft drin.
Das ist Bombe.
Ja.
Und das ist erst eins von sechs.
Das ist ohne Scheiß, ich bin nicht bezahlt,
ja,
das beste Vanilleeis, was ich jemals gekauft.
Genau, darum geht's. Geht ums
nicht selbst gemacht, ja, also gekauft.
Ja.
Das beste Vanilleeis, perfekte Textur. Die Textur ist super. Normal ist es entweder steinhart, weißt du, oder du hast Kristalle oder irgend so ein Scheiß.
Mit einem großartigen Produzenten Florida Eis, die das ja praktisch für uns im Auftrag machen. Das haben, die haben von vornherein schon eine großartige Eisqualität mitgebracht, die mussten wir nicht.
Das musst du eigentlich groß für die Gastro auch verkaufen.
Dann machen wir.
Weil das ist ja, weißt du, für irgendein Gasthaus.
Das ist das, was ich dir gestern gezeigt habe, dieses Bild vom
das
von,
kriegst du ja für die Gastro.
Geldspeicher.
Nee, vom Wurzbeef.
Konto.
Also sind wir gerade dabei. So, jetzt würde ich sagen, weil du ja, jetzt bauen wir ein bisschen auf, einmal das Pistachio.
Also, ich muss aber ganz kurz noch, irgendwas wollte ich noch sagen, wo waren wir gerade?
Gleich, wir konzentrieren uns einmal ganz kurz. Ich mag, die Schoko-Dinger ist jetzt nicht so mein Ding, aber das ist so ein bisschen für die Aufregung. Ist das, was am längsten anschmelzen muss? Aber nimm gleich mal nur das Pistachio. Machen die Pistaziencreme selber. Also es ist wirklich handwerklich dafür, dass eine industrielle bis ans Limit geführt. Die schlichte Pistazie, ne? Nicht diese Marzipan-Pistazie, sondern diese leicht salzig sogar, aber nicht, weil wir Salz zugefügt haben, sondern Pistazie eine leichte Salzigkeit mit sich bringen.
Das ist Bombe.
Gut, ne?
Extrem gut.
Was ist dein Lieblingseis oder dein wenigstes Eis? Also was am wenigsten magst?
Lieblings-Haselnuss.
Wir haben auch Blauschimmel-Eis.
Lieblings-Haselnuss und wenigst wahrscheinlich hier Zitrone.
Ja, dann nehmen wir jetzt das Lemon Basil.
So.
Das ist natürlich vom Jörg Meyer, muss ich ein bisschen sagen, ne? Basil Smash.
Weiß er das?
Nein, natürlich nicht. Verlangt er das.
Na klar.
Da hat ein sehr junger Mensch mitgewirkt, im Alter von 6 Jahren, der diese hohe Säurespitze haben wollte.
Mhm.
Und da haben wir berücksichtigt und die ist drin und fallen sie komplett ab.
Mhm. Aber Textur ist auch crazy.
Die Textur, keine Luft, das ist besonders. Aber es ist eine klassische Eismaschine, ne? Also das Eis wird wirklich hier in den, wie heißen die? Crepriciani,
ja.
Wird in diesen Eismaschinen in etwas mehr Füllmenge produziert und händisch abgefüllt.
Das ist einfach gut.
Wirklich. Okay. Ja, und mach auch die noch. Kannst auch noch.
Wow.
Was ist das hier? Erdbeer-Sorbet?
Das ist Sorbet.
Ja,
aber trotzdem geile Textur. Boom.
Das ist krass, ne? Das ist eigentlich wie gefrorene Erdbeermarmelade.
Aber ist halt auch Erdbeer drin.
Ja. Erdbeer-Balsamico ist drin. Merkst du nicht wirklich.
Na.
Hinten raus hast du einen ganz leichten Essig-Effekt, aber eben nicht doll.
Oh, fuck.
Gut, Schokolade ist Schokolade. Doppel-Chock-Chock. Das nächste, was jetzt gerade rauskommt, ist...
Ach, da kommt schon Neues.
Ja, ja, kommen viele neue.
Ja? Was kommt als nächstes?
Na, wir haben jetzt gesagt, das sind ja sehr Wintersorten, ne? Vanille, Schokolade, Pistazie. Wir gehen jetzt ein bisschen in den Fruchtbereich rein.
Ach, die Orange.
Rhabarber, du musst Rhabarber machen.
Arbeiten uns ein paar
Birne.
Momentan
an. Du hast einen komischen Halsgeschmack. Nee,
aber eins der
nächsten... Die Orange ist echt so...
Geil.
Vanilla-Cola-Float.
Oh,
was?
Auch gut.
Cola.
Vanille-Eis mit Cola-Wassereis gemischt.
Oder weißt du, was das geschissenste Eis ist, was es auf der Welt gibt? Das wäre geil. Deine Challenge, wenn man nicht gerne hat, neu machen. Red Bull-Eis.
Oh.
Das wäre geil. So, das ist deine Challenge. Du machst Red Bull-Eis.
Und das ist vielleicht der Grund für meinen Rückzug. Wenn,
Was? Das Red Bull Eis oder das, was als nächstes kommt?
Das ist jetzt Melz und Fu. Also hier,
ich habe gestern das erste Mal in meinem Leben Franzbrötchen gegessen. Und es
das
war
wirklich das erste Mal?
Ja, und es war unglaublich gut.
Ja.
Also jetzt das erste Mal Franzbrötchen Eis.
Das ist geil. Das ist wirklich geil.
Digga, was geht?
Leute, der zittert.
Also echt, aber...
Alles ist wirklich
alles
gut.
Wirklich gut. Cool. Es sind alle wirklich gut.
Cool. Ja. Aber das ist
mal. Aber was meinst du mit Rückzug? Hörst du schon wieder auf mit Eis?
Nee, wenn wenn Unilever jetzt zuhört und uns was anbietet.
Das würdest du machen?
Sofort kommt Thailand und bin weg.
Ja?
Wer?
Ich habe mich neulich mal verplappert.
Wow.
Ich könnte mir ein Häuschen am Strand in Thailand sehr gut vorstellen. Das ist so ein Modell, was mir gut gefällt. Und dann habe ich gedacht, so, wenn das gut funktioniert, dann verkaufe ich die Firma und kaufe Thailand. Ich wollte aber ich wollte mir ein Haus in Thailand kaufen. Und dann habe ich erstmal gegoogelt, ob man Thailand kaufen kann.
Also
kann
ich bin neulich hellhörig geworden, als ich einen Podcast gehört habe, wo du zu Gast warst, wo es darum ging, dass Menschen sich schon freiwillig als Investoren anbieten. Das fand ich interessant.
Naja, das ist eine schöne
Story. Du musst kurz was sagen,
das Produkt ist gut. Das ist eine schöne Story. Geht jetzt gar nicht so sehr um das Monetäre, sondern es ist einfach wirklich eine schöne Geschichte.
Ich weiß auch nicht, was es ist mit dem Zittern, weil ich habe es gerade wirklich fast. Ja. Kennt ihr das, wenn man beim Friseur sitzt und man hat, ich weiß nicht, wie dieses Gefühl heißt, weißt du, und der schneidet dir wieder die Haare und du hast dieses unglaublich angenehme Gefühl.
Ja, ja.
Wisst ihr, was ich meine?
Total.
Das hat man nicht oft. Ich weiß auch gar nicht, bei was man das hat, weißt du. Wenn dir wieder die Haare, zum Beispiel, da habe ich das meistens, weißt du, wenn du dir so die Haare und du siehst, und das ist, was ich habe, wenn du es so gut ist, weißt du.
Das ist jetzt
auch gerade so.
Ich glaube, es ist die Vorstufe von Gänsehaut. Also du hast noch keine Gänsehaut.
Weg dahin,
so.
Ja.
Aber die Haut zieht sich so ein bisschen zusammen.
Ja. Also ich
mal auf Klo.
Ich möchte unseren Zuhörern zumindest beschreiben, wir haben ja einen wirklich sehr glücklich dreinguckenden Lukas Bratz, dem alles Eis schmeckt, und einen sehr glücklich guckenden Tim, der offensichtlich von Stolz erfüllt ist.
Ich bin richtig stolz.
Ja,
Richtig stolz.
Dementsprechend, wir haben jetzt noch 6 Minuten, weil Lukas muss seinen Flieger kriegen.
Boah, alles gut.
Geschmack.
Also,
Geschmack.
Essen, was ich nicht mag.
Genau, Blauschimmelkäse.
Das Wichtigste, und das ist wirklich das Allerwichtigste, ich hasse schlechtes Essen. Es ist wirklich so. Und ich rede jetzt nicht von einem Krok, das ist bestes Essen, weißt du? Weil das ist ja auch immer die Definition, weil für manche Leute ist das schlechtes Essen, ein Krok oder eine Pizza, weißt du? Das ist mir scheißegal.
Wie definierst du schlechtes Essen?
Wenn es einfach nicht gut ist, weißt du? Wenn es nicht gut schmeckt, weißt du? Wenn du einfach, und das ist für mich wirklich, Essen ist für mich Befriedigung.
Du wirst auch nicht satt, ne? Dann musst du noch was essen.
Ja, ich muss noch was essen. Wenn mir was wirklich nicht schmeckt, weißt du? Wenn ich nicht befriedigt bin und ich rede nicht von, das kann auch ein 10-Gang-Menü sein, aber ich bin im Kopf nicht befriedigt. Also das ist für mich so ein Gefühl, die Befriedigung, dass ich noch was Gutes essen muss, weißt du? Also es muss nicht immer gut sein, aber wenn es so richtig scheiße ist und ich habe irgendwie schon die Vorstellung von am Wochenende, am Samstag, weißt du, unter der Woche isst du eh immer bei uns halt Personalessen, das ist eh gut, aber natürlich freue ich mich auch von wem anderen was zu essen. Und wenn es dann scheiße ist, gehe ich echt oft noch einmal irgendwo zum Beispiel ein Imbiss essen, bei dem mir einfach taugt.
Weißt Kannst du das Essen frei von allen Parametern drumherum aufnehmen? Also das praktisch Umfeld, Absender, wer hat gekocht, wie wurde es gekocht?
Ja, schon.
Kannst du?
Ja. Ich finde, man schmeckt das, wenn man nicht mit Liebe kocht. So deppert's klingen. Und ich bin wirklich nicht so ein esoterischer Typ, der irgendwie an irgendwelche Blabla-Steine oder sowas. Aber ich finde, man spürt, wenn man was mit Liebe macht.
Blabla-Stein.
Ja, ich weiß nicht, wie sowas nennt. Ich bin sowas nicht. Aber ich finde, man schmeckt, wenn man was mit Liebe macht. Es ist wirklich so.
Mhm.
Ist so. Weißt du, und das ist auch mit Liebe gemacht.
Das ist wirklich mit Liebe.
Das Franzbrötchen ist mit Liebe gemacht. Auch wenn es jetzt industriell irgendwo, aber man schmeckt damals, es mit Liebe gemacht. Hat sich ja was überlegt.
Das ist handwerklich. Das ist wirklich handwerklich. Das ist halt eine großhandwerkliche Abfüllung und Produktion. Das ist das Einzige, was es hat im Vergleich.
Ja, man merkt ja auch, wie du drüber sprichst.
Zu einem eisigen Eis, es hat eine Lebensmittelsicherheit, die wir eingearbeitet haben, ne? Also der und das Unternehmen. Was ist schlecht? Also
schlecht ist einfach, was ist, du weißt, was schlechtes Essen ist. Wenn es aber nicht gut schmeckt, also ich
bitte,
weiß nicht.
Bitte liebe, also wirklich ganz liebe Grüße. Sie wissen, dass ich da eine Haltung zu habe und ich möchte das irgendwie, ich weiß, bin mir sicher, ob wir es nachher auch ausstrahlen. Für mich ist richtig schlecht, nobelhart und schmutzig. Nein, wirklich, voller Respekt bitte, das zu verstehen. Das, also,
so ein Arschloch.
Was denn?
No, das ist kein schlechtes Essen.
Hä?
Ist es nicht, das ist kein schlechtes Essen.
Okay.
Finde ich.
Ich liebe zum Beispiel Nudeln aus der Dose.
Ich wahrscheinlich nicht.
Hast du mal Nudeln welche? Aus der Dose, du bist echt ein Schweinchen.
Aber du meinst keine Raviolis.
Naja, gut, aber kennst du noch in der Modernist Cuisine, als sie da anfingen, diese Alginatnudeln reinzuspritzen, ja, irgendwie aufzumachen, das haben sie alle abgefeiert. Da habe ich gedacht, das gibt schon seit 30 Jahren von so einem Wassermann. Also das aufgequollene, matschige Zeug da irgendwie. Und nur die Soße ist dann halt. Aber
weißt du, was die Neuseeland fressen?
Nee.
Spaghetti, canned Spaghetti Toasties.
Ja.
Die machen Tomatennudeln aus der Dose, fertig, ja, in einen Toast rein. Und die haben diese Toaster, weißt du, die diese Ecken machen, weißt du, wo es am Rand zugeschweißt
wird. Sandwichmaker.
Diese Sandwichmaker. Und da hauen die dann den Toast gefüllt mit Tomatenpasta aus der Toast.
Geil.
Hört sich das geil an?
Ja, finde ich. Ja, ich habe neulich, als ich die Kiefer-OP hatte, dann musste ich ja eine Zeit lang, ich hatte mich eigentlich gefreut auf Gewichtsabnahme, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe einfach 3 Kilo Pudding am Tag gefressen. Hat nicht funktioniert. Und dann hatte ich so ein Craving. Und das Lustige ist immer, wenn ich krank bin, habe ich ein Craving für industrielle Lebensmittel. Also so für Dosenessen, wirklich Dosenravioli etc. Und da ich nicht weiß, wie man über Telefon Essen bestellt, zum Liefern musste ich mir das selber machen. Dann habe ich mir mit Absicht Spaghetti so weich gekocht. Ja. Und dann habe ich mir eine Tomatenmark-Zuckersoße gekocht. So die wässrig, süßlich, leicht
tomatig. Echt geil, das mag ich.
Und dann habe ich, und dann nochmal so für 10 Minuten die Nudeln in dieser Soße quellen lassen. Und dann hattest du diese schaumstoffartigen, leicht über, also komplett keine Konsistenz. Und dieses Gefühl, das schmeckte wie canned Spaghetti.
Ja.
Und ich hab, das war für mich perfekt.
Also, aber das ist Trash, das ist nicht schlecht, weißt du? Ich finde, das ist eher Trash, das geht jetzt nicht um das Schlecht. Das ist,
okay, gut, dann, ja, dann haben wir dieselbe Definition von Schlecht. Okay,
ich finde Schlecht, das ist eher, das nicht ganz genau eher was man macht, weißt du? Da geht es eher um die Person, finde ich, also um die Art von Essen für mich. Wie gesagt, weißt du, wenn ob das jetzt selbst gemacht ist oder, sage ich mal, weißt du, im Billa oder im Rewe bei euch kaufst, weißt du, wenn es geil ist, ist es geil, fertig. Ich kann jetzt auch nicht sagen, was schlecht macht, aber ich glaube, es ist eher die Person, die dahinter steht, weißt du?
Schon.
Ja,
glaube ich auch.
Dann mach dich doch mal an Raststättenessen ran,
Tim. Nur ganz eine Frage, die mich wirklich interessiert, Emma. Warum richtet sich die Hochkulinarik weltweit nach 3 Führern? Das verstehe ich nicht. Es ist für mich eine, also
Was ist der dritte? Was ist der dritte? TripAdvisor.
Keine Ahnung, aber was haben wir? Michelin geht gut Mio und die 50 Liste da.
Ja, okay, aber die 50 ist neu.
Ha?
Die 50 die ist
relativ
neu.
Aber die ist ja auch schon wieder verkommen in sich.
Mehr oder weniger schon.
So, also, ne, ist ja auch eine, also so. Warum ist das so wichtig für jemanden wie du, der einfach eigentlich nur aus der Leidenschaft heraus arbeitet, sich diesem Ding von Sternen zu unterwerfen?
Ja, aber was soll, aber du kannst dich ja nicht unter, du kannst ja, wahrscheinlich doch mal, sie bewerten nicht. Michel Brahe wollte sie zurückgeben, hat gesagt, er will sie nicht mehr und hat im nächsten Jahr 2 Sterne bekommen. Anstatt 3 haben sie ihn einen noch weggehauen.
Das halte ich für ein Gerücht. Ich nochmal, den Prozess haben wir neulich schon mal dekliniert. Man kriegt ein Fragebogen zuge, wo die Öffnungszeiten, die Preise, die Menüfolge angegeben wird, damit sie ihre Daten abgleichen können. Wenn du es nicht machst, wirst du nicht aufgenommen. Fertig.
Glaubst?
Ja. Das ist meine Meinung. Ich halte es für ein Gerücht.
Aber du weißt es nicht.
Ha?
Du weißt es nicht.
Ob ich glaube schon, dass man weiß es nicht, dass der Tester da ist. Das glaub, in einigen Fällen glaube ich es nicht. Aber in einigen Fällen glaube ich es wirklich so, dass man das nicht weiß.
Die Frage ist ja, warum braucht es noch was? Das ist, glaube ich, eher die Frage. Und das ist einfach so, wir sind natürlich, weißt du, wenn du nach Wien kommst.
Warum braucht es ein veraltetes System?
Ja, das ist das, aber was ist ein neues System? TripAdvisor, wo jeder reinschreiben kann, was er will?
Vielleicht braucht der Verbraucher.
Aber ich möchte auch nicht mit einem Magazin wen bewerten, weißt du? Das ist ja schon wieder alt.
Nein, du nicht, aber es ist
ja. Aber dann bewertest du ja schon wieder. Du bist ja wieder in dem Ding, weißt du? Du bewertest ja wieder. Und das finde ich immer so, dass die Problematik. Ich denke über das Thema wirklich viel nach, ja. Und ich denke vor allem auch drüber nach, wie kannst du, weißt du, weil eigentlich müsstest du ja schon einmal den Guide auch benennen, was er testet, weißt du? Weil der Michelin testet ja nicht, weil für mich kann der fucking Krog auch 3 Sterne haben.
Ja, sonst wird auch so weit.
Weißt du, ich meine? Das ist für mich 3 Sterne.
Jetzt kommen ja Hotels, glaube ich, dazu. Ne?
Das ist mir egal.
Es breitet sich ja aus. Es kann ja passieren, dass...
Ja, gut, aber
das wird niemals 3, das kriegt in den nächsten 50 Jahren keine 3 Sterne.
Da würde ich widersprechen, denn auch die werden sich wirtschaftlich dem Druck beugen müssen. Das ist die einzige Chance, dass die sich verändern. Weil, und das ist das Gleiche beim Gourmio. Den Gourmio, eigentlich verkaufen sie überhaupt keine Auflage mehr, so 10.000 Stück. Und jetzt haben sie sich geöffnet, weil sie müssen mehr verkaufen. Also müssen sie sich auch ein bisschen an die Zielgruppe richten, an die sie es verkaufen. Und die hat sich geändert. Mhm. Und deshalb wundert es mich nach wie vor, dass dieses System so undiskutierbar festgefahren ist und dass es Nonplusultra ist, dass wir solche, dass wir die Namen nennen, die wir nennen, sich immer in diesem Duktus bewegen.
Aber du
bewegen.
Und ich mache das ja nicht mehr. Also ich rufe wenn an in der Stadt, wo ich bin, weißt du, ich komme nach Hamburg und frage einen Hamburger Koch, wo ich hingehen soll, weißt du, oder das ist natürlich der Vorteil, das hatte der Normalsterbliche nicht, der braucht ja für den ist das der Kochkontakt, der Michelin etc., aber eigentlich müsste man ja schon mal benennen, was sie testen, weißt du, und im Endeffekt ist Michelin ja ein Luxusführer, sage ich jetzt mal, was so für Luxusessen, gell?
Also im deutschsprachigen Raum, ja.
Ja, und das ist halt, weißt du, keine Ahnung, und da müsste man die schon mal eingliedern, für was sie überhaupt stehen, weißt du, weil es ist ja automatisch, dass der Michelin quasi der Hochführer ist und nur die besten Restaurants der Welt, und das stimmt nicht, weil die besten Restaurants hat nichts mit Silberbesteck und
ja, absolut,
nichts dabei. Damit, nichts.
Das ist auch das Einzige, was ich an denen wertschätze, dass sie diejenigen, die nicht gelistet sind, nicht schlecht schreiben, ne? Also du kommst in das Buch rein, ja. Und wenn du da gelistet bist, das ist eine Auszeichnung von denen für dich, das ist ihre Entscheidung, und damit gehörst du zum Inner Circle, und sie behaupten halt nicht, der nicht drin ist, ist ein Arschloch. Mhm. Also derjenige, der nicht drin ist, ist dumm. Das sagen die eben nicht. Das ist das, was ich respektiere beim Gourmillon und beim Michelin und beim Gourmillon nicht so geil.
Aber es ist ein urschwieriges Thema einfach. Ich weiß auch nicht, was mich noch immer wundert, ist, dass die jungen Leute, die jungen Köche und Köchinnen, die wirklich gut sind, weißt du, junge Leute, die stehen dann bei mir, weißt du, und wir sind natürlich das Gegenteil jetzt, wir sind das Gegenteil jetzt von einem klassischen Hauben-Sterne-Restaurant, weißt du, haben das Glück, dass wir trotzdem, natürlich bei uns spielt alles eine Rolle, mein Auftreten, Kitchen Impossible, Papa, Familienbetrieb, Sterne, Hauben, bla bla, das macht alles natürlich den Braten fett, dass unsere Hütte voll ist. Aber was mich wundert, wenn ich jetzt Jungkoch wäre und wie ich 18 war oder 17 war, waren die besten Restaurants damals, so der, was jetzt klingt, 3-Sterne-Restaurants. Das war immer zu 100% dort, wo du wirklich die beste Küche, weil es aber damals auch noch so war, dass vielleicht auch Restaurants, die nicht perfekt waren, den 3. Stern bekommen haben, weißt du, die noch ein bisschen in dem Ding war. Das war damals anders. Und heutzutage, ich sage immer, weißt du, meistens, in Deutschland nicht, haben wir gestern auch besprochen, sind es meistens im Ausland, finde ich, so 1-Sterne-Restaurants, wo du richtig diese Energie hast, weißt du, die wollen, weißt du, da ist es so, die machen auch was anderes, weißt du, das ist modern, das ist da. Und ich denke mir dann immer, wenn dann ein Jungkoch oder Köchin bei mir steht, sie wollen gerne mal in einem 3-Sterne-Restaurant stehen, denke ich mir so, wieso? Das ist veraltert, weißt du? Geh doch lieber in den 1-Stern. Oder geh zu dem, geh Crocs machen, weißt du, nach Hamburg oder Lapskaus. Also ich denke mir da, das hat sich ja auch schon extrem verändert, das alles zu dem, wie es früher war, gell? Also von dem her, was wirklich gut und schlecht ist. Casual Fine Dining gibt's jetzt, weißt du, seit 10, 15 Jahren.
Aber es hat auch damit zu tun, dass immer mehr junge Leute überhaupt Essen gehen für sich entdeckt haben, ne? Und da muss es ja nicht das piekfeine 3-Sterner sein, da kann es ja auch eine Burgerbude in der Garage sein. Oder Izakaya, was ich zu spät entdeckt habe.
Ich habe gerade festgestellt, dass jemand, der 52 ist, für mich junge Leute ist.
Ja.
Was ist das frustrierend?
Nö. Ach so, nein, ich dachte,
wenn ich von jungen Leuten rede, 52.
Nein, nein. Du gehörst ja auch noch dazu.
Letzte Frage, bevor du gehst.
Ja.
Hast du schon Lukas für dich entdeckt?
Lukas?
Naja. Du bist ja in der Tat, hast einen guten Humor, du hast das Rückgrat, dass dir das relativ egal sein kann, was ich sage, trotzdem können wir sehr schön diskutieren und sprechen, nimmst auch die kleinen provokanten Hinweise, die ja für mich nicht destruktiv sind, sondern einfach nur provokant. Ich finde, sehr vieles ist richtig geil von dem, was ihr macht. Ich wäre, glaube ich, sehr sicher, würden wir in derselben Stadt wohnen, hätten wir eine ähnliche Generation, würden wir sehr eng miteinander verbunden sein. Auch Philipp und Felix und so. Also ich glaube, ich könnte ein so Geist von der Geisteshaltung halt so, ja, ein Teil dieser Bewegung, in Anführungszeichen, sein.
Bist du ja.
Trotzdem bist du für mich der Rookie. Mhm. Immer noch so.
Rookie oder Luki?
Nee, ja, Luki. Hast du einen Rookie? Hast du schon mal so einen gesehen, wo du sagst, oh krass, guter Mann, sehr guter Mann, aber der eigentlich das Potenzial nicht hatte, weil ich mag dieses Rohdiamanten-Denken. Das bist du jetzt schon lange nicht mehr. Du bist schon richtig hardcore geschliffen, also nicht glatt geschliffen, aber du bist sehr präsenter. So, wo du sagst, boah, das hat mir jetzt gut gefallen. Weil ich war neulich auf einem Wettbewerb, auch im Rahmen von Kitchen, und dann habe ich eine Köchin gesehen, die war 38. Die war Chef de Party in einem relativ banalen Hotel, also jetzt nichts Spektakuläres. Und die hat bei dem, wie heißt das? Komm ich gleich. Das steht gerade auf dem Schlag. Und die hat mir ein Gericht serviert, wo ich dachte, das ist eins der besten Dinger gewesen, die ich in der Aromatik und in der Herangehensweise seit langem mal in der gehobenen Kulinarik serviert bekommen habe. Und die hatte nichts auf dem Papier anzubieten, nichts. Keine, außer ihre Familiengeschichte, ihre Herkunft, das war alles.
Das ist aber auch genau, also wenn ich jetzt heutzutage an Leute, die mich faszinieren.
Ganz kurz, bis zu Und ich saß da in dieser Jury und hab da bewertet. Und ich wusste, dass die anderen das nicht gut finden.
Na, ganz sicher nicht, ja.
Ich wusste es sofort. Ich wusste genau, ich konnte den Sieger voraussagen. Das, ich wusste ganz genau. Und das war
scheiße.
Aber das Gericht, das war brillant. Ja, das war zauberhaft. Ja, wirklich, das war so wow. Und das war technisch nicht,
ja.
Uff. Es war so
schmeckt,
gut.
Ja.
Es hat gut gemacht, ja. Und das fand ich so schade.
Das ist aber für mich, und das ist für mich die interessantesten Leute. Bei uns ist immer wieder, dass wir auch Leute nehmen in der Küche, die Quereinsteiger sind. Die haben noch nie wirklich professionell gekocht, machen ein Praktikum bei uns und sagen, hey, du bist cool, du hast die Motivation. Willst du einen Job haben? Ja, passt. Vor eineinhalb Jahren eine Köchin, die Amelie, und die hat dann auch Praktikum, weil wollte unbedingt mal in einer Profiküche arbeiten, weißt du. Und natürlich, und ihre Stärke war ja, dass sie einfach Kochen in ihrem Gefühl hatte, weißt du? Mhm. Und dann ist immer das Wichtigste als Profikoch, wenn ich mich jetzt so bezeichnen würde, dass du ihr das nicht nimmst. Und das ist auch die Schwierigkeit. Ich sage dann zu ihr, okay, ja, du kannst gerne bei uns mal ein Jahr machen. Und ich habe dann immer zu ihr gesagt, wir machen das. Aber das Wichtigste ist, dass du das, dein Handgelenk, weißt du, dieses Einfache, die kocht einfach, weißt du, viele Köche lernen nur noch nach Rezept. Und ich bin auch so, weißt du, ich kann extrem gut rezeptieren auf den Gramm hin, weißt du. Aber was die Profis oft vergessen, ist die Seele, weißt du. Die können gar nicht mehr so ohne Rezept per se die Soße perfekt abschmecken, weißt du, wenn da nicht die Gramm, was auch immer, Salz oder ich weiß nicht, was alles drinnen ist, weißt du. Und die hat alles, was die abgeschmeckt hat, weißt du, das war einfach perfekt, weißt du.
Und hat sie sich beibehalten über das Jahr?
Die ist jetzt in Berlin, ja, und die ist jetzt in Berlin und macht so Catering, bla bla, Studio Schmaus heißt das, hat den besten Kellner, den ich kenne, noch bei uns, sind die zusammengekommen, leider hat sie mir dann auch mitgenommen, aber du, passt schon, also alles cool, weißt du, sind jetzt ein Pärchen, machen ein cooles Ding, Studio Schmaus, und so Leute finde ich immer faszinierend, und ja. Die, also solche, die eigentlich aus der Homecooking, die haben einfach gut irgendwo gegessen bei ihrer Familie oder sowas, oder haben sich auch selber angelernt, und das ist heutzutage krass. Die sind oft, wenn du die hinstellst und blind, sage ich jetzt mal, kochen lässt gegen irgendeinen Sterne, koch irgendein einfaches Gericht, weißt du, haben wir keine Chance.
Abschließende Frage, wie hat die abgeschnitten aus der Jury, also als wo du in der Jury saß?
Die hat abgeschnitten.
Die hat abgeschnitten. Und wird die in, glaubst du, die wird die?
Nein, weil nein. Wenn da nicht jemand die jetzt nimmt.
Kannst du das nicht sein?
Ich hab ihr das gesagt. Ja, also cool. Das ist so einer der, das ist das, woran ich Freude habe, sowas zu erkennen, und weil das war so überraschend, weil ich habe erst gegessen, dann war ich beeindruckt, handwerklich hast du gesehen, hat sich jemand überschätzt, aber der Geschmack war Bombe, also war ein Zauberhaft. Ich war auch neulich essen beim Hebel.
Ja.
Ein Stern hier in Hamburg, Bock, sympathisch, kleines 12 Sitzplatz.
Wo hast du gesessen?
Bitte?
Wo hast du gesessen?
Am Fenster. Mhm. Großartiger Abend, aber mein Lieblingsgericht, was ich am spektakulärsten fand, was mich am meisten mit auf eine Reise mitgenommen hat, und da waren sie so ein bisschen überrascht, war der gemischte Salat. Es gibt einen gemischten Salat da, der ist perfekt in sich. Also wirklich ein perfekter gemischter Salat, und alle denken, naja, gemischter Salat. Und ein Koch hat jetzt nicht die Eitelkeit, ich habe einen tollen gemischten Salat gemacht. Aber das ist das, was ich gesehen habe, weil das eine kannst du lernen. Und das andere ist das Talent, die perfekt, also das Echte draus zu machen. Weißt du, Techniken kann man lernen. Das machst du 2-3 Mal, dann Waage etc. Das ist ein bisschen vielleicht noch veränder. Aber das Gericht kannst du nicht lernen. Das hat für mich sein Talent gezeigt.
Schön.
Warum er den Stern hat.
Also, lieber Tim, lieber Lukas, das war eine sehr schöne Aufzeichnung heute.
Danke, danke, danke.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Bitte, danke euch.
Beehre uns bald wieder.
Ja, sicher.
Ja.
Dir steht Tür und Tor offen.
Ja, vielleicht mit der ganzen Bande
mit
irgendwann.
Der ganzen,
ja, sicher, machen
wir. Auch hier von Markus. Ne? Das ist so komisch. Ich meine, wie viele Milliarden Menschen gibt es auf der Welt?
8 knapp.
8 schon? Okay, sieh.
Knapp.
Und die Kulinarik ist auch ein großes, aber auch hier im Buch wieder ganz große Vertreter, die ich auch sehr, sehr mag. Ille von Besten. Markus aus der Schweiz haben wir, aus dem Gühl, und wie heißt das?
Rosis
irgendwie so. Hatten wir nicht auch schon hier?
Rosis?
Ja.
Nee.
Hatten wir den noch nicht hier?
Nicht Brosis.
Rosi.
Haben wir Ele von Markus noch nicht hier?
Ja, die müsst ihr holen. Das sind
richtig.
Die
stehen aber auf der Liste, ne?
Du bist ja richtig.
Wo ist der Caro? Ja,
wir sind ja richtig dumm.
Genau, wisst wie What's Beef.
Wisst ihr, wen ihr mal holen müsst? Jetzt ohne Spaß. Den, wie heißt der? Tobias. Der macht in Berlin das Ember. Das ist so ein Feuerrestaurant.
Ja, hab ich
und
gesehen.
Der hat sich jetzt, war jetzt auf Tour, für dich auch cool. Der will sich auch dieser deutschen klassischen Kultur, Essenskultur.
Ja.
Widmen, weißt du, hat auch schon so ein Buch drüber geschrieben. Ein junger Typ, gell, mega interessant. Und der, ich kenne niemanden, der diese deutsche Esskultur auf Instagram, der postet halt immer, weißt du, so, ja, keine Ahnung, Matjes Brötchen und so, aber ja, so richtig super. Trashig, geil, weißt du. Ja. Und der liebt das einfach, dieser Deutsche, der ist ein Spitzenkoch, weißt du. Und der versteht aber auch Kultur und sowas, weißt du. Und der will sich einmal widmen, diese deutsche Esskultur. Und ich rede jetzt nicht Knoblauch und Schmutzig-Style, weißt du,
nein, ich weiß, was du
sondern so richtig, weißt du, so Bananenkrok oder Toasterei, weißt du?
Tobias?
Tobias, frag mich nicht, muss ich schauen.
Tobias, wenn du das hörst, Einladung ist ausgesprochen. Genau. Wir würden uns über deinen Besuch freuen. Tolles Thema.
Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ade.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.